Attention. Live. Aus den David Alaba Studios in München. Das.
Es kann sein, dass ich noch postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut.
Ist die Big Show von Sportradio 360.de.
Ja, ich war immer nie mit jemandem per Se.
Das Kaviarhäubchen auf der Sportartenmelange im olympischen WM-Jahr 2014.
Da wird so ein Charme versprüht von eurer Seite. Das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Die Big Show. Jetzt.
Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
Herrschaften, die Big Show 531, Sportradio 360.de. Unser heutiges Programm. Es geht los mit Fußball. Schöne Dreierrunde. Alexi Menüsch, Christian Bernhard und Andreas Renner. Heute doch mit einem sehr ausführlichen Blick nach Italien. Nach 40 Minuten geht's weiter mit der NFL. Nicolas Martin bespricht mit Franz Büchner und mit Günter Zapf zwei Spiele. Unter anderem jenes von den Baltimore Ravens. So, nach einer Stunde und drei Minuten sind wir dann angelangt beim Handball. Uwe Semrau und Götzi, da freue ich mich sehr, nach 1.23 der ausführliche Motorsportblock. Zuerst mit Eddie Mielke und Stefan de Voice über MotoGP und DTM, dann nach circa 1.45 die Formel 1 mit Stefan Ehlen und de Voice. Nach 2.05 in etwa gehen wir zum skialpinen Sport mit Johannes Knut und Roman Stelz. Es geht los in Sölden, nach nicht ganz 2,5 Stunden dann Axel Goldmann und Tom Heberlein zum Ausscheiden, hätte ich fast gesagt, der Red Sox. Noch ist es ja nicht ganz so weit und nach exakt 2 Stunden 49, 32 Sekunden und 17 Hundertstel Sekunden dann der Tennisteil mit Sebastian Kaiser und Paul Häuser. Ja, und also geht's los in der Big Show 531 mit Fußball, mit einem Rookie, den wir heute erstmals dabei haben. Ich lese ihn sehr gerne in der Süddeutschen Zeitung, da allerdings beschäftigt er sich in erster Linie mit dem Eishockey, aber ich war nachhaltig begeistert von seiner Expertise in der Nations League bei DAZN und die Rede ist von Christian Bernhard. Christian, schönen guten Morgen.
Hallo Jens, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Und wenn wir über die Italiener heute auch ein bisschen mit Christian plaudern wollen, dann selbstverständlich auch über die Franzosen und tun dies mit none other than Alexi Menüsch, L'Equipe DAZN. Guten Morgen, lieber Alexi.
Guten Morgen, die Runde.
Und um das Ganze auch einen deutschen Beigeschmack zu geben, um dem Ganzen einen deutschen Beigeschmack zu geben, natürlich wieder mit am Start Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
Hallo.
So, wir wollten eigentlich mit den Italienern beginnen, aber Alexi, als ich Dienstagabend mir das Einzelspiel angeschaut habe zwischen Paris Saint-Germain und zwischen Rasenballsport Leipzig, ich bin A, mit dem Ergebnis nicht einverstanden, aber B, finde ich, ich habe Lionel Messi noch nie so traurig gesehen wie in diesem Spiel. Vielleicht war es dieses eine Spiel. Ich habe ihn A nicht gesehen, dass er überhaupt mitgespielt hat. B, er scheint mir dort überhaupt nicht glücklich zu sein. Und C, wenn ich dann sehe, Cristiano Ronaldo einen Tag später, mit welcher Freude bei Ronaldo, das passt einfach und bei Messi passt es überhaupt nicht. Reagiere ich da über, mein lieber Alexi?
Nein, da hast du ausnahmsweise komplett recht.
Danke, danke. Ja.
Cristiano Ronaldo ist also Ballon d'Or für dich, ja, kann schon sein.
Naja, so schlimm auch wieder nicht.
Ja, du, die Wahl geht zu Ende an diesem Samstag, also kurz vor dem Clásico. Und deswegen, solche Tore, die werden schon registriert überall auf der Welt, mehr als Robert Lewandowskis Treffer gestern Abend oder von Karim Benzema in Donetsk oder in der Ukraine am Dienstagabend. Und Messi, hast du recht, der wirkt blass, nicht glücklich, er hat zwei Tore gemacht, aber ansonsten relativ kaum zu sehen halt. Aber es ist auch in der Liga so, wenn er eingesetzt wird, hat er bisher nur einen guten Moment, das war sein 2-0 gegen Manchester City vor 3 Wochen. Aber ich habe das Gefühl, er ist in Paris noch nicht richtig angekommen, aber die ganze Mannschaft spielt ähnlich wie eine Mannschaft. Sind halt 11 Individualisten mit einem Trainer, der entweder überfordert ist oder lustlos ist, aber auf jeden Fall schafft er es nicht nach 10 Monaten, seit der Tuchel über sein Nachfolger war im Januar, schafft er es nicht, eine klare Struktur zu entwickeln, eine klare Spielphilosophie zu vermitteln, so dass man nicht weiß, was er wirklich will und in welchem System er wirklich spielt und ob er überhaupt ein System hat. Und das macht schon Angst, weil klar, gewinnt Paris all seine Spiele gerade, überhaupt ohne zu glänzen, aber wenn es wirklich in der K.O.-Runde losgeht im Februar und dann du hast schon im Achtelfinale eher einen hochkarätigen Gegner, dann wird auch schwer dazu bestehen. Und man weiß auch nicht, ob Paris Gruppensieger wird oder nicht. Wird schwer genug, bei Manchester City zu gewinnen im November. Aber ja, es ist schwer, diese ganze Starmannschaft zu einigen, dass man sich für eine klare Spielphilosophie entscheidet, für ein klares System. Und da scheint absolut Lionel Messi verloren zu sein. Und deswegen auch vom Spielgeschehen am Dienstag hätten die Leipziger ja mit weniger Naivität und weniger individuelle Fehler die 3 Punkte sogar verdient gehabt.
Hm. Weißt du, wenn ich mir die Situation so angucke, bei Paris, da reden wir jetzt über Pochettino und sagen, er hat es noch nicht geschafft, der Mannschaft eine Spielphilosophie zu vermitteln, was er vorher in Tottenham sehr wohl geschafft hat. Vorher war Thomas Tuchel da, dem wurden ähnliche Dinge vorgeworfen. Wir wissen auch, dass es bei Thomas Tuchel nicht daran liegt, dass er einen Plan entwickelt. Also irgendwann muss man doch mal dann an den Punkt kommen, dass man sagt, dass es bei PSG nicht funktioniert, der Mannschaft eine Spielphilosophie zu vermitteln und ein System, das greift, hat vielleicht dann doch eher nicht mit den Trainern zu tun, oder?
Ja, das große Problem in Paris ist einfach, dass die Spieler über den Verein stehen. Und solange es so bleibt, wird es schwer für Paris seine Ziele zu erreichen. Es wird schwer auch ein besseres Image auf der Welt zu haben, zu genießen. Und das versteht man einfach nicht, dass man da auch den Trainern besser schützen soll und dass man auch ihm ein Spielermaterial zur Verfügung stehen sollte, den er so erst, dass er die Zeit bekommt, bekommt er auch, aber dass er die Zeit hat, auch dann seine Philosophie zu durchsetzen. Aber es ist sehr schwer in dieser Starttruppe, die eher an sich denken. Also ich meine vor allem die 3 vorne, die 3 Außerirdischen. Und die bis jetzt auch nicht so wirklich harmonieren, wie man es sich erwünscht hatte. Und du hast recht, bei Tuchel war es genauso. Bei Unai Emery, der Einzige, der es einigermaßen geschafft hat. Aber da waren auch kein Neymar, kein Mbappé, kein Messi da. Immerhin Ibrahimovic und Cavani, es war Laurent Blanc. Und auch er musste entlassen werden nach 4 Jahren und 3 Wochen, nachdem er verlängert hatte. Also solange das passiert, und ich glaube auch nicht, dass ein Guardiola oder ein anderer Trainer da mehr Ergebnisse erzielen würde, mehr eine klarere Handschrift durchsetzen würde, weil meiner Meinung nach diese Mannschaft untrainierbar ist und bleiben wird. Hm.
Dann spanne ich doch den Bogen zum möglichen Weltfußballer, Christian, den du ja die letzten Jahre bei Juventus Turin beobachtet hast. Hat man in der letzten Spielzeit zum Beispiel schon gemerkt, dass Ronaldo bei Juventus jetzt nicht mehr das zeigt, nicht mehr diese Spielfreude möglicherweise hat, weil produktiv ist er immer. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt, wie alt der Junge ist und wie produktiv er immer noch ist.
Ja, man hatte vergangene Saison schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Juve und Cristiano Ronaldo nicht mehr so ganz warm miteinander waren. Also das kam jetzt nicht plötzlich völlig unvermittelt im Sommer. Die Art und Weise, wie es kam, so kurz vor Transferschluss, hat jetzt logischerweise bei Juve nicht alle glücklich gemacht, weil Juve im Prinzip da auf dem Transfermarkt auch nicht mehr reagieren konnte. Aber wie es jetzt so lief, diese Trennung, glaube ich, kam beiden Seiten zugute. Also wenn man sieht, wie Cristiano Ronaldo, ich fand das gestern auch wirklich auffällig, wie viel er für die Mannschaft gespielt hat, wie emotional er eben auch war bei ManU, im Man-United-Trikot. Und bei Juve war es halt auch, glaube ich, an der Zeit, sich davon zu emanzipieren. Leonardo Bonucci hat gestern ja einen sehr interessanten Satz gesagt. Er hat gemeint, wir haben in den letzten Jahren, da Cristiano Ronaldo da war, haben wir immer versucht, ihn gut in Szene zu setzen und ihn gut ausschauen zu lassen. Weil wir dann auch dachten, oder weil das ja auch oft der Fall war, dass er die Spiele für uns entscheidet. Und jetzt hat er gemeint, müssten wir wieder zu dieser Juve-Mentalität zurückkommen, dass die Mannschaft das löst, dass wir das als Kollektiv lösen. Und das zeigt eben, dass, ja, so wie es jetzt kam, Cristiano Ronaldo hat im Prinzip selbst entschieden, dass seine Zeit in Turin vorbei ist. So machen das dann eben die ganz, ganz Großen. Da gab es wenig zu diskutieren. Das war dann seine Entscheidung. Und ich glaube, bei Juve ist man jetzt auch alles andere oder gar nicht traurig darüber, denn es war ja klar, dass bei Juve auch so ein Erneuerungsprozess kommen muss. Und ich glaube, der lässt sich deutlich besser ohne so einen charismatischen und so großen Star wie Cristiano Ronaldo fahren. Deshalb glaube ich, so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich für beide Seiten gar nicht so schlecht.
Ja, das ist gleich die Anschlussfrage. Wenn ich gleich bei dir bleiben darf, Christian, Juve ist ganz schlecht gestartet mit Massimiliano Allegri, der wieder zurückgekommen ist. Aber wenn man sich so die letzten Ergebnisse anschaut, und da waren ja auch gute Gegner dabei, gestern gewinnen sie 1-0 in St. Petersburg. Okay, ein bisschen spät gefallen das Tor, aber ist ja wurscht. Sie haben gewonnen. Ist Juve jetzt wieder so ein unangenehmer Gegner, der A in Italien und B aber dann auch in Europa echt lästig sein kann? Und wir kommen dann gleich zum großen FC Bayern München, ob wir irgendeine Mannschaft finden, die den Bayern lästig sein könnten.
Ja, also bei Juve ist im Moment wirklich maximaler Pragmatismus angesagt. Also das ist
schon wieder angesprochen. Schon wieder.
Ja, also das hatten sie verloren eben. Also Allegri zurückgekommen, war ja 2 Jahre raus, komplett raus und hatte am Anfang ja seine Probleme. Du hast es angesprochen, katastrophaler Saisonstart nach 4 Spielen. Nur 2 Punkte, ein Riesenloch eben auf Neapel gerissen und jetzt eben sind sie in der Spur zurück, haben zuletzt 4-mal in Serie in der Liga gewonnen, alles begann mit diesem 1-0 gegen Chelsea in der Champions League und Juve hat was wiedergefunden, was eigentlich fast schon nicht mehr verknüpfbar mit Juve war, nämlich, dass die Null hinten steht. Juve hat jetzt zum 4. Mal in Serie 1-0 gewonnen. Jetzt kann man sagen, oh ja, schön wieder Juve, der 1-0-Stil. Aber ich glaube, man muss da halt eben auch die Situation betrachten. Und Allegri hatte eben von Anfang an plötzlich diese 10 Punkte Rückstand auf Neapel in der Liga. Und ich glaube, da ist es verständlich, dass da nicht unbedingt erstmal die Zeit groß ist für Experimente, sondern du musst dann schauen, dass du ja in die Spur kommst, dass du den Rückstand nicht größer werden lässt, denn Neapel hat bis jetzt einfach schlicht jedes Spiel gewonnen, 8 Spiele, 8 Siege. Und deswegen ist klarerweise das Ziel, erstmal den Rückstand nicht größer werden zu lassen und dann ihn auch Schritt für Schritt zu verkleinern. Und deshalb, ja, Allegri hat wieder auf seine alte Art zurückgegriffen. Also Juve spielt im Moment deutlich abwartender, tiefer stehender. Das kommt Bonucci und Chiellini sehr zugute. Die haben es nicht gerne, wenn sie viel Raum hinter sich zu verteidigen haben. Und das kommt den ja sehr, sehr schnellen Männern vorne zugute. Chiesa, Cuadrado, auch Morata, der jetzt wieder zurück ist. Also dieser maximal pragmatische Stil hat Juve jetzt erstmal wieder in die Spur gebracht und ich bin aber sicher, dass der Leger dann auch nach und nach da schon auch wieder neue Elemente oder spielerische Elemente auch mit einbauen möchte. Aber im Moment geht es gerade in der Liga einfach darum, wieder ganz langsam näher ranzukommen.
Mhm. Ja, und wenn es nicht so richtig läuft, was macht man dann? Back to basics.
Ja.
Erstmal wieder die etablieren und wenn die da sind, dann kann man wieder Schritt für Schritt neue Dinge hinzufügen.
Das hört sich, Alexi, für mich an, genau wie der Gegenentwurf zu Atalanta Bergamo, die ganz viel Spaß machen, aber dann halt auch ganz oft, oder nicht ganz oft, aber zumindest am Mittwochabend ein 2-0 in Manchester verdödeln. Also das war ein wunderbarer Auftritt zu Beginn und dann ist es immer enger geworden, am Ende verlieren sie es dann noch. Wie siehst du denn den Pragmatismus bei Juventus A und die Freude, die Atalanta Bergamo auf der anderen Seite verbreitet?
Ich bin schon ein bisschen überrascht, dass Juve wieder seine Ergebnisse erzielt und jetzt wieder auf einen Aufwärtstrend ist, weil es war kein Durchbruch jetzt im Sommer mit dem Abgang von Ronaldo, dazu der Trainerwechsel. Man weiß ja nie, ob es klappt mit dem Trainer, wenn er zurückkehrt, nachdem er jahrelang da war und ja, wie du sagst, also spielerisch vielleicht nicht wirklich brillant, aber dafür extrem effektiv, sehr gut organisiert, taktisch nach wie vor sehr diszipliniert. Ich weiß nicht, ob es dann ganz reicht, wenn es im K.O.-Duell losgeht, oder in der K.O.-Runde losgeht, ab Februar da auch zu bestehen, wenn Gegner aus England Bayern München wird oder sogar PSG sogar, vielleicht.
Na, vielleicht.
Aber ja. Es ist auch so, dass man auch gestern wieder gesehen hat, in St. Petersburg ist schon so ein Schlüsselspiel, nachdem du gegen überraschenderweise am zweiten Spieler gegen Chelsea gewonnen hast, musstest du irgendwie diesen Erfolg bestätigen. Du bist auch Gruppensieger vor dem Champions League amtierender Sieger, so dass auch Juve gerade ein Zeichen setzt, ja, mit uns ist vielleicht doch noch zu rechnen, beziehungsweise schreibt uns nicht ganz ab, weil das Gerüst steht bei Juve im Großen und Ganzen und auch in der Breite ist es relativ gut besetzt, wenn nicht so viele Verletzte sind. Und mit Juve wird auf jeden Fall bis zum Achtelfinale zu rechnen sein. Und dann schauen wir mal, was die Auslosung so bringt.
Ja, am Dienstag, Andreas, das nur um den italienischen Bogen abzuschließen. Inter gewinnt zu Hause gegen Sheriff Tiraspol und Porto schlägt den AC Mailand mit 1-0. Ich weiß nicht, ich bin beim AC Mailand ausgestiegen, nachdem Van Basten den Club verlassen hat. Ist also schon ein paar Tage her. Aber irgendwie verbindet mich doch immer noch eine große Sympathie mit dem AC Mailand. Siehst du eine Renaissance herauftreuen, wenn jetzt Neapel Juventus schon abhängen kann? Inter ist im letzten Jahr Meister geworden in Italien, aber mir wäre der AC Mailand lieber. Siehst du ein offenes Feld in Italien? Das ist meine Frage, die wir dann auch gleich an Christian weitergeben.
Ja, also ich sehe auf jeden Fall ein offenes Feld in Italien. Und was jetzt den Kampf um die Meisterschaft angeht, da ist ja der AC Mailand in super Position. Die haben noch gar kein Spiel verloren. Ihr Problem ist nur, dass Napoli alles gewonnen hat bis jetzt. Sie haben noch 2 Punkte mehr. Beim AC Mailand sehe ich auf jeden Fall einen Riesenschritt. Die sind ja jetzt in dieser Saison zum ersten Mal seit Ewigkeit, ich glaube seit 2015, wieder in der Champions League mit dabei. Den Schritt muss man ja erstmal machen. Es ist sicher ärgerlich und frustrierend, wie es in der Champions League gelaufen ist. Die ersten 2 Spiele waren ein bisschen unglücklich. Das jetzt in Porto war halt schon eine Enttäuschung. Man muss aber mit einbeziehen, dass bei denen 5 Stammkräfte fehlen. Und zwar wirklich auch entscheidende Spieler. Und dann kommt ein Ibrahimovic zurück, ein Olivier Giroud kommt zurück. Die sind beide nicht mehr ganz jung. Die kommen beide aus Verletzungen, sind noch nicht in absoluter Topform. Also es ist jetzt schon eine schwierige Gesamtsituation für Milan gewesen vor diesem Auswärtsspiel in Porto. Trotzdem unterm Strich natürlich eine Enttäuschung, dass sie da doch so ziemlich sang- und klanglos verlieren. Aber insgesamt in der Liga sehe ich die auf einem sehr guten Weg und das Rennen um die Meisterschaft ist da offen und da haben die eine gute Chance mitzureden. Und da ist einiges an Qualitäten der Mannschaft, und was man so ein bisschen unterschätzt, und Christian kann da sicher ein bisschen mehr noch dazu sagen. Klar, da ist Ibrahimovic und Giroud, die sind alt, aber Milan hat vor allen Dingen einen sehr guten Kern von noch ziemlich jungen Spielern, die daraus wirklich eine spielstarke Truppe gemacht haben, an guten Tagen. Und wie gesagt, wenn dann halt ein Brahim Diaz und ein Theo Hernandez wegen Covid fehlen und noch 2, 3 andere dann wegfallen, dann wird's halt irgendwann auch mal dünn. Ja, also so tief sind sie noch nicht besetzt, aber insgesamt ist es ein gut aufgestelltes Team in Hinsicht auf die Zukunft, glaube ich.
Christian?
Ja, da kann ich Andreas nur vollkommen recht geben. Dir, Jens, kann ich auch nur raten, schau gerne wieder mal bei Milan rein, weil da hat sich wirklich sehr viel getan, gerade die letzten Jahre. Also das, was Andreas ja angesprochen hat, das ist ein Stamm von sehr jungen Spielern, die jetzt schon große Entwicklungsschritte gemacht haben, aber die noch viel Potenzial nach oben haben. Also wenn man sich, da kann man die Stammelf durchgehen, das fängt hinten an, eben Theo Hernandez auf links, Calabria auf rechts, Tomori im Zentrum, der jetzt ja auch zum englischen von Southgate wieder einberufen wurde. Frank Kessier, Bennacer, Tonali, das komplette zentrale Mittelfeld ist von Anfang 20 bis Mitte 20 oder 24. Dann noch Brahim Diaz, Leao, der junge Portugiese. Also das sind Spieler, die haben unter Pioli in den letzten 2 Jahren wirklich, ja, da hat Pioli ein starkes Fundament gelegt. Die Spieler haben da schon große Entwicklungen gemacht und ich bin mir sicher, dass die noch lange nicht am Ende sind. Also Milan ist wirklich zusammen mit Atalanta auch, ich würde sagen, die europäischste Mannschaft, italienische Mannschaft. Also was Intensität angeht, ist das wirklich, ich glaube, für Milan ist dieses Champions League-Jahr jetzt einfach extrem wichtig, weil eben sie waren so lange nicht dabei. Viele Spieler sind relativ jung. Für viele ist es die erste Champions League-Erfahrung. Das darf man logisch auch nicht. Das ist eine andere Bühne. Aber ich bin mir sicher, dass sie daraus jetzt sehr, sehr, sehr viel rausziehen werden und das in den nächsten Jahren ja noch weiter nach oben geht. Und zu den Spielen, ihr habt das ja angesprochen, also das in Porto, das war jetzt wirklich nicht gut. Da haben sie auch verdient verloren, auch wenn das Gegentor schon ein bisschen strittig war. Also Felix Brüch hat nicht die beste Presse in Italien bekommen, denn da gab es ja doch diesen Kontakt am Strafraumgrenze vor dem entscheidenden Tor, der zumindest diskussionswürdig war. Aber abgesehen davon, die Niederlage war verdient, keine Frage. Aber was sie zum Beispiel gerade im 2. Spieltag zu Hause gegen Atletico gemacht haben, also bis zur gelb-roten Karte von Kessié, hatten sie die eine halbe Stunde aber richtig im Griff. Und von dem her ist mit Milan auf jeden Fall auf lange, mittlere Zeit auch auf lange Zeit zu rechnen, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Vielleicht ein Satz noch zu Atalanta. Also ich fand, es war ein überragendes Fußballspiel gestern. Oh ja. Es war wirklich großartig und es zeigt eben auch, das meinte ich eben mit europäischer Mannschaft, Atalanta ist einfach, Atalanta fährt, egal wohin die mittlerweile nach Europa, wohin die fahren, in die größten Stadien, die wissen, dass sie mit ihrem Stil jeden vor Probleme stellen können. Und man darf bei Atalanta, das soll keine Ausrede sein, aber auch nicht vergessen, da haben gestern auch 4 oder 5 Stammspieler verletzt gefehlt. Robin Gosens, Pessina, Jim City, dann fiel Atoloi, der Kapitän, fiel noch auf. Also logisch ist dann irgendwann bei Atalanta auch die Breite dann vielleicht nicht mehr so da, wie jetzt eben bei Manchester United, wo dann einfach von der Bank Pogba und Jadon Sancho reinkommen und Cavani. Aber die Art und Weise, wie sie wieder vorgegangen sind, auch trotz dieser personellen Probleme, war wirklich wieder großartig. Am Ende waren es dann ein bisschen individuelle Fehler auch. Sicher der Kräfteverschleiß war auch groß. Aber Atalanta ist wirklich mittlerweile, hat auch diese Selbstüberzeugung, ganz egal, gegen wen die in Europa antreten, die wissen mit unserem Stil, wir machen denen sehr, sehr unangenehm, das wird ein unangenehmes Spiel für den Gegner und deshalb wird mit Atalanta in dieser Gruppenphase auch noch absolut zu rechnen sein.
War es nicht Guardiola, der gesagt hat, gegen Atalanta zu spielen, ist wie ein Besuch beim Zahnarzt?
Genau.
Und das war es für Man United ja in der ersten Halbzeit tatsächlich auch. Und Christian hat es ja jetzt eben schon angedeutet, würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass es dann am Ende, wo Man United schafft mit viel Power, viel Druck aufzubauen dann, da ist ihnen halt wirklich auf die Füße gefallen, dass in der hintersten Linie also wirklich vier, fünf Leute gefehlt haben, die normalerweise da Stammkräfte sind. Da bist du dann irgendwann an dem Punkt, wo es schwierig ist, sowas dann noch zu kompensieren. Ich glaube, dass mit ihrer Stammdefensivbesetzung hätten sie es vielleicht über die Zeit gebracht gegen Man United. Aber so war es halt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Trotzdem, das ist ja jetzt auch schon angeklungen, super Fußballspiel. Und Atalanta hat da eigentlich den größeren Anteil dran gehabt über weite Strecken.
Ja, und das war ja auch zum Beispiel, sie hatten ja auch beim 2-1 diese zwei Riesenchancen auf 3-1 zu stellen von Zapata und Malinowski. Klar kann man auch sagen, Muster, der Torhüter, hat auch überragend gehalten. Also Man United hätte logischerweise auch früher schon seine Tore machen können. Aber richtig, was du sagst, also hinten war dann wirklich plötzlich, es waren alle Stammkräfte, waren nicht mehr da. Toloi war ja schon verletzt, Jim City auch. Der Ruhn, der Mittelfeldspieler, musste schon als Innenverteidiger aushelfen. Und dann muss er auch noch Demiral in der Halbzeit ausgewechselt werden, der Torschütze auch. Also die waren da wirklich hinten mit einer Kette unterwegs, die es so wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird. Und das in Old Trafford gegen diesen Druck von Man United war dann gestern zu viel. Aber wie gesagt, Atalanta hat wirklich dieses europäische Element, diese intensive, mannorientierte, mutige Spielweise. Die haben sich sowas von etabliert und ich bin mir sicher, die werden wir auch noch länger, gerade auf der europäischen Bühne, zu sehen bekommen.
Apropos überragend gehalten, nach einer kurzen Pause wird uns Alexi Menüsch erklären, wie Manuel Neuer gestern zumindest den zweiten Ball gerade noch rausgefischt hat in Lissabon.
Guten Morgen, Matthias Ekstermeer. Ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 531 geht weiter mit Fußball und Fußball wird präsentiert von Bet365, der beliebtesten Marke an Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei Bet365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. Alexi Menüsch ist bei uns von der L'Equipe, von DAZN, Christian Bernhard, Süddeutsche Zeitung und DAZN und Andreas Renner, DAZN und selbstverständlich Musikradio 360. Ja, Alexi, 4 deutsche Mannschaften, alle 4 auswärts, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Der BVB geht unter in Amsterdam. Wolfsburg verliert in Salzburg, hat mich in mehrerlei Hinsicht gefreut. Leipzig haben wir schon ganz gut angesprochen, verliert in Paris und am Mittwochabend dann aber ein vom Ergebnis her sehr überzeugendes 4-0 der Bayern, die natürlich auch 2 Tore geschossen haben, die zu Recht, wie ich finde, aberkannt wurden oder nicht zugelassen wurden. Dennoch 4-0. Es hätte auch anders kommen können, wenn Manuel Neuer nicht seine Extraklasse gezeigt hätte. Vor allem beim zweiten Schuss fand ich, den ersten Jahr war doch sehr mittig. Dennoch 4-0 nach dem 5-1 in Leverkusen. Wo können sich die Bayern noch steigern, Alexi, aus deiner Sicht? Oder sind wir jetzt schon am Zenit angekommen?
Das Zuerst einmal würde ich dir gerne beglückwünschen, dass ein Sturm Graz sein Red Bull Salzburg.
Österreich, also, Österreich, 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 Österreich.
Respekt. Ja. Und Salzburg überragend. Also ich habe eher das Spiel erstmal für L'Équipe schon einen Bericht gemacht und versucht, bei jeder Möglichkeit die hoch zu loben und eine Sensation zu verkaufen, die keine mehr ist eigentlich. Aber sich so durchzusetzen in dieser Gruppe, die man dermaßen dominiert, also Respekt. Und das war gestern mehr als verdient gegen eine fast Amateurtruppe aus der Bundesliga.
Also das erste Tor, Alexike, das erste Tor gestern. Wie Adeyemi, ja. wie kann der da an den Ball kommen, Adeyemi? Das ist ja Wahnsinn, wie das verteidigt wurde.
Eben, von Brooks, glaube ich, der komplett geschlafen hat, auch im Babu gar nicht dabei gewesen in den Zweikämpfen in der ersten halben Stunde. Und auch bei den zwei anderen Toren, die nach Ecke fielen, ja, in der zweiten Halbzeit, waren die Wolfsburger auch komplett abwesend. Und auch gerne ein Wort zu meinen Freunden aus Dortmund, die sich erneut blamiert haben im Europapokal, die wieder in den letzten Tagen hochgelobt wurden nach glücklichen Siegen gegen Mainz und Augsburg. Da hat es mich schon überrascht, dass man da so optimistisch war vor der Reise nach Amsterdam gegen eine Mannschaft, die relativ konstant und solide ist seit Saisonbeginn. Und ja, es macht schon Angst über das Niveau der Bundesliga. Also muss man immer wieder betonen, leider muss man fast sagen, aber wo wäre das Niveau der Bundesliga und der deutschen Clubs ohne den FC Bayern? Also auf ein Niveau von deiner Heimat, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Und das ist schon traurig, wenn man so viel Geld hat, so viel Potenzial, so viel Möglichkeiten, dass man so schlecht abschneidet mittlerweile. Also das ist nichts Gutes ahnen für die Zukunft mittelfristig, auch wenn Dortmund sich trotzdem qualifizieren sollte in dieser sehr leichten Gruppe. Aber wie ja, Leipzig haben eh eine Todesgruppe, auch wenn die auch gegen Brügge das nicht passieren dürfte. Aber wie sich auch Wolfsburg verkauft gerade, ist es schon ja, fast erbärmlich. Hm. Und beim FC Bayern läuft es auf jeden Fall. Also das war wirklich eine Lektion und ein Genuss, diese erste Halbzeit in Leverkusen am Sonntag. Und gestern fand ich erstmal das Spiel auch da wie United Bergamo. Sehr hohes Niveau, hohe Intensität, viel Tempo. Also Benfica hat mich schon überrascht. Ich hatte die kommentiert gegen Eindhoven in den Playoffs, hier im Rückspiel. Und da waren die schon gut, solide. Nicht unbedingt zwei verdient weitergekommen, aber auch nicht unverdient gegen PSV. Aber gestern war es wieder ein anderes Kaliber, weil der Gegner auch ein anderes Niveau hatte. Zwar hatten die Bayern ja stark dominiert, aber ich fand Benfica schon auch manchmal bei Kontern sehr gefährlich. Und wie du schon sagst, also ohne Neuer wäre vielleicht Bayern Rückstand geraten. Trotzdem glaube ich, falls Benfica das erste Tor erzielt hätte, wäre Bayern trotzdem zurückgekommen, weil die Moral einfach stimmt, weil jederzeit kann sich Bayern München eine hochkarätige Chance erarbeiten. Und das wäre auch beim 0-1 gewesen. Und aber Neuer hat gestern wieder gezeigt, dass er erst einmal wieder absolut topfit ist, dass er trotz seines relativ hohen Alters nach wie vor die Nummer 1 in Deutschland auf der Welt ist und dass Herr Nübel sich schon langsam Sorgen machen kann in seiner Zukunft in München.
Den hatte ich schon ganz verdrängt, Andreas.
Ja, also nur noch mal an alle Hörer, die jetzt vielleicht den Rant von Alexi über den deutschen Fußball genossen haben, wartet erst mal ab, bis er anfängt, über den französischen Fußball zu reden.
Also ich kann mit dem Unentschieden von Lille gegen Sevilla ausgezeichnet leben. Es ist die Salzburg-Gruppe. Salzburg macht 3 Punkte, Lille und Sevilla. Absolut. Sevilla nur 1 Punkt. Das ist ganz ausgezeichnet. Aber Andreas, wenn wir das jetzt ein bisschen ausdehnen auf die Bundesliga am Sonntag, ich hatte hier 3-4 Bayern-Fans zu Gast, die ganz leichte Bedenken hatten nach dem unverdienten und unglücklichen 1-2 gegen Frankfurt. Und dann spielen die Bayern da gegen Leverkusen die so her. Und man muss ja wirklich sagen, Leverkusen, was war das für eine Verteidigungsleistung? Das war gar keine Verteidigungsleistung, das war gar nichts. Oder waren die Bayern so gut, sind die so schnell, hat Nagelsmann so viel mitgebracht? Gestern lässt er Sané in der Mitte spielen zu Beginn. Irgendwie scheinen so richtig geil zu sein, die Bayern, auf den Erfolg. Und das finde ich beachtlich, mindestens beachtlich.
Also das ist ja tatsächlich was beim FC Bayern zuverlässig funktioniert, ist, dass eigentlich seit Guardiola, es gab zwischendurch den einen oder anderen Trainer, wo das nicht so funktioniert hat, aber dass eigentlich seit der Guardiola-Zeit man sich zum großen Teil darauf verlassen kann, dass diese Mannschaft bereit ist für die Herausforderung, die sie vor der Nase hat. Ja, und die Qualität ist natürlich da und man darf auch nicht vergessen, die Qualität ist viel höher als bei allen anderen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, selbst wenn man so ein direktes Duell gegen Leverkusen sieht, wo man dann sich vorher vielleicht die Hoffnung macht, dass Leverkusen da mithalten kann. Aber schaut man sich dieses Spiel an, und ich habe nur eine Zusammenfassung dazu gesehen, muss ich fairerweise dazu sagen, aber schaut man sich nur an, wie diese Tore gefallen sind, dann sieht man halt auch, dass nachdem mal die ersten ein oder zwei gefallen sind, dass Leverkusen nach vorne aktiv ist, die Bälle verlieren und dann sind Umschaltmomente und dann spielt halt Bayern mit 6-4 und dann schießen die natürlich ihre Tore. Und wer das zulässt als Gegner, ja, da ist es dann halt hoffnungslos, ne? Und die Qualität im Umschaltspiel hat der FC Bayern oder eine andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, das vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau haben, und wenn dann eine Mannschaft konsequent weiter versucht, Tore zu erzielen und bei der anderen die Köpfe hängen, dann kann so ein Spielhaus schon mal aus dem Leim gehen, was für die Entwicklung der Leverkusener Mannschaft ein bisschen schade ist, weil da wird dann wieder eigentlich eine positive Entwicklung übertüncht durch so ein Katastrophenergebnis. Aber dass der FC Bayern da aus vielerlei Gründen besser aufgestellt ist als jede andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga, wissen wir, und das hat nicht zuletzt mit dem Geld zu tun, aber eben auch, das wird halt auch gut eingesetzt, da sind die richtigen Trainer am Werk und die holen da auch die optimalen Ergebnisse bei raus.
Christian, das ist ja von der Situation her in Deutschland schon auch mit Italien vergleichbar, wo man dachte, Juventus wird die nächsten 25 Jahre noch Meister werden, dann kam plötzlich Inter um die Ecke. Was ist dort passiert und was müsste in Deutschland passieren? Weil in Deutschland die Diskrepanz ist ja für mich fast noch frappierender, als sie bei Juventus während der meisten Jahre war.
Ich finde, erstmal aus Serie A Sicht, Gott sei Dank haben da einige Clubs, weil das Schöne ist, in Italien reden wir jetzt nicht über ein Duell, sondern das sind 3-4 Clubs, vielleicht sogar 5, die da wirklich ganz vorne mitmischen können. Also da würden wirklich die richtigen Schlüsse gezogen. Ich sage mal so, Juve hat Fehler gemacht in den letzten Jahren. Mhm. Und die hat die Konkurrenz Gott sei Dank ausgenutzt, um näher ranzukommen. Also dieser Philosophiewechsel angepeilte, der weder mit Sarri aus unterschiedlichen Gründen noch mit Pirlo funktioniert hat, hat dazu geführt, dass eben Vereine wie Inter wieder Aufschwung bekommen hat, Milan wirklich dieses nachhaltige, junge Konzept peu à peu nach vorne gebracht hat, Napoli jetzt eben auch auf einer Stufe ist, und Atalanta ist sowieso, haben wir vorhin schon besprochen. Also was mich eben immer ein bisschen, deswegen ist mein Blick darauf auch in Deutschland, ich hätte mir halt immer gewünscht, dass die Bayern diese Ausnahmesituation haben, ist fraglos aus unterschiedlichen Gründen, haben wir ja auch schon angesprochen, und die wird auch erstmal so bleiben. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass dahinter auch einfach wirklich mal vielleicht 1-2 Mannschaften zumindest mal den Abstand nicht größer werden lassen. Und das vermisse ich so ein bisschen in der Bundesliga, weil ich finde zum Beispiel auch, dass Dortmund hätte da auch ein wahnsinniges Potenzial, hat ja auch das wahnsinnige Potenzial. Aber im Prinzip hat man das Gefühl in der Bundesliga, wenn die Bayern wollen, wie jetzt am Wochenende, ja, dann zeigen sie einfach mal in einer Halbzeit allen kurz mal den Finger auf und zeigen, wo der Hammer hängt. Und im Prinzip kriegt dann wieder jeder in sein Loch zurück, weil er weiß, ja gut, okay, da ist nichts zu machen, nichts zu holen. Und also ich würde es gar nicht so sehr an den Bayern oder an Juve aufhängen, sondern ich finde, das sind schon auch die anderen Clubs gefordert, da einfach mit vielleicht neuen Ideen, mit vielleicht auch dem einen oder anderen Ansatz, unterschiedlichen Ansatz mal versuchen, zumindest den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Und in Italien hat das jetzt Gott sei Dank die letzten Jahre funktioniert.
Bravo, endlich sagt's einer.
Ja, bitte, bitte, weil Alexi, der Anspruch von Leipzig, von Dortmund, von Leverkusen, die gehen ja in jede Spielzeit rein und sagen, zweiter Platz wäre super. Und nach dem 1. Dezember Wochenende in diesem nicht mehr lange währenden Jahr, nämlich da spielen die Bayern, glaube ich, in Dortmund, wird die Meisterschaft wieder entschieden sein, weil die Bayern dann 4-1 in Dortmund gewinnen und wir reden nicht mehr drüber.
Erstmal, wie die Bayern so schön haben, Herbstmeister werden. Weihnachtsmeister.
Ja, Herbstmeister, das kommt dann auf den Briefkopf. Aber wo ist es diese Anspruchslosigkeit, die relative Anspruchslosigkeit, die dich auch manchmal ein kleines bisschen am Kopf kratzen lässt? Das ist in Frankreich doch anders. In Frankreich gewinnt zwar PSG in der Regel in den letzten Jahren auch die Meisterschaft, aber ab und zu, so wie Lille im letzten Jahr, trauen sich wenigstens ein paar andere Mannschaften zu.
Ja, muss man nicht vergessen, in Deutschland sagt man immer ein paar Jahre, jedes Jahr Meister ist noch schlimmer als in Deutschland, aber im Moment, in den letzten 10 Jahren gab es immerhin 4 verschiedene Meister. Paris wurde nur 6-mal Meister. Lille hat es geschafft, wie du gesagt hast, aber auch Monaco, Montpellier. Also da gibt es schon Mannschaften, die auch von einer durchwachsenen Saison von Paris profitieren können, die sich auch wie damals Monaco verstärken und dann so einen Lauf haben wie Lille auch in der letzten Saison. Mit 22 Spielen zu 0. Und leider hat Milan den besten Torwart hinter Manuel Neuer der Welt geklaut mit Mike Maignan, so dass Lille in dieser Saison nur noch Schatten seiner selbst ist. Aber da bin ich bei Christian zu 1000%. Wie kann Borussia Dortmund sich immer so feiern lassen und bei diesem Budget, über eine halbe Milliarde Euro, immer nur auf jungen Spieler, jungen Juwelen setzen und nicht auf gestandene Spieler. Es gibt echt viele Transferflops bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Allein zum Beispiel Axel Witzel, der komplett unter den Erwartungen geblieben ist, zwar Gesetz ist, aber wo hat der Dortmund auf einem anderen Niveau gehievt, wovon es die Rede war, als er ankam damals. Nur ein Beispiel unter vielen anderen. Auch Meunier hat sich überhaupt nicht durchgesetzt auf der Rechtsverteidigerposition. Haaland ist halt eine Ausnahme, aber sonst gibt es echt schon einige Flops, auch Dogan Azar immer wieder verletzt, nie in der Lage, sich durchzusetzen, hat auch 25 Millionen gekostet, genau wie Julian Brandt, der jetzt gerade eine bessere Phase, aber dauert nicht lang, bis er wieder abtaucht. Also es gibt schon sehr viele Beispiele, die zeigen, Dortmund ist überschätzt und überbewertet in Deutschland und hat es eigentlich nicht verdient. Leipzig tut sich schwer, weil es gab halt so viele neue Spieler, Trainerwechsel und viele auch Wechsel in der Struktur des Vereins jetzt im Sommer, dass die wieder Zeit brauchen. Aber ich sehe die mittelfristig gefährlicher als Dortmund. Und dahinter sind Mannschaften wieder wie Dortmund, wie Gladbach, wie Wolfsburg, wie Leverkusen, die alles andere als konstant sind, immer wieder so alle 3-4 Jahre mal in die Champions League rein schnuppern dürfen, aber aus sich nicht da ganz oben etablieren können und für die beiden überhaupt keine Gefahr sein können.
Ja. Gut, das ist die Lage in Deutschland, die hinlänglich bekannte Lage. Am kommenden Wochenende geht's weiter in der Fußball-Bundesliga. Darüber werden wir uns möglicherweise in der kommenden Woche auch unterhalten. Es hat ganz großen Spaß gemacht, mit Christian Bernhard jemanden dabei zu haben, der in Italien beheimatet ist. Andreas hat unfassbar viel italienischen Fußball gesehen, stelle ich gerade fest. Und Alexi ist sowieso ein Weltbürger. Alexi, wo werden wir dich am Wochenende hören?
Beim Spiel des Jahres, Marseille gegen Paris Saint-Germain. Wir haben ja einen fantastischen Sonntag, bis auf Deutschland gibt es nur Topspiele überall auf der Welt. Christian kann auch ein Lied davon singen und wollte mich entschuldigen, aber mit Messi wird das Spiel ein bisschen größer gefahren, ausnahmsweise als Inter-Juve. Deswegen werden wir es genießen Sonntagabend. Aber Inter-Juve ist auch nicht schlecht.
Ja, Moment. Mit wem kommentierst du, Alexi?
Wie heißt der? Stefan Gala, glaube ich.
Gala, okay. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Christian, ich entnehme der Ansage von Alexi, dass du am Wochenende bei der Zone auch im Einsatz sein wirst.
Ja, genau. Ich darf mit an der Seite von Carsten Fuß das Derby d'Italia Inter gegen Juve begleiten, wo logischerweise auch großer Fokus drauf ist. Wir haben ja über Inter haben wir noch gar nicht gesprochen, nur vielleicht zwei Sätze.
Ja, bitte, gerne.
Inter hatte ja diesen riesigen Aderlass im Sommer, also ich kann mich gar nicht erinnern. Ich habe mal so auch darüber nachgedacht, ob es schon mal einen Meister in den großen europäischen Ligen gab, der auf einen Schlag in einem Sommer so viel verloren hat wie Inter. Also Antonio Conte, der Meistermacher weg, Lukaku weg, Hakimi weg, Christian Eriksen aus bekannten Gründen nicht einsetzbar. Also Inter hatte ja wirklich einen wahnsinnigen Umbruch. Und hat es aber eigentlich ganz gut aufgefangen bis jetzt. Also letztes Wochenende gab es zwar die erste Niederlage in der Liga gegen Lazio nach 1-0 Führung, noch 3-1 verloren. Aber Edin Dzeko macht es vorne sehr gut, der so ein bisschen zusammen mit Correa, Lukaku im Doppelpack auffangen soll. Und Simone Inzaghi, auch der Trainer, der von Lazio kam, hat auch ein paar neue Elemente mit eingebaut. Inter spielt ein bisschen mutiger, hat auch ein paar gute Ansätze. Und ja, wie gesagt, der Sieg gestern in, oder vorgestern in der Champions League war logisch extrem wichtig, um da in der Gruppe jetzt weiterhin im Spiel zu sein. Und deswegen, ja, kann man sich auf Inter Juve, glaube ich, schon freuen.
Wann ist das zeitlich gesehen, Carsten Fuß und Christian Bernhard, am Sonntag wann?
20:45 geht's los.
Boah, es wird ganz, ganz harter Abend, weil gleichzeitig ja auch die NFL ist, wo ich dich vermute, Andreas.
Ja, also zum einen, ich mache auch italienischen Fußball, nämlich Bologna gegen AC Milan. Allerdings für die deutschen Zuhörer nicht so gut, weil das läuft bei Sky in der Schweiz, nur in der Schweiz.
Okay, gut.
Aber
interessant,
ist
halt
ja. So. Ja. Und ich mache dann am Sonntag tatsächlich NFL, aber nicht in der Konferenz, sondern ich mache das Sunday Night Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Indianapolis
Colts. Ah, das wurde dir doch ans Herz gelegt, Andreas, die San Francisco 49ers. Aber du warst schon fleißig, so viel darf ich verraten. Und auch die Musiksendung am Sonntag, am kommenden, wird einen Football-Bezug haben. Worum geht's und mit wem?
Ja, also wir hatten Ulf und Olaf Nordwig von GFL-TV mit dabei und wir haben geredet über die vor relativ kurzer Zeit verkündeten Teilnehmer an der Halbzeitshow von Super Bowl 56 am, ich glaube, 13. Februar im SoFi Stadium von Los Angeles. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wer da dabei ist und euch mal reinhören wollt, ob das überhaupt Sinn ergibt, deswegen so lange aufzubleiben oder ob man ja vielleicht doch in der Halbzeitpause, keine Ahnung, lieber noch was zu essen holt oder so, hört mal rein.
Hört mal rein, am Sonntag ab 12 Uhr online. Danke Christian Berner, danke Alexi Menüsch, danke Andreas Renner. Kurze Pause, dann geht's hier weiter.
Hallo, hier ist Roger Federer, ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 531 geht weiter mit Football und das heißt, ich übergebe gerne an zum einen Nicolas Madin. Grüß dich, Nicolas.
Hallo.
Zurück aus London ist er wahrscheinlich auf Malta, das ist meine Vermutung. Nicht auf Malta, genau. Das weiß ich einigermaßen sicher, ist Günther Zapf, die Legende, der Sohn. Grüß dich, Günni.
Nein, nicht auf Malta, das stimmt, aber auch mit M München.
München und nicht ganz München, aber fast. Ich habe ihn vor kurzem erst getroffen. Das ist Franz Büchner, ein kleines bisschen außerhalb von München. Grüß dich, Franz.
Korrekt, hallo, hallo.
Ja, ein Berliner, den es nach Ismaning verschlangen hat. Auch ganz, ganz verrückt. Nicola, ich habe dir zwei Spiele hingeworfen. Wir versuchen in dieser Woche die Ravens ein kleines bisschen zu jinxen und bitte.
Schreibt der Producer, wäre wünschenswert. Also, das ist das Niveau, liebe Leute, auf dem wir angekommen sind, Günther. Die Ravens, die ja jetzt so ein bisschen ausschauen, vor allen Dingen nach diesem deutlichen Sieg gegen die Los Angeles Chargers, wie das Team to beat in der AFC. Wie sieht's da bei dir aus?
Das ist nicht neu, würde ich sagen, sondern das war schon von Anfang an, also wie die letzten Jahre. Das ist ein Team, mit dem du rechnen musst und das eben besondere Qualitäten hat und mit denen kommen nicht alle zurecht. Also wenn's ordentlich läuft, Verletzungen wissen wir alle, das ist eine große Geschichte, aber das ist so ein Team, das hat alle Qualitäten, die du brauchst, um ganz vorne mitzuspielen, sprich natürlich Super Bowl Teilnahme bis hin zum Super Bowl Erfolg. Also das ist jetzt nichts Neues, was relativ neu ist oder nicht relativ, aber was immer wieder mal zwischendurch eben aufkommt, ist, dass man Wege und Mittel findet, um diese Baltimore Ravens zu besiegen. Man kann sie schlagen, sie sind also keine Mannschaft, die da mit 17-0 nach neuer Rechnung durchgehen wird, sondern die hat schon auch ihre Schwächen. Und wenn du sie an so einem Tag erwischt und wenn du den richtigen Gameplan hast, dann sind sie zu besiegen. Und das ist das große Problem, weil in den Playoffs kommen natürlich nur Mannschaften, die das drauf haben und die dann auch entsprechend vorbereitet sind. Von daher ist das heute schon mal ein ganz, ganz guter Fingerzeig. Heute sage ich schon, weil ich heute das Donnerstagsspiel habe, also am Sonntag, weil es geht natürlich auch um die Setzliste, nur noch einer, der bei hat und dann das Heimrecht garantiert. Also das ist schon eine interessante Partie und da können wir uns alle drauf freuen, glaube ich.
Günther, für das Donnerstagsspiel wahrscheinlich erstmal am Suchen, wer überhaupt noch spielt, weil das ist ja doch eine etwas längere Verletztenliste auf beiden Seiten. Das könnte ein Highlight werden da heute Nacht. Franz, diese Ravens, ja, sie haben halt diese Chargers entzaubert, die wir alle so die letzten Wochen gelobt haben. Ne? Das ist, glaube ich, so, die, also nicht nur, dass sie gewonnen haben, sondern wie sie gewonnen haben. 34-6 ist halt schon eine Ansage.
Definitiv, ja. Also war ja auch erst der zweite wirklich klare Erfolg nach dem Sieg in Denver. Alle anderen vier Spiele waren ja sehr eng, da waren zwei Verlängerungen mit dabei. Aber gut, sie finden halt Wege, das zu gewinnen. Und dann sind wir da auch wieder beim Thema Verletztenliste, weil die ist ja nach wie vor auch beachtlich lang bei den Ravens, wo man sich gedacht hatte vor der Saison, als man das gesehen hat, dass quasi drei Runningbacks ausfallen, dass zwei Cornerbacks ausfallen etc. Kriegen die das gestemmt? Kriegen die das irgendwie hin? Oder macht sich das doch irgendwann mal bemerkbar? Also man hatte am Anfang der Saison vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass das so sein könnte, aber mittlerweile, weiß ich nicht, hat man sich wirklich sehr gut drauf eingestellt. Und ja, die Deutlichkeit, mit der man da die Chargers besiegt hat am letzten Sonntag, das war sicherlich schon überraschend. Ne? Und jetzt kriegt man vor der Bye Week dann nochmal das erste Division-Duell gegen sicherlich keine so schlechten Bengals. Aber ja, tatsächlich. Also ich hätte tatsächlich aufgrund dieser ganzen Verletztenliste bei den Ravens nicht gedacht, dass die nach 6 Wochen 5-1 stehen. Da bin ich ehrlich.
Nun kommt... Nun hast du gesagt, es geht gegen die Cincinnati Bengals. Statistisch gesehen ist die Ravens Pass-Defense übrigens bottom of the pile, 28. in der Liga. Was siehst du, Joe Burrow und die Bengals für Möglichkeiten haben gegen diese Ravens oder sind die einfach eine Nummer zu physisch?
Ja, mal schauen tatsächlich. Also ich glaube, die haben ganz gute Möglichkeiten, weil sich ja auch die Bengals so gut aus der Affäre ziehen bislang. Man hört zwar so ein bisschen, dass Joe Burrow mit seiner Halsgeschichte, mit dieser ja, Throat Contusion, die er sich da gegen Green Bay zugezogen hat, immer noch so ein bisschen zu tun hat, dass er da ruhig sein muss. Und das muss aber für so ein Auswärtsspiel gar nicht mal so schlecht sein, wenn man da eh gegen die Lautstärke antreten muss. Also ich glaube, aus so einer Position heraus, in der sich die Bengals jetzt befinden, mit einem sehr, sehr guten Saisonstart, 4-2, trotz allem vielleicht so ein bisschen die Außenseiterrolle einnehmen könnend, ja, weil man ja auch gerade in den letzten Jahren gegen Baltimore eigentlich nichts gerissen hat. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Position sein für die Cincinnati Bengals und ja, sicherlich da ein paar ganz gute Möglichkeiten.
Franz, wir müssen natürlich nochmal 10 Tage zurückgehen und uns ist die Gesundheit unserer Experten hier auch wichtig. Kannst du inzwischen wieder einem Field Goal Team zuschauen, ohne nervöse Zuckungen zu bekommen?
Schwierig, ja. Das ist natürlich ein gutes Beispiel. Das Spiel Bengals gegen Packers war in der Hinsicht schon besonders. Ja, ich hoffe, also ich habe mich erholt, kein Problem. Ich hoffe, dass sich die beteiligten Personen davon erholt haben. Also Evan McPherson, der Rookie-Kicker, war ja da auch involviert bei den Cincinnati Bengals. Ich hoffe mal für ihn und für alle anderen, dass es nicht wieder darauf hinausläuft.
Aber Günther, die Bengals gewinnen die Spiele, die sie eigentlich gewinnen müssen. Gut, gegen die Packers wäre mehr drin gewesen, da kann man sich bestimmt ärgern. Unter Umständen gegen die Bears auch, aber die Bengals marschieren so. Ich würde mal sagen, unterm Radar in dieser Division, wo natürlich die Namen Ravens, Steelers und Browns eigentlich viel weiter oben stehen würden.
Ja, die nutzen das ganz geschickt aus, dass keiner auf sie achtet oder nicht so sehr. Also ganz, ganz neu ist das nicht. Das ist ein Team mit einer sehr guten Entwicklung. Das Problem natürlich in der NFL ist, so eine Entwicklung dann auch wirklich kontinuierlich weiterzuführen. Also ich sehe sie noch nicht so ganz oben. Ich meine, mit 3 Punkten gegen Jacksonville, das ist jetzt kein Hammer. Pittsburgh, klar, aber da wissen wir alle, das ist die Frage, welchen Ben kriegst du? Und die spielen halt auch nicht mehr die Defense, die man gewohnt ist in Pittsburgh, muss man auch offen herausstellen. Von daher würde ich das noch nicht überbewerten und Detroit Lions auf dem Weg zu 0-17 ist jetzt auch, selbst wenn es ein deutlicher Sieg war, ist jetzt nicht, also werden sie nicht 0-17, um Gottes Willen, das war natürlich ein bisschen hämisch von mir. Die spielen zu gut und die haben es auch verdient, dass sie das ein oder andere Spiel gewinnen, aber Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Von daher würde ich das jetzt im Moment nicht überbewerten, aber das ist ein Team in Cincinnati, das ist im Aufbau, das hat auch eine solide Basis in der Defense. Da bin ich sehr gespannt, wie die mit Lamar Jackson umgehen, weil die haben ein paar flotte Jungs im Team und das wenn du einen abstellst als sogenannten Spy, dass das nicht funktioniert, haben wir jetzt auch mehrfach gesehen. Also du musst im Verbund arbeiten, sonst funktioniert es nicht. Von daher wird es interessant, aber generell ist Cincinnati ein Team, dem traue ich Playoffs zu, wenn alles gut läuft. Aber da bin ich wirklich mal gespannt auf die Entwicklung. Was machen sie in den nächsten Jahren? Ich meine, mit Burrow und Jamar Chase haben sie da eine solide Foundation. Die Offense Line muss verstärkt werden, aber das wissen sie, glaube ich, selber auch, dass da nochmal was kommen muss. Sie haben ja schon ein bisschen gearbeitet. Und die Defense, wie gesagt, sehr, sehr solides Fundament. Da noch ein, zwei Playmaker, dann ist das ein Team, mit dem in den kommenden Jahren auf jeden Fall zu rechnen ist. Aber noch nicht jetzt, glaube ich.
Weil du gerade gesagt hast, ja, die Bengals gewinnen nur mit 3 gegen den Jaguars. Okay, gut. Dann abseits, weil das Spiel eigentlich nicht Thema ist, aber wie bewertest du dann die Titans? Die verlieren gegen die Jets und schlagen jetzt Buffalo.
Es ist ja toll, dass du mir die Frage stellst, weil ich habe sie am Sonntag gegen Kansas City und bin auch am Überlegen. Das ist so ein Team, ich kann es nicht packen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich vor der Saison
hätte gesagt. Keiner. Also außer dass Henry läuft, aber sonst.
Ja, aber auch nicht immer. Das ist ja, wenn du Henry stoppst, dann ist es immer noch nicht vorbei. Also auf dem Papier her und vor der Saison, glaube ich, waren wir uns alle einig, ganz klarer Playoff-Kandidat. Und so wie die aufgetreten sind mit dem Coaching, mit Tannehill und seiner Erfahrung, das ist ein Team, da kann es ganz, ganz weit gehen bis sogar zum Super Bowl. Weil, wie gesagt, wenn du Henry stoppst, dann haben sie jetzt mit Julio Jones sich noch einen Top-10-Receiver geholt. Und gut, jetzt ist er wieder verletzt, aber das weiß ja keiner. Aber im Prinzip passt da alles. Sie haben einen super Coach, sie haben eine sehr, sehr solide Defense. Und dann verlieren sie Spiele, wo du im Leben nie dran glaubst. Also von daher, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich begreife sie nicht. Ich war sehr positiv überrascht vom Monday Night Auftritt. Und von daher, ich lehne mich zurück und schaue sie mir an, weil ich kann es wirklich nicht einschätzen. Henry kann ja nicht jede Woche 200 Yard laufen, meint man, und dann macht das doch wieder.
Gegen die Chiefs Defense. Aber gut, ja, das Spiel, das ja, uns gegen die Chiefs schon. Ja, gegen die Chiefs Defense. Das wird auch nochmal eine Geschichte. Aber das Spiel, um das es eigentlich geht, Franz, ist das Monday Night Game. Nämlich die Seattle Seahawks haben die New Orleans Saints zu Gast. Das war mal Russell Wilson gegen Drew Brees. Es wird Geno Smith gegen Jameis Winston sein. Das klingt dann schon mal, naja, eine Klasse drunter, oder?
Ja, sicher, aber wollen wir mal den beiden nicht zu nahe treten. Ich meine, die machen halt das, was man ihnen jetzt vorwirft. Ich meine, gerade im Fall von Geno Smith war damit jetzt natürlich auch nicht unbedingt zu rechnen. Gerade wenn man natürlich weiß, dass Russell Wilson eigentlich keine Spiele verpasst. Jetzt ist es dann doch mal so weit. Und so schlecht hat das jetzt auch nicht gemacht, finde ich, in den anderthalb Spielen, die er jetzt ran musste. Aber klar, hätte man natürlich aus Seahawks Sicht da lieber einen Russell Wilson stehen. Und Jameis Winston, der hat ja auch sehr, sehr positiv begonnen. Ich meine, da wird man mal schauen, in welche Richtung das Pendel jetzt dann wirklich ausschlägt. Es ist ja bei den Saints bislang ein großes Hin und Her. Mal sieht's ganz gut aus, dann sieht's wieder nicht so gut aus. Also ich meine, das ist ja eigentlich ähnlich wie bei Tennessee. So richtig schlau wirst du aus New Orleans bislang auch nicht, wenn man mal guckt, gegen wen man da gewinnt. Teilweise ziemlich deutlich und gegen wen man halt verliert. Also gegen die Giants haben sie verloren, gegen die Panthers haben sie deutlich verloren, aber die Packers vermöbelt. Keine Ahnung, jetzt haben sie eine Bye-Week gehabt, mal gucken, was da jetzt draus wird aus den Saints. Wie gesagt, da bin ich ja genauso wenig schlau wie Günther bei den Titans. Ne? Aber Chance ist da gegen die Seahawks, weil ohne Russell Wilson merkt man schon, dass da nochmal eine Qualität fehlt.
Es ist es muss noch manches Radar justiert werden irgendwie, aber es ist ja auch erst ein Drittel der Saison rum. Von daher, selbst wenn jemand jetzt peakt, der Weg ist noch lang bis in die Playoffs und bis tief in die Playoffs. Aber ja, diese Seahawks, die Sunday Night in Pittsburgh zu Gast waren, haben sich wieder rangekämpft und am Ende war es dann doch ein Turnover zu viel von Geno Smith und Pittsburgh gewinnt das. Aber ja, was ist der Eindruck von diesen Seahawks ohne Russell Wilson, die ja auch mit Russell Wilson, das dürfen wir nicht vergessen, eine Reihe von Problemen mitschleppen.
Ja, die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Zwei Siege nur, vier Niederlagen in dieser, wie wir alle wissen, unglaublich starken NFC West. Also da auch, gut, man kann sagen ein Drittel, man kann aber auch sagen schon ein Drittel. Also die NFL-Saison ist ja die kürzeste im Sport. Es ist, du hast nur 16, jetzt in diesem Jahr 17 Spiele. Also da kannst du nicht mehr allzu viele reparieren. Das also ein Drittel ist schon relativ aussagekräftig, denke ich. Und Seattle wird sich, vor allem jetzt, da Wilson ja länger ausfällt, mit dem Gedanken vertraut machen müssen. Playoffs sind in weite Ferne gerückt. Was sehr, sehr positiv war, natürlich das Laufspiel in der zweiten Halbzeit gegen Pittsburgh, die ja bekanntlich da ganz gut unterwegs sind, aber eben auch nicht mehr, habe ich zuvor schon mal angesprochen, auch nicht mehr ganz die Klasse haben, die man von einem Steel Curtain gewohnt ist. Blitzt immer mal wieder auf, aber da stimmt's auch hinten und vorne nicht. Steelers würde ich auch eher einreihen in die Tennessee-Geschichte, ist für mich auch nicht ganz so zu begreifen, wie man die einschätzen soll. Also würde ich jetzt nicht überbewerten, wenngleich es natürlich eine wirklich gute Vorstellung war, nur wenn du am Ende wieder verlierst, bringt dir das alles nichts. Interessant wird es sein, wie sie mit Geno Smith arbeiten, ob sie weiter auf den Lauf setzen, der, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit gegen eine durchaus sehr, sehr solide Steelers-Defense sehr gut funktioniert hat, obwohl die Steelers dann auch wussten, die laufen, hat's gepasst. Also das macht ein bisschen Hoffnung. Und dann hast du auf der anderen Seite halt ein Team mit New Orleans, das jetzt nicht Angst und Schrecken verbreitet, ist halt im Lauf, in der Laufverteidigung sehr, sehr gut auf Rang 2. Von daher passt das ja im Zusammenspiel. Irgendeiner wird sich da durchsetzen können. Aber mit Abstand die schwächste Passverteidigung. Also würde ich mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also das ist so ein Spiel, da musst du eigentlich würfeln. Weil auf dem Papier würde ich sagen, so von den Zahlen, was bisher gelaufen ist, wäre es eigentlich eine klare Sache für Seattle, weil New Orleans eben ohne Breeze und andere noch nicht so weit ist. Aber wenn du dir dann den Rekord anschaust und wie sie spielen, dann sagst du eigentlich, Seattle ist nicht so gut, das gewinnt New Orleans. Aber ein Würfel oder eine Münze hilft in dem Fall.
Es würde ja den Saints helfen, Franz, wenn ja von den Verletzten, also Michael Thomas, Traquan Smith, Terron Armstead, Quan Alexander, Marcus Davenport und so weiter, der ein oder andere mal schnell wieder mit dabei wäre. Ne? Also ich meine, die Saints gehören auch zu denen, die sich wahrscheinlich gefreut haben, dass es früh eine Bye Week gab, damit die Verletztenfront sich hoffentlich ausdünnt.
Ja, also bei denen merkst du es dann wahrscheinlich noch ein bisschen eher als bei Baltimore, dass da auch viele wichtige Spieler auf der Verletztenliste rumsitzen. Das ist gerade wenn du dann umstellen musst, wenn du dich einstellen musst auch auf einen neuen Quarterback und du gar nicht so genau weißt, was kriegst du jetzt eigentlich Woche von Woche von ihm, dann wäre es natürlich gut, wenn du noch andere verlässliche Spieler da hast. Also ja, gebe ich dir vollkommen recht, es wäre hilfreich.
Wie siehst du das Kräfteverhältnis von dem, was du jetzt von beiden Teams gesehen hast? Also wen würdest du da vorne sehen in diesem Duell?
Boah, du stellst immer die richtig harten Fragen, Nicola. Also ich
deshalb bist du auch der Bestbezahlte hier, was soll ich dir sagen, wegen dieser harten Fragen.
Ich sehe es ähnlich wie Günther. Also ich kann mich da auch wirklich nur anschließen. Es ist für mich ein Münzwurfspiel, wie er es gesagt hat. Vielleicht ein Vorteil für die Saints.
Dann geht es darum, wer weniger sein Quarterback verstecken muss.
Jens. Nein, ich bin immer noch vorhin zusammengezuckt, als Günther für die Lions eine 0-17-Saison prophezeit hat. Natürlich im Scherz, aber wenn Schmiede uns hören sollte, dann ist das bei ihm wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut angekommen. Aber das ist nur.
Naja, das Ding ist aber, wenn du auch auf
die Spielplan schaust.
Ja, das ist wahr. Die Wahrheit
tut weh. Wenn du auf den Spielplan schaust, ja. Also, was sind die 11, die bleiben? Rams, Eagles, Steelers, Browns, Bears, Vikings, Broncos, Cardinals, Falcons, Seahawks, Packers.
Falcons, mein Tipp.
Ja, Falcons zu Weihnachten war dann auch mein Gedanke. Ja, ja. Und vielleicht die Broncos zwei Wochen davor, aber der Rest, da müssen sie sich richtig reinhängen.
Schön. Habe ich es richtig verstanden, Günther, dass du dich heute, das habe ich glaube ich richtig verstanden, Broncos at Browns und dass du dich dann am Sonntag um 19 Uhr bei Chiefs at Titans reinhängst. Dürfen wir das hier festhalten?
Das dürft ihr gerne festhalten. Das ist ein Fakt.
Ist das ein Einzelspiel am Sonntag oder ist es die Konferenz?
Ja, das ist in der Konferenz.
In der Konferenz.
Das ist nicht unser Einzelspiel, aber ein Spiel, da könnte ich mir vorstellen, wird öfter mal eingeschaltet. Derrick Henry läuft wieder durch die Defense der Chiefs und dann versucht Patrick Mahomes zu antworten. Könnte ein paar Punkte geben.
Patrick Mahomes has lost his mojo. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Schaut euch das bitte am Sonntag um 19 Uhr, ab 19 Uhr bei der Zone an, wo wir wahrscheinlich auch den Franz hören werden.
Das stimmt, ja. Ja, ich reihe mich da auch ein in die Konferenz, dann tatsächlich mit dem Spiel Bengals-Ravens. Das könnte auch ganz unterhaltsam werden. Ich glaube, wir haben da ja gerade ausführlich drüber gesprochen.
Ja, Jets-Patriots, at Patriots, der alte Klassiker für jemanden, der in New York gewohnt hat. Damals als Jets-Sympathisant für mich in den Jahren 98 bis 2000 gar nicht mal so schlimm. Nicola, du hast alles gut verkraftet aus London.
Ja, das war, also es war schön, mal wieder in London zu sein. Gut, in der City, da merkt man schon, dass das ein oder andere Restaurant halt die Lockdowns nicht überlebt hat, weil keiner in die City gegangen ist. Aber ansonsten, also die Stadt steht noch, wie man sie kennt. Tottenham war auch eine sehr interessante Erfahrung, viel kleiner als Wembley, aber dennoch sehr schön. Und dann so, also ich kann nur sagen, hat mich gefreut und gerne wieder. Also die London Games hoffentlich dann nächstes Jahr mehr als zwei. Aber ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Jetzt bin ich gespannt, was bei den Dolphins passiert, weil die Trade-Gerüchte um Deshaun Watson haben jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Was passiert mit Tua und so weiter? Also da könnte sich die Organisation, die schon ein bisschen ratlos wirkte, jetzt komplett blamieren. Aber ja, das sind halt die Nebenerscheinungen. Aber ansonsten hat Spaß gemacht. Also ja, war schön in London.
Jetzt muss ich dann nochmal nachhaken. Günther, ist es denn vorstellbar, dass Deshaun Watson in dieser Saison überhaupt Football spielt, nach all dem, was da rundherum los ist?
Also wenn tatsächlich der Trade in dieser Woche, hat es ja geheißen, möglicherweise sogar schon vollzogen wird, dann liegt es erstmal an Herrn Goodell, ob er ihn sofort sperrt oder auf die Liste setzt. Momentan dürfte er spielen, er dürfte aufs Feld gehen, daran ist nichts zu rütteln. Es ist ja nach wie vor der Grundsatz, auch in den USA und sollte auch bei uns so sein, bis zur Verurteilung hast du als unschuldig zu gelten, von daher ist noch nichts passiert. Die Untersuchungen laufen, würde man sagen, aus der Entfernung beobachtet, eher wischiwaschi, also so richtig tut sich da nach den großen Schlagzeilen vor, ja, ist jetzt auch schon gefühlt wieder ein Jahr her, tut sich relativ wenig, also was tatsächlich Fakt ist, weiß keiner. Also er dürfte de facto momentan rein juristischer Stand und ligatechnischer Stand spielen. Was passiert, wenn er tatsächlich jetzt getradet wird und die Dolphins anfangen, ihn aufzustellen? Das ist eine andere Geschichte, aber ich kann es mir nicht vorstellen, nachdem er ja bei Houston auch spielen dürfte und da keiner was gesagt hat von der Liga. Er ist ja nicht auf IR und er ist auch nicht auf einer anderen Liste, sondern er ist active und wird dann immer für den Spieltag als inactive deklariert, aber er ist auf der 53-Mann-Liste. Von daher hätte ja die Liga da reagieren müssen, wenn da was gekommen wäre. Von daher wird das interessant sein zu beobachten. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendjemand in Anführungszeichen so dämlich ist, dieses Risiko einzugehen, weil die wollen ja nach wie vor, was man hört, drei First-Round-Picks und das ist ja sportlich wert, okay? Das Risiko, finde ich, kann man eingehen, dass man das abgibt für so ein Ausnahmetalent und hofft, dass man dann das richtige Trainingskonzept zusammenbaut und die Spieler. Aber was der sonst noch im Gepäck hat, das Risiko einzugehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Nicola hat ja gerade gesagt, der Chaos-Club aus dem Süden Floridas ist immer mal wieder für eine Überraschung.
Ja, auch politisch gesehen.
Und das ist wirklich das, was ich ich wollte eigentlich zur PK von Jacksonville, dann gewinnen sie das Spiel und weil das so gefühlt vercoacht war von Miami, habe ich gedacht, okay, dann setze ich halt in die PK von Miami. Und diese Ratlosigkeit und dass da keiner mal irgendwie sich da mal hinstellt und irgendwie sagt so, okay, jetzt reißen wir mal das Ruder hier rum, also irgendwie so keiner das, kein Leader, kein gar nichts, alle so in ihren Bart mehr oder weniger reingenuscht, es war nicht gut, wir müssen besser werden, wir sind nah dran, aber ja, so solche Sachen, das wirkt halt so dysfunktional, wenn die jetzt noch diese Deshaun Watson Geschichte dazu machen, das Recipe for Disaster. Vor allen Dingen, wenn man hört, dass es vor allen Dingen der Owner will und die Coaches und der General Manager gar nicht so, ja, und das klingt dann wieder super.
So ist halt Miami. Was soll ich euch sagen? Hört Dan Lebertard und Stu Gatz, wo ihr ihn findet, da sind wir noch ein kleines bisschen näher dran. Danke.
Sie könnten den Kicker von Washington vielleicht noch holen, den neuen, der noch nie in der NFL gekickt hat und zuletzt vor 5 Jahren im College bei Pittsburgh. Der Name Chris Blewitt.
Okay, gut. Danke. Schöner Rausschmeißer. Danke, Franz. Leg dich wieder hin. Die Stimme ist leicht angeschlagen. Günther, vielen, vielen Dank. Nicola, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 531.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 531 mit Handball und ich freue mich sehr, dass nach längerer Zeit mal wieder am Start ist der große Uwe Semrau. Grüß dich, Uwe.
Guten Morgen.
Und auf Fortbildung, er bildet sich weiter selbstverständlich nur für seine weiteren Aufgaben bei Sportradio 360, Markus Götz. Götze, guten Morgen.
So ist es. Guten Morgen.
Uwe, man sagt ja im Handball, ein Unentschieden kommt eher selten vor. Jetzt haben die Kieler 3-mal hintereinander Unentschieden gespielt. In Berlin, in Lemgo, jetzt am Mittwochabend zu Hause gegen Szeged. Welches Unentschieden schmerzt denn da den THW am meisten? Und welches war am befriedigendsten, wenn es das überhaupt gibt bei einem Unentschieden?
Also ich würde sagen, dass das Unentschieden bei den Füchsen am meisten schmerzt, weil sie sich doch als direkter Konkurrent für die deutsche Meisterschaft herauskristallisieren. Und da wären 2 Punkte natürlich gut gewesen. Und vor dem Hintergrund, dass am Wochenende das Duell mit dem SC Magdeburg, ich will nicht sagen droht, aber doch ansteht, ist das der Punktverlust, glaube ich, der am meisten schmerzt.
Götzi, Zustimmung? Also mit Lemgo, da haben Sie irgendwas, da passt es nicht. Und gegen Szeged haben Sie es mit 7 geführt.
Ja, also ich glaube, das gegen Szeged, das kann man verkraften. In der Gruppenphase der Champions League, da musst du nicht zwingend durchziehen. Das kann man genauso argumentieren, wie Uwe das gemacht hat. Da müsste man die Kieler jetzt selbst fragen. Also grundsätzlich glaube ich, dass du auch so denken kannst, wenn du in Berlin spielst bei einem direkten Konkurrenten und dann unentschieden spielst, ist das kein schlechtes Ergebnis. In Lemgo waren sicher 2 Punkte eingeplant.
Uwe, jetzt ist es ja so, wir haben bei den Flensburgern in den letzten Wochen auch mit Götze immer drüber gesprochen, die vielen Ausfälle. Jetzt haben am Mittwoch bei den Kielern Sander Sargosen und Steffen Weinhold gefehlt, wohl auch noch am Wochenende wegen Impfdurchbruchs. Was sagt uns dann das? Wenn du schon sagst, man darf nicht sagen oder man sollte nicht sagen, die Magdeburger drohen, aber könnte hier zumindest in der Frühphase der Bundesliga mehr Spannung entstehen, als wir vielleicht gedacht hätten?
Also das ist in der Tat so. Magdeburg segelt mit voller Kraft bisher durch alle Wettbewerber und das wird ein ernsthafter Prüfstein auch zu Hause für den THW Kiel. Ausfälle hat mehr oder weniger jeder, aber Berlin und Magdeburg bisher nicht. Das heißt, die sind so ein bisschen von diesen Dingen verschont. Und der Ausfall von Sargosen und Weinhold wiegt schwer. Billig konnte das gestern ein bisschen kompensieren, hat eine hervorragende Leistung abgegeben, aber Reinkind auf der rechten Seite ist halt immer müder geworden und das hat den Kielern auf der Zielgeraden dann auch gefehlt und das ist einfach der Mann, der Lücken reißt, der 2 Minuten provoziert beim Gegner und das wird ein Hauen und Stechen am Wochenende und von daher glaube ich, ist das ohne das Phrasenschwein jetzt zu bemühen, ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den THW. Denn sie hatten sich auf diese Woche unheimlich gefreut mit diesen Spitzenpartien gegen Szeged und gegen Magdeburg und jetzt hängt das alles, wie ich finde, von diesem zweiten Spiel ab.
Götze, du hast die Magdeburger ja gemeinsam mit Heiner Brandt kommentiert gegen Flensburg. Das haben sie am Ende dann relativ klar gewonnen. Wie siehst du denn die Partie?
Ja, zu dem Spiel, das du gerade ansprichst, am Sonntag in Magdeburg gegen die SG, muss man sagen, dass es war kein Spiel auf Augenhöhe unter diesen Umständen. Der Substanzverlust bei den Flensburgern, der ist im Moment einfach zu groß. Ja, also ohne Semper, ohne Rött, ohne Kier Möller, ohne Sögaard. Sie spielen jetzt ja schon seit Wochen mit im Grunde 3 Leuten im Rückraum, 3 Rechtshändern. Jim Gottfriedson ist auch alles andere als bei Full Capacity. Also der ist angeschlagen, der ist müde. Also die Flensburger sind in der Konstellation einfach, das sind völlig andere Umstände, wenn du die beiden Mannschaften da dann aufeinandertreffen siehst. Und die waren chancenlos. Insofern, das war jetzt für mich nicht der Gradmesser, um sicher sagen zu können, dass der SC Magdeburg auch ähnlich dominant gegen den THW Kiel auftreten kann. Trotzdem, klar, die Magdeburger tadellos bislang, gewinnen den Superglobe. Ich meine, der deutliche Sieg gegen Barcelona, das war echt ein Statement. Das ist in ganz Europa wahrgenommen worden und natürlich auch in Deutschland, in der Bundesliga makellos bislang. Die fahren natürlich mit maximal Selbstvertrauen nach Kiel und das ist jetzt schon in der Konstellation, wo der THW auch kleinere Probleme hat. Der THW als der Nummer 1 Favorit in die Saison gegangen. Das ist schon eine hochinteressante Konstellation und hochgespannt. Alles ist möglich in diesem Spiel.
Jetzt waren, Uwe, am Mittwochabend knapp 6.000 Zuschauer nur in der Arena in Kiel. Ich sage nur, weil immerhin 6.000 Zuschauer sind ja auch gut. Ist das der normale Mittwoch oder merkst du auch bei den Handballfans, also dass am Mittwoch die Leute vielleicht jetzt nicht so gern außer Haus gehen, oder merkst du auch beim Handball eine gewisse Zögerlichkeit der Fans, dass die zurückkommen, Uwe?
Also das muss ich auch erst wieder einschleifen, keine Frage. Bei Kiel ist der Spezialfall ja, dass in der Champions League es Dauerkarten für diesen Wettbewerb gibt. Aber da kommen eigentlich die Fans zum Zuge, die am Wochenende dann eben keine dieser Dauerkarten belegen können. Und das sind dann teilweise auch weitere Fahrten. Es ist ein deutlich jüngeres Publikum unter der Woche in der Champions League. Und von daher ist, glaube ich, der THW auch mit so einer Zuschauerzahl dann mal zufrieden. Aber ja, die Kieler stellen da ja noch die Spitze der Zuschauerkapazität und der Nachfrage dar. Und in anderen Hallen sieht das ganz anders aus. Ich denke, die Leute müssen so langsam auch erst wieder an Normalität gewöhnt werden. Und ja, ich denke, auch ein großer Teil ist vorsichtig.
Wie war das in Magdeburg, Götzi?
Anders.
wie anders? Besser, schlechter? Okay, gleich war es nicht, aber war es besser oder schlechter?
Also in Magdeburg war es am vergangenen Sonntag so, dass sie, ich glaube 6.800 oder 6.700 wäre normalerweise ausverkauft. Die dürften 5.000 Tickets rausgeben. Stehplätze sind im Moment nicht möglich und auch nicht die Plätze direkt am Spielfeldrand, die man in Magdeburg in Vor-Corona-Zeiten aufgebaut hat, ja, drumherum, direkt. Aber diese 5.000 Tickets, die waren vergriffen, ja. Also die Halle war ausverkauft, die Halle war voll. Also da ist das angenommen worden am vergangenen Sonntag. Aber das, was Uwe da geschildert hat, das ist natürlich vollkommen richtig. Da kannst du mit sehr vielen besorgten Managern im deutschen Handball sprechen. Gilt ja nicht nur für den Handball, aber jetzt reden wir ja über die einzig wahre Hallensportart. Schönen Gruß an Michi Körner.
Ja.
Also du hast diese Problematik. Die Leute sind vorsichtiger geworden. Ich glaube übrigens auch, dass der ein oder andere, weißt du, wenn du eineinhalb Jahre etwas nicht tun kannst, dann verliert auch der ein oder andere den Bezug dazu. Ich glaube, auch das spielt eine Rolle. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist ein schwieriger Weg zurück. Das wird noch dauern. Ich bin gespannt, ob sich das überhaupt jetzt in absehbarer Zeit wieder auf ein Vor-Corona-Niveau entwickeln wird.
Wenn wir ganz unten in die Tabelle schauen, ganz kurz noch, Uwe, Hannover-Burgdorf, 2 Punkte nur aus 6 Spielen. Christian Brockhoff, was denkst du, wie groß ist der Glaube an die Fähigkeiten von Christian Brockhoff in Hannover? Hat der viel Druck? Wird er irgendwann mal Druck spüren oder kann der frei vor sich hinarbeiten?
Nein, das kann keiner in der Liga. Ich kann nicht so ganz die Entwicklung da beurteilen, denke aber, dass gerade diese beiden Mannschaften einfach einen miesen Start hingelegt haben. Also Minden mit 0 Punkten wundert mich natürlich auch ein bisschen. Aber es gehören immer mehrere dazu und das liegt natürlich daran, dass einige Mannschaften, die nicht so hoch gewettet waren, diese Spiele dann eben gegen diese Teams da unten gewinnen. Also Hannover hätte ja fast das Spiel gegen die Füchse auch gewonnen. Also so weit weg sind sie ja nicht in ihrem Leistungsvermögen. Aber es ist, Lübbecke hat schon 4 Punkte, der HSV steht super da, in der Tabelle ist Fünfter im Moment. Das sind ja alles Mannschaften, die dann eben einen oberen Platz auch wegnehmen, ja, denen, die da unten stehen. Aber Christian Prokop hat da keinen Artenschutz, der wird genauso beurteilt wie alle anderen auch. Und wenn das nicht besser wird, dann fliegt er irgendwann, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt.
Wenn Uwe den HSV schon anspricht, Götze, wir hatten ja bevor die Saison losgegangen ist, die Hamburger mit Ziel Klassenerhalt da hier verortet. Jetzt spielen die heute in Balingen, heute Abend um 19.05 Uhr. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, Götze, Hand aufs Herz, hätten sie 11 Punkte damit schon gerettet. Nach 9 Spieltagen. Nach neun Spieltagen.
Also rechnerisch noch nicht. Ja. Klar, ja. Aber logisch, du bist dann in einem völlig anderen Tabellenbereich, du spielst mit einem ganz anderen Selbstverständnis und Selbstvertrauen. Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass die Hamburger in dieser Saison nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, aber nur mal zur Erinnerung, Beispiel, letzte Saison, der TVB Stuttgart startet furios, die waren in einer ähnlichen Saisonphase, sogar noch ein bisschen später, die waren Fünfter, mhm, ja, und haben dann eine atemberaubende Niederlagenserie hingelegt und wären am Ende fast noch abgestiegen. Also ich komme immer wieder auf dasselbe zurück. Diese Liga ist so stark, dass du gegen keine einzige Mannschaft von vornherein gewonnen hast. Ja? Und möchte noch einmal ganz kurz den Bogen zu Hannover machen. Natürlich, da hat Uwe vollkommen recht, natürlich kann Prokop da nicht machen, was er will, punktemäßig. Ich glaube allerdings, dass die schon gut einzuschätzen wissen, wie das bislang gelaufen ist. Ich habe einige Spiele gesehen von den Hannoveranern und da sind unglückliche Umstände auch zusammengekommen, immer wieder Verletzungen, Spielglück hat gefehlt. Dann muss man einfach auch ganz klar sagen, dass er einen sehr anspruchsvollen Handball in verschiedenen Bereichen sich vorstellt. Und das natürlich jetzt auch erst seit einigen Monaten in diese Mannschaft einbringt. Das ist auch ein Prozess, überhaupt keine Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Hannover stabilisieren wird und am Ende nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Sicher wissen kann man es nicht. Mhm. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Weißt du, da kommt, vor der Saison haben im Grunde alle gesagt, okay, Lübbecke auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal gucken, zweiter Absteiger. Kommen noch 2-3 Mannschaften in Frage. So, und was ist jetzt mit Lübbecke? Die haben 4 Punkte, die stellen eine wirklich stabile Abwehr hin, die äußerst unangenehm zu bespielen ist, ja? Und zwar nicht nur für Mannschaften aus dem untersten Tabellenbereich. Wollen wir doch mal gucken, ob die schon als Absteiger feststehen. Und dann kannst du es ja mal durchgehen, wer da überhaupt noch in Frage kommt. Das ist einfach ein maximal guter Wettbewerb in der Bundesliga. Und klar, am Ende kann es dann natürlich auch aus so einer Gemengelage raus für Hannover schwierig werden.
Hm. Uwe, eine Handballfrage noch. Was traust du jetzt, wenn Götze vorhin von einer atemberaubenden Niederlagenserie von Stuttgart spricht, vergangene Saison, traust du den Rhein-Neckar-Löwen in diesem Jahr eine atemberaubende Siegesserie zu oder müssen die sich mit einem Mittelfeldplatz bescheiden?
Ich frage mich zunächst, wie die ersten Fragen dieses Gesprächs einzustufen waren, wenn es denn keine Handballfragen waren. Aber die Rhein-Neckar-Löwen werden sich berappeln. Da sind ja auch Spieler dazugekommen. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen war es so, dass in allen Wettbewerben einfach die Chancenauswertung nicht funktioniert hat. Die Spielkonzeption selbst, finde ich, ist okay. Reicht nicht für die Spitze, gar keine Frage. Aber das ist eine Mannschaft, genau wie das Wetzlar und Leipzig sein kann, die den Weg nach oben antreten werden. Ne? Und dann wird sich das alles nivellieren. Ich denke nicht, dass einer von den genannten was zu tun hat mit dem Abstieg. Und das macht es natürlich für Hannover zum Beispiel, um da kurz drauf zurückzukommen, doppelt schwer. Denn dann entsteht so ein Biotop von wirklich nur wenigen Mannschaften, die es da erwischen kann. Ja. MT Melsungen genauso mit 6-8 Punkten ist auch nicht gut unterwegs. Und von daher glaube ich, dass die Löwen sich ins obere Mittelfeld aufmachen werden, mehr aber auch nicht, ehrlich gesagt. Und von einer atemberaubenden Siegesserie sind sie tatsächlich weit entfernt.
Ausgezeichnet. Ich habe noch eine Frage an euch beiden Tennis-Aficionados. Beide kommentiert ihr, beide spielt ihr Tennis. Uwe, vielleicht um eine Nuance noch stärker als Götze. Aber Götze, wir arbeiten an deinem großen Comeback für nächstes Jahr. Aber ich weiß nicht, wie viele gesehen hat von Indian Wells. Uwe, ich bleib gleich bei dir. Es ist ein drittelvolles Stadion gewesen, maximal. Also vielleicht beim Frauenfinale oder am Wochenende dann ein kleines bisschen mehr, aber keine Menschen dort. Dann gewinnt Cameron Norrie bei den Männern. Bei den Frauen haben wir auch eine Überraschungssiegerin mit Paula Badosa. Ist das jetzt die Zeit nach den großen drei, die schon angebrochen ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass eben Zverev, Medvedev und Co. noch nicht so weit sind? Mit anderen Worten oder andere Frage, hast du Freude an diesem Turnier in Indian Wells gehabt?
Hatte ich sehr wohl. Das Tennis bei den Frauen war ziemlich gut. Das Finale war sensationell. Das war eines der besten Finalspiele in diesem Jahr. Und ja, für uns Insider ist Paula Badosa ein Name natürlich. Und die wird sich da oben festsetzen. Und auf der anderen Seite Cameron Norrie, auch sehr attraktives Tennis. Und ich finde, es ist gut, dass bei solchen Turnieren das Feld offen ist, dass auch andere Namen dort ins Spiel kommen. Ja, warum jetzt die Garde hinter den großen drei sich da nicht als führende Kraft etablieren kann, das ist natürlich die Frage. Das ist ja bei den Frauen, ist das Feld ja noch breiter angelegt. Ne? Ja, und ja. Ich finde, das tut auch den Herren ganz gut. Und da muss ich dann als Nachfolger irgendwann mal einer da wirklich aufmachen und muss aber dann auch dauerhaft solche Leute wie Nadal und Djokovic schlagen, um da hinzukommen. Bei den Frauen ist, da sehe ich da höchstens Ashleigh Barty im Moment, die es zu schlagen gilt. Ansonsten kann da jeder in die Top Ten kommen, also ein ganz großer Pool von Spielerinnen. Ich finde es hochattraktiv, wie gut 18-, 19-Jährige spielen. Wir alle kennen die Geschichte von Raducanu und Fernandes. Also da macht mir diese Unberechenbarkeit überhaupt nichts aus. Es gibt Ältere wie Azarenka, die jenseits der 30 vorne in der Spitze mitspielen. Dann gibt es Aufsteiger mit Mitte 20, die ihr Spiel nochmal auf ein ganz neues Niveau gebracht haben. Auch das ist spannend. Also von daher kann ich dem nichts Schlechtes abgewinnen. Indian Wells ist natürlich auch durch den Ausfall und die Verlegung tangiert gewesen. Und da sind die Leute auch vorsichtig. Du musst aus Los Angeles 2 Stunden im Auto fahren. San Diego sind es 3, um da hinzukommen. Und das überlegt man sich im Moment, glaube ich, auch zweimal.
Ja, Götze, also mir hat schon ein bisschen die Atmosphäre gefehlt. Das Tennis war gut, selbstverständlich. Und ich sage, waren ein paar richtig geile Spiele dabei. Auch wenn Basilashvili den Ball trifft, ist es gut. Aber wenn ich halt leere Tribünen sehe, ich mag mich noch nicht dran gewöhnen. Aber besser halbvolle Tribünen als ganz leere zumindest. Zumindest das.
Erstens, Uwe ist by far der bessere Tennisspieler von uns beiden.
Von uns dreien, bitte. Also wir hätten gemeinsam, wenn wir gemeinsam gegen Uwe antreten, würden wir kein Licht sehen.
Das muss betont werden. Zweitens, ich habe echt relativ wenig gesehen. Ich hatte des Tages zu tun und musste des Nächtens dann auch mal die Augen zumachen, während der Tage von Indian Wells. Ein bisschen was habe ich schon geguckt. Zur Frauenkonkurrenz hat Uwe ja schon alles Wesentliche gesagt. Hat irgendeiner eigentlich mal geguckt, was es für eine Wettquote vor dem Turnier auf ein Finale Basilashvili gegen Norrie gegeben hätte? Hätte mich mal interessiert. Ich schätze, da hätten wir uns jetzt alle zur Ruhe setzen können. Ja, man muss sich erst dran gewöhnen. Die Dominanz im Männertennis durch die bekannten Herren war über so viele Jahre hinweg derart enorm. Mir geht's zumindest so, dass es sich noch ungewohnt anfühlt. Mhm. Und trotzdem bin ich auch bei Uwe, dass es nichts Schlechtes ist. Da ist doch gut, wenn da Bewegung reinkommt, wenn eine gewisse Unberechenbarkeit reinkommt. Bei mir ist es einfach so, ich war so dran gewohnt, dass eine Handvoll Spieler für irgendwas Großes in Frage kommen, wenn überhaupt, dass das bei mir noch gar nicht vollständig angekommen ist, aber das passiert nach und nach. Und es ist interessant, zu den halbvollen Rängen, ich meine, Jens, ich meine, was haben wir jetzt erlebt in den letzten 1,5 Jahren? Wir haben auch ganz leere Ränge gehabt. Ich habe erst vor kurzem, weil ich mir für einen Kollegen nochmal was angucken musste, Spiele aus Rotterdam gesehen.
Und das war, Rotterdam war furchtbar, weil da war die Halle so dunkel. Ja. Das war komplett deprimierend.
Ja, aber da war so aufgebaut, dass man gar keine, nicht mal eine leere Tribüne gesehen hat. Es war derart spooky, dass wir das in den Welt so tausendmal lieber.
Oh, schön. Männer, wo werden wir euch am Wochenende hören? Uwe, bist du im Einsatz beim Handball, beim Tennis? Wo könnten wir Uwe Semrau an diesem Wochenende erwischen?
Privat auf dem Tennisplatz,
herrlich.
Ansonsten Urlaub.
Moment. Privat draußen noch auf dem Tennisplatz oder spielst du in der Halle jetzt?
Nein. Training in der Halle.
Götze, du bildest dich fort, aber am Wochenende am Start oder nicht?
Ja, ich schraube nach wie vor an meiner Coaching-Ausbildung. Bin jetzt dann schon bald auf der Zielgerade. Und ja, am Wochenende ist dann wieder das Sport, das Thema Samstag, zweite Liga, Fußball und Sonntag Handball, Konferenz, unser neues Format, guck mal rein.
Habe ich doch schon gemacht. Markus Götz und Uwe Semrau. Ja, gefällt mir gut. Es ist sehr entspannt irgendwie. Ich habe nämlich bei manchen anderen Konkurrenzen, da regt mich mittlerweile diese Schreierei so auf, dass dieses Überhypen, dass ich mir viele andere Konferenzen, ich möchte ja keine Namen nennen, aber meistens ohne Ton anschaue, sondern nur dem Bild folge. Aber das nur nebenbei. Markus Götz und Uwe Semrau, danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 531.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Sportradio 360, die Big Show 531. Es geht weiter mit Motorsport und freuen wir uns, dass nach einer Woche Absenz wohlverdienten Urlaub, möchte ich sagen, Eddie Mielke von RAN wieder am Start ist. Grüß dich, Eddie.
Servus, schönen guten Tag in die Runde.
Und auf der anderen Seite der Runde, da befindet sich Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch. Ich freue mich.
Viele Themen, die wir aufmachen könnten, aber ich glaube, Eddie, wir wollen natürlich dann auch noch mal eine Minute oder mehr zum DTM-Finale, über das wir mit dir noch nicht gesprochen haben, plaudern. Aber emotionaler Abschied. Valentino Rossi kommt das letzte Mal nach Misano. Ich weiß gar nicht, wo muss man anfangen? Was ist das große Thema? Hat er zu spät aufgehört? Werden ihn die Fans auf den Händen vom Kurs tragen? Was erwartest du von diesem Wochenende in Misano?
Ja, also es ist ja immer noch nicht ganz geklärt, wie viele Zuschauer rein dürfen in Misano Adriatico. Also im Moment sind es 35.000, die am Tag zugelassen sind. Ja, und da das ja eine eher kleine und kompakte Anlage ist, 35.000, das wird ein schöner Hexenkessel werden. Ich bin mir relativ sicher, dass sich die Valentino Rossi-Fans mittlerweile mit den Ergebnissen, die Wale noch in der Lage ist, im Moment einzufahren, abgefunden haben und dass es ein Fest in Gelb und mit der 46 dekoriert werden wird. Denn das ist schon was ganz Besonderes. 13 Kilometer sind es gerade mal bis zu seiner Ranch in Tavuglia. Der kennt da jede Pizzeria auswendig seit frühesten Kindesbeinen an. Ist er da eine Größe, ist ja auch in Misano sehr, sehr oft mit seiner Akademie, mit Serienmotorrädern unterwegs zum Trainieren. Also viel mehr Heimspiel geht zum Abschied nicht und das wird sicherlich sehr, sehr emotional. Aber wir wollen ja nicht vergessen, Fabio Quartararo ist einer von denen, der an diesem Wochenende schon Weltmeister werden könnte. Also nicht nur den Blick auf Valentino gerichtet, sondern man muss schon auch einen Blick auf die WM-Tabelle richten und es könnte sich an diesem Wochenende schon entscheiden.
Ja, der Voice, das ist bei Valentino Rossi ist ja so, also kommen wir dann gleich gerne auch ein Wort zur WM-Entscheidung, aber bei Valentino Rossi, jetzt hat er sich ja lang genug Zeit gelassen und ich finde diesen Übergang mit seinem unter Anführungszeichen Junior-Rennstall hat er wunderbar geschafft. Er wird ja dem Motorradsport auf jeden Fall erhalten bleiben.
Ja, Gott sei Dank. Als Teamchef so oder so in der MotoGP-Klasse ja auch. Also die VR46 Academy hat, ich glaube, ein Drittel des Starterfeldes in MotoGP inzwischen stellt es ja auch. Also da sind so viele Talente im Aufwachsen. Und inzwischen ist es ja sogar so, dass er auch den ersten Nicht-Italiener da in seiner Nachwuchsakademie aufgenommen hat. Es geht ihm tatsächlich um die Förderung des Nachwuchses. Und das war relativ viel Italiener, wie zwar wie Pecco Bagnaia als Herausforderer von Fabio Quartararo dabei haben, neben den vielen Spaniern, ist bekannt. Es ist interessant allerdings, dass man sagen muss, in Deutschland und Frankreich, wir sind ja schon mal drauf eingegangen, wird vom Sprung der nationalen Motorradmeisterschaft in die internationalen Serien relativ wenig getan, viel weniger als in Italien und in Spanien. Das spiegelt sich ja entsprechend auch in den Nationalitäten der Königsklasse im Motorradsport wieder. Wie viele Spanier wir da haben seit Jahren, auch die den Weltmeister stellen, wie viele Italiener wir haben. und keinen Deutschen und momentan nur zwei Franzosen, aber einer davon, Fabio Quartararo, ist auf dem allerbesten Weg, vorzeitig Weltmeister zu werden. Und ich glaube, da gäbe es keinen Fahrerlager, der nicht der Meinung wäre, dass es absolut verdient werden würde.
Und Quartararo hat ja das erste Rennen, Eddie, in Misano gewonnen. Ist der einfach auf jeder Strecke stark oder kommt ihm Misano ganz besonders entgegen? Weil wir wissen ja bei Marc Marquez, dass es manche Strecken gibt, wo er eigentlich im Schlaf gewinnt. Stichwort Austin.
Ja, das liegt aber ein bisschen immer noch an der Schulterverletzung von Marc Marquez. Nein, also was man sagen muss, ist, Misano ist eine Strecke, der Yamaha taugen müsste, weil es geht nicht so lange geradeaus. Der Ducati-Top-Speed-Vorteil dürfte in Misano Adriatico keine große Rolle spielen. Deswegen kann man schon sagen, dass das für Fabio Quartararo eigentlich alles nach Plan läuft. Er hat in Misano ja wirklich auch gute Leistung schon gebracht. Also das kommt Fabio Quartararo und der Yamaha sicherlich entgegen. Und aber trotzdem, das, was du gesagt hast, muss man schon herausstreichen. Man wird nicht Weltmeister in der MotoGP, wenn man nicht überall performt. Mhm. Und wenn ich da so zum Beispiel an den Red Bull Ring zurückdenke, dass er auf dieser Top-Speed-Strecke, auf dieser Strecke mit diesem großen Vollgasanteil, mit den Bergaufstücken, dass er es da geschafft hat, mit der Yamaha aufs Podest zu fahren. Das war so einer der Gründe, warum er der Top-Favorit ist und warum er ziemlich sicher, ziemlich wahrscheinlich den Titel holen wird. Man soll das nie zu früh beschreien. Aber ich glaube, die Chancen sind groß bei Fabio Quartararo und das liegt in erster Linie an ihm, weil er an sich gearbeitet hat und weil er sämtliche Fehlerquellen, die eher so im mentalen Bereich bei ihm lagen, aus der letzten Saison ausgemerzt hat, hat mit einem Mentalcoach gearbeitet, hat stark an sich gearbeitet und ja, das, was dabei rauskommt, ist halt die WM-Führung und die Möglichkeit, an diesem Wochenende in Misano Adriatico den Sack zuzumachen.
Das ist lustig, weil Eddie das erwähnte, war es das eine Rennen, das mir in Erinnerung bleiben wird in diesem Jahr, war am Red Bull Ring, aber das war das zweite, wo Brad Binder im Grunde genommen auf allen Vieren, weil es so geregnet hat, dann ins Ziel gekommen ist. Also das ist manchmal schon interessant. Das war vielleicht nicht das beste Rennen. Und wir wissen ja gleich zu Beginn der Saison, haben wir auch drüber gesprochen, ganz, ganz enge Rennen. Aber das war so ein Rennen, wo man wahrscheinlich im nächsten Jahr sagt, könnt ihr euch noch erinnern, damals am Red Bull Ring.
Ich glaube, das wird nicht nur im nächsten Jahr noch so sein. Das ist eines der dieser denkwürdigen Rennen mit ganz besonderem Drama und das vor allem dann in der Schlussphase. Keiner hat gedacht, dass das tatsächlich der KTM-Fahrer noch hinkriegt, mit diesen abgelatschten Reifen bei einsetzendem Starkregen das noch ins Ziel zu bringen und da hat sich das gesamte Fahrerlager verneigt. In der Tat, wir haben immer wieder solche Einzelrennen, die einem über viele, viele Jahre und Jahrzehnte in Erinnerung bleiben. Und bei Fabio muss man sagen, ist so ein einzelnes herausragendes Rennen in diesem Jahr nicht zu nennen, was aber überhaupt nicht seine Leistung schmälert, vor allem wenn man das im Vergleich zu den anderen Yamaha-Piloten zeigt. Yamaha hat ein sehr, sehr gutes Motorrad, aber sicherlich in keinem der wichtigen technischen Bereiche jeweils ein Spitzenmotorrad. Aber es ist ein guter Allrounder und Fabio hat das perfekt in diesem Jahr gemacht. Geht manchmal so ein bisschen unter, aber man muss sagen, wenn man die Punkte sich anguckt, die er geholt hat im Vergleich zu den anderen Yamaha-Fahrern, ist das wirklich fantastisch, einzigartig und hervorzuheben. Was Podium angeht, was Siege angeht, was Qualifikationsleistungen angeht, überhaupt gar keine Frage. Pecco Bagnaia hat es in der zweiten Saisonhälfte nochmal wirklich spannend gemacht, müssen wir sagen. Auch er ist da wirklich, hat sich ganz offenbar in der Sommerpause nochmal ordentlich zusammengerissen. Das ist sehr, sehr gut, überhaupt keine Frage. Die erste Saisonhälfte, da war eigentlich Jack Miller als Ducati-Werkfahrer ein bisschen stärker, ist dann aber eingebrochen, dann kam Pecco. Wir haben trotzdem noch immer noch einen spannenden Zweikampf, aber es sieht alles nach Fabio aus und das wäre völlig in Ordnung. Und auch in der Moto3 könnte schon eine Entscheidung fallen. Der Pedro Acosta, wir haben ja schon gesagt, das ist so der quasi vom Talent her tatsächlich ein Kaliber von Marc Marquez. Der könnte tatsächlich auch jetzt schon Meister werden, auch wenn es da nicht ganz so wahrscheinlich ist. Aber wenn er tatsächlich es schaffen sollte, dann wäre er der jüngste Weltmeister aller Zeiten. Momentan hält den Titel noch Loris Capirossi. Aber er hat jetzt nur das Misano zwei Wochenende Zeit dazu, der Pedro tatsächlich es zu schaffen. Aber so oder so wissen wir, sein Weg auch in die Königsklasse ist als KTM-Juwel auch schon vorgezeichnet. Der ist neu in die Moto3 gekommen und der 17-Jährige liefert dermaßen ab. Das ist der nächste ganz große, der kommen wird.
Schön.
Ja, nochmal zu Fabio Quartararo ergänzend. Ich traue Fabio Quartararo am kommenden Wochenende ganz, ganz viel zu. Natürlich hat das auch immer ein bisschen was mit dem Nervenkostüm zu tun. Aber nur um das nochmal klar herauszustellen. Fabio Quartararo ist Weltmeister wenn er das Rennen gewinnt. Und dann ist es auch völlig egal, was Pecco Bagnaia macht. Also wenn Fabio Quartararo es schaffen sollte, in Misano Adriatico am Sonntag zu gewinnen, dann ist er Weltmeister. Und so wie ich ihn kenne, könnte ich mir vorstellen, dass das genau sein Plan ist, nämlich so richtig im Style den Titel zu holen, nämlich mit einem Sieg in Italien in Misano Adriatico. Und da dürfen wir ja nicht bei vergessen, dass die Homebasis, also da, wo das Team seinen Workshop hat, im Falle Yamaha, auch in Italien ist, gar nicht weit weg von Misano Adriatico. Also das ist auch noch so ein bisschen, was da reinspielt. Sind natürlich auch viele Italiener im Yamaha-Team tätig. Das ist noch so eine weitere Komponente, weswegen das, glaube ich, so richtig der Plan wäre. Und ja, auf sowas legt Fabio Quartararo, glaube ich, auch Wert. Und zutrauen würde ich es ihm allemal. Das wäre dann natürlich wirklich die Krönung, wenn er das am Sonntag schaffen sollte.
Am letzten Sonntag, Eddie und De Voice und ich haben schon drüber gesprochen, auf das Inhaltliche, auf das grobe Inhaltliche wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen, aber was Stefan und ich nicht angesprochen haben, ist der Wechsel der DTM, was die Übertragungsplattform angeht. Es ist ja das gleiche Unternehmen, die DTM wechselt von Sat1 zu Pro7. Eddie, was bedeutet das ganz generell und was bedeutet es vor allen Dingen für dich? Werden wir dich weiterhin an der Strecke haben?
Ja, also ich habe mich mündlich mit Sat1 Pro7 schon geeinigt. Du hast es gesagt, es ist ja eine Senderfamilie. Und es wird sich für den Zuschauer außer dem Sendeplatz, dem Platz auf der Fernbedienung, eigentlich nichts ändern. Inhaltlich die Mannschaft wird nahezu unverändert an den Start gehen. Unsere Run-Racing-Familie, mit der wir alle sehr, sehr glücklich sind, in der wir alle sehr, sehr glücklich sind. Das Einzige, was sich halt ändert, wie gesagt, ist der Sender. Und da hat eben halt die Konzernmutter ganz klar beschlossen, dass wir nicht nur mit der DTM, sondern auch mit der Formel E auf die Pro7-Plattform wechseln. Mhm. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Zielgruppe, die dort erreicht werden kann, ist eine deutlich jüngere als bei Sat1. Und das hat letztendlich auch Gerhard Berger und die ITR überzeugt, diesen Plan mitzugehen. Und wir erwarten uns da einiges von. Also wir erwarten uns da einiges von im Bereich der Marktanteile, gerade bei den Jüngeren. Und das wissen wir alle, dass ja jede Motorsportkategorie so ein bisschen ein Nachwuchsproblem hat, weil die jungen Leute ganz anders als Fernsehkonsumenten am Start sind, als es noch früher der Fall war. Ja, und das soll so ein Impuls sein, um eine jüngere Zielgruppe zu aktivieren. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich drauf. Ist eine neue Aufgabe insofern, weil wir halt einen neuen Sender haben. Aber wie gesagt, inhaltlich wird sich nichts ändern und da kann man ganz beruhigt sein und ich erhoffe mir da auch einiges von.
Jetzt hat mir The Voice eine Kolumne geschickt. Nur ein Stallorderverbot kann die DTM retten, Stefan. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt bei diesem letzten Rennen keine Stallorder gegeben hätte und Maxi Götz eben nicht DTM-Meister geworden wäre, da hätten sich doch alle Leute an den Kopf gegriffen und gesagt, wie dämlich ist Mercedes eigentlich, dass sie hier eben keine Stallorder haben. Das ist ja, also es ist vielleicht unschön, aber für mich gibt es ja eigentlich nichts Logischeres, als dass man hier dann das Rennen so gestaltet, wenn man es kann, dass Maxi Götz da den Titel holt.
Das ist richtig, wie du sagst, und wir haben es natürlich auch in den 50er Jahren ja schon gehabt. Also als Nuvolari gefahren sind, Fangio und Co., gab es auch schon Stallorder. Gehört zum Motorsport dazu. Aber es ist ein ganz, ganz heißes Thema bei vielen, vielen Fans. Und zwar natürlich vor allem aus der alten DTM Class One, wo wir ja in den letzten Jahren nur noch zwei Hersteller hatten. Und wo es dann sehr früh in der Saison tatsächlich schon begann, sogar schon beim dritten, vierten, fünften Rennen, dass man eigentlich auf ein Pferd gesetzt hat und alle anderen mussten folgen. Da sind wahnsinnig viele Motorsportfans in Deutschland echt sauer drüber. Wir wissen auch, das haben wir immer wieder gesagt, hier bei dir, bei RAN, dass klar diese GT3 DTM ein Übergangsjahr haben muss, dass Gerhard Berger vor vollendete Tatsachen gestellt mit dem Rückzug von Mercedes, die DTM tatsächlich von Hans-Werner Aufrecht übernommen hat in der Zeit, wo das äußerst unglücklich war und da hat man ihm auch nicht rein Wein eingeschenkt. Er musste also jetzt versuchen zu retten, was zu retten ist. Und man ist auf einer Identitätssuche. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass von Seiten der ITR, und das zeigt wenig Souveränität, immer wieder gesagt wird, wir sind schon die beste GT3-Rennserie der Welt, was überhaupt nicht stimmt. Und das ist auch gar kein Problem, weil es ist völlig klar, man muss mit neuen Partnern erstmal sich finden. Oder darf man tatsächlich auch Fehler machen und darf kurze, kleinere Kinderkrankheiten haben. Man hat tatsächlich eine Stallorder im letzten Jahr verboten gehabt und hat diesen Passus gestrichen. Für 2021, das war ein Fehler. Mhm. Eine Stallorder allerdings ist auch immer wieder die Frage, wie wird die ausgeführt, dass ich es nachher auch tatsächlich nachweisen kann. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr auch, was die Rennleitung angeht, der Eddie wird es bestätigen, teilweise Reaktionen gehabt, dass wir eine Strafenflut hatten, die im Grunde gar nicht mehr zu vermitteln ist. Auf der anderen Seite dann aber auch relativ weiche Urteile. Und da kann man zum Beispiel Nürburgring Samstag dazu nehmen. Also für einige der Aktionen, die wir insgesamt am Frankenland beim deutschen Monte Carlo gesehen haben, da eine 5-Sekunden-Strafe zu geben, war dann auch wieder lächerlich. Es hat sich alles hochgeschaukelt. Wir haben oft genug während der Saison gesagt, man müsste viele Dinge einfach regeln. Und in einigen Bereichen hat sich die ITR nicht tatsächlich dazu durchringen können, einzugreifen und Regeln neu zu fassen. Das ist in der laufenden Saison auch schwierig, aber zum Beispiel sind wir auf die Boxenstopps, den Vorteil von Mercedes und Ferrari schon eingegangen. Audi und Kelvin van der Linde waren am Ende, hatten sich so an den Rand gefühlt gedrückt und ganz klar waren so stinkesauer, dass sie gesagt haben, jetzt gilt hier am Nürburgring alles oder nichts. Der Ferrari ist immer schneller, die haben einen Vorteil beim Boxenstopp, die werden getätschelt, damit Red Bull bleibt, damit Ferrari bleibt. Wir müssen sehen, wo wir bleiben. Und im Grunde Ähnliches hat dann Mercedes auch gemacht. Thomas Jäger, der Kundensportleiter von Mercedes, hat hinterher auch gesagt, es ist die Aufgabe der ITR und der DTM und von Gerhard Berger, ein Reglement zu fassen, in dem Stallorder verboten ist. Wir haben nichts Unrechtes getan. Mhm. Und das stimmt. Es ist völlig richtig. Nach dem aktuell vorliegenden 2021er Reglement hat Mercedes nichts falsch gemacht. Aber Eddie, wir wissen, wie unpopulär sowas natürlich immer sein muss.
Ja, natürlich. Also ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen, das kommentieren zu dürfen. Und ich glaube, ich habe den Zuschauer, den Sat.1-Zuschauer das erste Mal darauf hingewiesen, dass das, was da gekommen ist, wohl auch kommen wird, so 15, 20 Minuten vor Rennende, als nämlich klar war, dass Liam Lawson mit seinem weitwunden Ferrari dann nur noch um den Kurs schlich, in der vagen Hoffnung, dass er vielleicht noch irgendwie ein Pünktchen, wenn alle anderen ausfallen, irgendwie holen kann. Aber es war klar, dass Mercedes da das Rennen dann am Sonntag dominiert hat. Und mir war in dem Moment, als ich das gesehen habe, dass Maxi Götz auf 3 lag, mir war in dem Moment völlig klar, dass das, was dann kommt, passieren wird. Und ich kann natürlich dann auch Lukas Auer zum Beispiel absolut verstehen, dass der das sehr offensichtlich gemacht hat. Ich meine, der hatte 15 Sekunden Vorsprung. Und klar, der hätte auch das Rennen gewinnen können. Aber okay, das ist halt dann Markensport. Und ich glaube, abschließend zu sagen, dass die da emotional jetzt gerade so einen Riesenfass aufmachen, die müssen sich mit den Realitäten befassen. Das hätte jeder andere Hersteller umgekehrt. Audi hätte das auch gemacht. Ferrari hätte das sicherlich auch gemacht, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre für sie. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und das, wie du schon sagtest, ist halt dem Reglement geschuldet. Und ob man da überhaupt per Reglement irgendwie eine Lösung finden kann, die für alle verträglich ist und die solche Sachen ausschließt, das müssen wir dann erstmal abwarten, weil da werden ja dann die Hersteller auch was zu sagen. Und ja, letztendlich war es nicht gut für den Sport, aber für mich fing das Drama schon in Kurve 1 an und da bin ich bei dir, Stefan. Die 5-Sekunden-Strafe für Kelvin van der Linde, die waren ein schlechter Witz, genauso wie es ein Witz war, dass es am Samstag keine Strafe gegeben hat. Also da waren sehr viele Ungereimtheiten bei, alles in allem. Ja, wirklich ein bittersüßes DTM-Wochenende zum Abschluss einer überraschend guten Saison. Das möchte ich auch nochmal festhalten. Mhm. Wir haben ja tolle Rennen gesehen, wir haben tollen Rennsport gesehen. Wir hatten am Ende noch 3 Jungs, die den Meistertitel holen konnten am letzten Wochenende. Und dass es dann so zu Ende gegangen ist, hinterlässt einen faden Beigeschmack und ist wirklich ein bisschen schade für die tolle Saison, die wir erlebt haben. Und ja, da ist einiges an Unglück zusammengekommen. Und wie du schon richtig gesagt hast gerade, Stefan, das hat sich alles ein bisschen hochgeschaukelt. Sämtliche Themen, ja, und am Nürburgring ist es dann in allen Bereichen explodiert.
Gut, dann lasset uns
ohne
hier...
damit vielleicht ja. Nochmal, das auch noch von meiner Seite, ohne damit der Leistung der Teams, der Leistung der Fahrer was absprechen zu wollen. Der Ansatz war ein guter, der Ansatz ist ein richtiger, aber es gibt jetzt einfach ordentlich Hausaufgaben zu machen, damit man tatsächlich Ähnliches wirklich vermeiden kann. Es gibt Möglichkeiten, tatsächlich muss man, was die Boxershops angeht, vielleicht auch das nehmen, was ja viele andere GT-Rennserien eben auch machen. Das ist einfach vernünftiger, dass man Mindeststoppzeit für alle Beteiligten bei Boxeneinfahrt gemessen bis zur Boxenausfahrt für alle Teilnehmer hat, egal was sie für ein Konzept haben mit Radmuttern. Das wäre einfach der Fairness geschuldet. Und dann hast du schon mal einen riesen Problembereich und einen mächtigen Ärgerpunkt schon mal weg. Es gibt also Möglichkeiten und die ITR ist jetzt am Zug. Ich glaube, dass tatsächlich man eine Menge gelernt hat in diesem Jahr. Aber der ungelöste Stoppstreit, die übertriebene Härte bei einigen Fahrern hat sich alles hochgeschaukelt und das kann man, glaube ich, im gemeinsamen Sinne tatsächlich lösen. Wir haben gesagt, so ein bisschen Identitätssuche ist es im ersten Jahr. Man hat jetzt gemerkt, wo es wirklich hakt. Die Show und der Sport waren fantastisch. Wir haben sehr, sehr gute Rennen gesehen. Eddie hat die sehr vergnüglich auch kommentieren dürfen. Und darauf kann man aufbauen. Aber die Fehler, die jetzt gemacht worden sind, sollten sich tunlichst nicht wiederholen, sonst hast du nämlich einen bleibenden Image-Schaden.
Machen wir den Haken dran an dieses Jahr. Sowieso über die MotoGP sprechen wir noch weiterhin, auch wenn Fabio Quartararo an diesem Wochenende schon Weltmeister werden sollte. Eddie, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Der Voice bleibt zur Formel 1 auch noch dabei. Kurze Pause in der Big Show.
Ganz kurz?
Ja, bitte.
Darf ich nur noch ganz kurz? Ich möchte mich vom Eddie dann auch noch was ganz kurz was hören. Es war ein bisschen ein trauriges Thema, Reinhold Roth.
Ach so, Entschuldigung, ja.
Roth sollte man in diesem Zusammenhang, weil wenn es um Zweirad geht, unbedingt sagen, einer der großen Stars der 70er und 80er Jahre, ein Riesentalent, ein toller Mensch. Und das ist im Grunde erstaunlich, wenn man weiß, wie schlecht es ihm in den letzten Jahren gegangen ist und wie er tatsächlich auch ein bisschen abgebaut hat. Man muss A sagen, es ist fantastisch, wie seine Familie sich um ihn gekümmert hat. Es ist Gott sei Dank so, dass wir Unfälle wie damals in Rijeka mit einer katastrophalen Rettungsversorgung, dass das heutzutage in der Form nicht mehr möglich ist. Und ich muss sagen, ich werde ganz sicherlich am Freitag, kann da leider nicht hinfahren, aber mir die Trauerfeier online angucken. Sie wird im Internet übertragen. Morgen also am Freitag Trauerfeier von Reinhold Roth aus Amzell. Und riesen Kompliment an das, was die Familie da geleistet hat. Es ist sensationell, dass einer, der so schwer verletzt ist, so viele Jahre noch ein einigermaßen vernünftiges Leben leisten konnte. Das ist, meine Tochter ist Ärztin, ich habe mit ihr gesprochen, gesagt, das ist im Grunde ein Wahnsinn, was da passiert ist. Dass der das überlebt hat, dass man sich tatsächlich so gut noch um ihn gekümmert hat, dass er ein lebenswertes Leben hatte. Also Riesenkompliment und ich ziehe mein Kapperl bis ganz unten auf den Boden vor Elfriede Roth und der Familie.
Ja, ganz genau, dem kann ich nur zustimmen. Morgen um 11 ist die Trauerfeier in Amzell. Man hat das nach den 3G-Regeln gestaltet, also da werden sicherlich viele Fans anwesend sein. Ich werde es leider auch nicht schaffen, hinzufahren. Ich habe kurz Kontakt zu Matthias Roth gehabt, dem Sohn von Reinhold Roth, der das Ganze auch sein ganzes Leben über mit begleitet hat. Und ich kann mich da den Worten von Stefan nur anschließen. Einer der ganz, ganz, ganz Großen des deutschen Motorradrennsports ist gegangen. Und ja, mein Beileid gilt der Familie. Und ich werde es genauso machen wie Stefan. Ich werde morgen früh um 11 Uhr dann auch hier online auf jeden Fall bei der Trauerfeier dabei sein.
Pause.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 531 mit Motorsport, mit der Formel 1. Eddie hat uns verlassen. Dazugekommen ist Stefan Ehlen, motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde.
Gleich kommen wir in Richtung Austin, aber ich möchte gerne mit The Voice anfangen, weil 1978, das Jahr, in dem leider Ronnie Peterson in Monza verstorben ist in der Formel 1. Das ist eine der ersten Erinnerungen, die ich habe an die Formel 1, die wirklich geblieben sind. Aber Weltmeister in diesem Jahr Mario Andretti. Ich weiß, du bist ein Freund der Familie Andretti. Ich hatte mich schon gefreut, dass Andretti möglicherweise zurück in den Motorsport kommt. In den Formel 1 Motorsport wohlgemerkt. In anderen Klassen sind sie ja vertreten, The Voice. Aber es scheint im Moment ein kleines bisschen zu haken. Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, wobei ich nicht mit Michael gesprochen habe, der natürlich Andretti Autosports seit Jahren erfolgreich leitet, nach seiner aktiven Karriere auch als Teamchef sehr viel schon gewonnen hat in den USA, in verschiedensten Klassen, und der will tatsächlich zurück in die Formel 1. Michael ist ja auch mal ein Jahr Formel 1 gefahren in den 80er Jahren, das war allerdings eine Katastrophensaison. Er ist bei McLaren gefahren, das Auto war nicht richtig konkurrenzfähig, und er kam als Rookie mit relativ großen Testrestriktionen in ein Team, in dem Ayrton Senna fuhr. Das ist die absolute Höchststrafe. Dazu hat er das, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig ernst genommen. Der Mario, mit dem ich sehr eng befreundet bin, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, du hast gesagt, der hat mir immer gesagt, ich hatte mich wahnsinnig geärgert, dass der Michael die Chance damals nicht richtig ernst genommen hat und immer erst mit dem Learjet oder damals teilweise mit der Concorde kurz vor dem jeweiligen Formel-1-Grand Prix nach Europa gejettet ist und nicht beim Team gelebt und gearbeitet hat und in Europa geblieben ist, um da einfach eine Beziehung mit den Technikern, mit den Ingenieuren, mit den Mechanikern aufzubauen. Er ist immer zurück in die USA und so kann man Formel 1 natürlich nicht erfolgreich bestreiten. Nach diesem einen Desasterjahr hat dann Michael tatsächlich in den Indycars wieder angefangen, da noch große Erfolge erzielt. Jetzt ist er Teamchef und sein Team ist eines der großen in den USA, neben Chip Ganassi und neben Roger Penske. Er will unbedingt in die Formel 1 und hat wohl ein Konsortium tatsächlich von Geldgebern, die ihm da auch finanziell helfen. Und er möchte ganz offenbar das Sauber Alfa Romeo Team aufkaufen. Das sah schon ganz gut aus. Man war schon relativ weit, aber es gibt jetzt tatsächlich offenbar noch ein paar größere Probleme, sodass das Ganze zwar eigentlich auf einem guten Weg und Ende letzter Woche hat Mario mir gesagt, also da waren wir eigentlich sicher, das wird was und wir können es vielleicht in Austin sogar die erfolgreiche Übernahme verkünden. Ganz offenbar gibt es jetzt da eine Menge Probleme und es kann sogar wieder ganz sich auflösen. Andretti hat schon 2-3 Mal versucht, immer wieder Angebote für Teams, die in der Formel 1 finanziell große Probleme haben, hat es immer wieder Angebote eingereicht, schon seit Jahren. Bei Sauber ist man relativ weit. Eines der Hauptprobleme ist, und tatsächlich, das wird in der Gerüchteküche hochgehandelt und stimmt ganz offenbar auch, dass tatsächlich, und das ist typisch amerikanisch, das ist typisch das Denken von Amerikanern und US-Amerikanern, sie wollen das Team übernehmen, aber wollen relativ viele der Mitarbeiter, der bisherigen Mitarbeiter entlassen. Hm. Und das ist momentan von den reinen Verträgen her so ohne weiteres nicht zu machen. Ich glaube im Übrigen, dass es auch keine gute Idee ist. Denn die Amerikaner haben sehr oft die Formel 1 immer wieder unterschätzt. Der Stefan Ehlen weiß genauso gut wie ich, dass wir eine Menge Versuche von US-Formel-1-Teams hatten, die im Desaster geendet haben, in 80er, 90er Jahren und zuletzt ja auch. Das, wir müssen sagen, das einzige Team, was wirklich seit Jahrzehnten den Sprung in die Formel 1 geschafft hat, ist das Team von Gene Haas. Und da haben sie eben dann aber auch mit Günther Steiner Leute sich geholt, die Formel 1 Erfahrung hatten. Also mit amerikanischen Technikern, mit amerikanischen Mechanikern sowas zu machen, glaube ich, wird nicht funktionieren. Dazu ist die Formel 1 viel zu speziell. Ich weiß nicht, ob der Michael das ein bisschen naiv sieht. Fakt ist, dass Mario sagt, also er geht davon aus, dass in absehbarer Zeit da vermutlich leider nichts klappt. Sie hatten ja auch schon vor, soweit war es schon gediehen, dass vielleicht Freitagvormittag im ersten freien Training der Colton Herta, US-Amerikaner, junger US-Amerikaner und Star drüben in Amerika, vielleicht sogar ein Freitagstraining schon fährt in einem der Alfa Romeo, um in Austin eben auch noch ein bisschen Werbung zu machen. Wäre der erste Amerikaner seit Alexander Rossi, der ja, ich glaube, wann war es, 2015 für Mayner und Marussia gefahren ist. Einen richtig guten Amerikaner hat man schon lange nicht mehr und von seinen fahrischen Fähigkeiten, da sind wir uns, glaube ich, einig, Stefan, wäre der Colton Herta durchaus einer, dem das zuzutrauen ist, denn der war lange in Europa. In den Formelklassen hat er in Europa wirklich das Abstimmen und das Rennfahren gelernt, hat da viele Siege auch geholt, ist unter anderem gegen Lando Norris gefahren, der jetzt ja eine Marke in der Formel 1 ist und hat da gut abgeschnitten. Also das passt schon alles, aber es wird wohl noch ein bisschen dauern und vielleicht muss der Michael ein bisschen von seinen etwas wilden amerikanischen Vorstellungen runter.
Zwei Fragen dazu, Stefan. Erstens, ist es wichtig oder wäre es wichtig und gut für die Formel 1, dass der Name Andretti wieder zurück ist? Und die zweite anschließende Frage, dieses Team, das Alfa Romeo Sauber Team. Jetzt habe ich vor 3-4 Wochen mal gelesen, dass das heiß begehrt ist, der zweite Sitz in diesem Team. Ist das einfach der Not geschuldet gewesen, dass keine anderen Sitze mehr frei waren? Oder mit dem neuen Reglement ist, von dem man noch niemand weiß, auch vielleicht du nicht, aber von dem noch niemand weiß, wem es helfen wird, ist Sauber ein Kandidat, der im nächsten Jahr wie aus dem Nichts plötzlich dann vorne mitfahren könnte. Also A, Andretti wichtig, B, Sauber wie gut.
Also ich glaube schon, dass der Name wie Andretti der Formel 1 gut tun würde. Allerdings bin ich auch der Meinung, Sauber als Team ist natürlich etabliert. Das ist schon eine der älteren Mannschaften seit 1993 dabei. Das ist schon sehr, sehr lang. Das ist mehr als die Hälfte der Formel 1 Geschichte, wenn man die reine Rennanzahl bedenkt. Also da ist Sauber im Prinzip schon durchaus in der Liga ein Urgestein zu sein. Deswegen glaube ich jetzt nicht, wenn man Alfa Romeo raustut und Andretti reintut, dass das global gesehen jetzt diesen großen Appeal dann hebt, weil Alfa Romeo natürlich schon auch ein klangvoller Name ist, Sauber in Motorsportkreisen auch. Aber klar, ehemaliger Weltmeister, der steht ja dahinter, Michael Andretti. In Amerika, glaube ich, würde das helfen. Und wir wissen ja, Liberty Media ist ja sehr Amerika-spezifisch unterwegs. Deswegen auch das zweite US-Rennen in Miami und dergleichen. Also für den amerikanischen Markt wäre das Gold wert, glaube ich, tatsächlich. Wenn dann noch mit amerikanischem Fahrer vielleicht, dann ideal. Also die Idee kann ich schon verstehen. Ich glaube auch, dass Liberty Media das sehr unterstützen würde. Jetzt zum zweiten Teil der Frage. Nein, ich glaube nicht, dass Alfa Romeo nächstes Jahr den Sprung macht und auf einmal aufs Podium fährt. Also ich habe großen Respekt vor der Mannschaft. Wir alle haben ja ein Faible für die Underdogs. Glaube ich, da spreche ich auch für den Stefan und speziell für Sauber, sympathische Mannschaft. Tolle Mannschaft, was die schon immer geschafft hat in der Formel 1 mit vergleichsweise geringeren Mitteln. Aber für nächstes Jahr, da stehen, glaube ich, so große Änderungen an, dass sich ein Team wie Sauber wahrscheinlich trotzdem schwer tut, da den goldenen Griff rauszufinden im Vergleich zu Mercedes, im Vergleich zu Red Bull, im Vergleich auch zu Ferrari. Die haben einfach mehr Möglichkeiten. Und ja, es gibt dann diese Budgetobergrenze, die schon seit diesem Jahr gilt und dergleichen mehr. Es gibt ja Maßnahmen, um das Spielfeld ein bisschen einzuebnen. Aber es gibt trotzdem einfach Voraussetzungen, die sind bei den Top-Teams anders. Und rein logisch müsste man erwarten, dass es die üblichen Verdächtigen sind, die weit vorne mitspielen und die anderen wahrscheinlich sich irgendwo hinten staffeln. Also ich kann mir gut vorstellen, dass tatsächlich Sauber ein paar Plätze gut macht vielleicht, ja, oder auch nicht, man weiß es nicht. Aber dass da jetzt auf einmal ein Siegerauto dabei rauskommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Wenn wir jetzt schon in den USA sind, der Voice, und wir sprechen natürlich auch gleich noch ein kleines bisschen über den Grand Prix in Austin, aber Nico Hülkenberg hat keinen Platz in der Formel 1, aber es zeichnet sich ab, dass er vielleicht einen Arbeitsplatz in den USA in einem Formelauto bekommen könnte. Ist das korrekt?
Soweit ist es noch nicht, aber er hat mehrfach auch schon mit Zak Brown, dem McLaren Geschäftsführer, dem McLaren-Boss gesprochen, denn McLaren hat ja tatsächlich seit 2 Jahren auch einen IndyCar-Ableger in der US-Formel 1 mit natürlich Saisonhöhepunkt in die 500, aber eben sind viele, viele andere Rundstreckenrennen und Stadt-Grand Prix dabei, aber eben auch Ovalrennen. Ich glaube, Europa hat es tatsächlich wieder ein bisschen mehr in Fokus. Die IndyCar-Serie boomt tatsächlich, haben wir aber bei dir, lieber Jens, vor Jahren auch schon gesagt, dass das wieder vorangeht. Sie ist nur weit davon entfernt, wie sie in den 90er Jahren, wie populär sie eben auch hier in Europa war. Aber sie sind auf einem guten Weg, nach vielen Jahren auch der Managementfehler, der Besitzerwechsel. Jetzt ist Roger Penske Besitzer der IndyCar-Rennserie, da ist Stabilität da. Und vor allem natürlich haben wir jetzt mit Romain Grosjean auch einen, der tatsächlich nach dem Feuerunfall in Bahrain in der Formel 1, Ende seiner Formel 1-Karriere in die USA gegangen ist und für ein relativ kleines, aber feines Team, von Dale Coyne in seiner ersten Saison gleich 3 Podiumsplätze geholt hat. Also das lenkt den Fokus wieder ein bisschen mehr. Auch Marcus Ericsson, den wir ja aus der Formel 1 kennen, den schwedischen Ex-Grand Prix-Fahrer, fährt für Chip Ganassi jetzt im dritten Jahr und hat Rennen gewonnen. Also man sieht, dass Europäer in Amerika tatsächlich sich sehr gut schlagen können. Und Hülkenberg, der Nico hat gesagt, es macht ja durchaus Sinn, da mal so ein Auto auszuprobieren. Ich will das mal sehen. Wir haben ja auch gesehen, wie Fernando Alonso sich beim Indy 500 gut geschlagen hat. Also es ist sicherlich ein schöner Wechsel für Nico. Ich habe es 2-3 Mal schon erwähnt, dass da Gespräche laufen. Jetzt tatsächlich am kommenden Montag ist es konkret soweit. Er wird mit dem Arrows McLaren SP tatsächlich in Alabama die ersten Runden drehen und mal gucken, wie das geht. Er wird sich, glaube ich, ein bisschen wundern, denn diese Einheits-V6-Rennwagen fahren ohne Servolenkung. Und da braucht man dann schon ein bisschen Arme. Nun ist er sehr fit. Ich glaube dass tatsächlich, dass für ihn, für den Jungvater Hülkenberg, das eine Riesenchance wäre. Und Stefan, vor allem, wenn man bedenkt, wie wir den Boom ja gerade auch in der LMDH-Klasse haben, also bei den Sportwagen-Prototypen, die IMSA-Serie in Amerika, auch dort werden Acura antreten, Porsche, BMW, Cadillac, Audi mit Rennen wie Daytona Sebring. Also wenn man da was kombiniert, dass der Mann aus Emmerich vielleicht die Straßenrennen im ersten Jahr fährt, ein paar Starts hat bei den Indycars, und Sportwagen, das wäre eine wunderbare Fortsetzung der Karriere.
Ja, das sehe ich absolut auch so. Und also es hieß ja schon lange, Hülkenberg Interesse Indycar vorhanden. Nichts Konkretes weiß man nicht, gell? Und jetzt endlich hat er dann selber gesagt, ja, er macht's, er testet. Finde ich gut, weil ich glaube, der ist tatsächlich auch einer, der da drüben gut einschlagen könnte. Im Sinne von, er ist einer wie Romain Grosjean. Romain Grosjean, der hatte auch nicht das Material in der Formel 1 und ist jetzt auch ein paar Mal aufs Podium gefahren bei den Indycars in der ersten Saison gleich.
Und blüht auf.
Und blüht richtig auf. Und dem Hülkenberg traue ich das absolut genauso zu, wenn nicht sogar noch besser, wenn der das entsprechende Material hat. Deswegen glaube ich, das täte ihm sicherlich gut. Nico Hülkenberg, glaube ich, wäre in der Indycar-Serie perfekt. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die amerikanischen Fans, dass das Publikum regelrecht auf Hülkenberg fliegt, weil das ist ein smarter Kerl. Der tritt gut auf, der hat ein solides Auftreten, der kann auf der Rennstrecke richtig was. Und wie du schon sagst, am Ende gefällt es ihm so gut, dass er quasi übersiedelt und sagt, komm, ich mache Indycar, ich fahre nebenher noch IMSA. Das lässt sich kombinieren, sinnvoll tatsächlich. Dann glaube ich schon, dass das eine super Karriere wäre und auf jeden Fall eine gute Fortsetzung für seine Laufbahn bisher im Motorsport.
Gehen wir wieder zurück zur Formel 1. Stefan, ich bleib bei dir, Stefan Ehlen, weil The Voice vorhin auch Zak Brown genannt hat und auf der anderen Seite ist aber Andreas Seidel. Und wenn man sich diese Netflix-Doku eben angeschaut hat, also mein Eindruck war, dass Zak Brown da alles gemacht hat. Ich bin vielleicht jetzt nicht mehr ganz up-to-date, weil mir eine Staffel noch fehlt, aber wie sind denn die Kräfteverhältnisse wirklich bei McLaren? Was ist, also wie verantwortlich ist Andreas Seidel für den Erfolg bei McLaren? Oder ist das alles Zak Brown? Ist es 50-50? Kannst du uns da eine Einschätzung geben?
Also ich habe tatsächlich die Doku nicht gesehen, nicht eine Folge bisher.
Okay.
aber meine Einschätzung von außen wäre schon, der Zak Brown ist natürlich ein Hansdampf in allen Gassen. Und das ist tatsächlich das Mastermind im Hintergrund, der da alle Fäden zieht und guckt, dass das Rennteam die idealen Voraussetzungen hat, die es halt braucht. Aber mein Eindruck ist auch, Andreas Seidel weiß sehr genau, was er im Team eben braucht und kann dann entsprechend die Rückmeldung geben an Zak Brown, das und das müssen wir anders machen, das und das müssen wir umbauen und so weiter. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass der Zak Brown ins Tagesgeschäft von Andreas Seidel nicht sehr viel reinredet, sondern den einfach machen lässt, weil der kann's und der kann's richtig gut. Das hat er schon bei Porsche bewiesen, das hat er schon bei BMW bewiesen und jetzt bei McLaren sehen wir, die Fortsetzung funktioniert ähnlich gut. Ich glaube einfach, der Andreas Seidel ist ein hervorragender Teamchef und der Zak Brown weiß das genau. Der Zak Brown wiederum hat da Stärken bei der Sponsorenakquise. Es sind große Marken auf seinem McLaren mittlerweile vertreten. Er hat Coca-Cola zurück in die Formel 1 gebracht, Gulf zum Beispiel auch, den Mineralölsponsor, Sonderlackierung Monaco und dergleichen mehr. Also da war der McLaren vor ein paar Jahren doch ganz schön leer, was Sponsorenkleber anging. Und Zak Brown hat da große Sachen versprochen. Das hat er durchaus eingehalten. Also ich glaube tatsächlich, dieses Marketing, die kommerzielle Seite und dergleichen mehr, diese Voraussetzungen schaffen, das ist eher Zak Brown. Und das tatsächliche Anpacken an der Rennstrecke, die Operationen, das operative Geschäft gewissermaßen, das ist Andreas Seidel. Und ich glaube, das harmoniert ganz perfekt. Also selten mal, glaube ich, dass sich zwei Bosse so wenig in die Quere kommen, sondern sich so harmonisch ergänzen und am gleichen Strang ziehen. Bei McLaren ist das gerade ein Paradebeispiel.
Wird das dazu führen, dass der McLaren nach der doch schwachen Vorstellung in der Türkei The Voice an diesem Wochenende in Austin wie Phönix aus der Asche um den 5. Platz mitfährt?
Ich glaube, dass die besser aussehen werden. Das war Türkei war ein atypisches Rennen für McLaren, die ja vorher bei den Rennen zuvor wirklich sehr, sehr stark waren. Ich glaube, die sind auch in Austin stark, wobei, was aber nicht so ganz klar ist, wie sehr sich die Hitze aussagen. Wir werden wohl am kommenden Wochenende in Texas Temperaturen rund um die 30 Grad haben. Das ist schon wieder ein ordentlicher Sprung. Ich freue mich sehr auf diese Rennstrecke, die ja tatsächlich viele Elemente von anderen Rennstrecken in sich vereint. Zum Beispiel die Startphase, die Wand hoch, erinnert doch ganz klar an den alten Österreichring und die Startphase dort. Man hat also einfach wirklich Elemente von vielen Rennstrecken gut kombiniert. Zum Beispiel auch Suzuka, das Geschlängel im ersten Sektor. Oder eben Passagen aus Silverstone. Es ist eine sehr, sehr schöne Rennstrecke. Wir haben sie ja mit Marc Marquez auch in der MotoGP in diesem Jahr schon gesehen. Die zweite Frage wird allerdings sein, da wollen wir den Stefan mal vielleicht auch mit einbinden. Wie ist denn das? Wir haben bei der MotoGP gehört, es ist wahnsinnig bumpy geworden. Es ist über die Jahre, hat der Asphalt sich offenbar ordentlich gesenkt. Auch aufgrund der Temperaturen, die da sind. Und es gab unglaublich Schläge. Das ist ja was die Formel 1 auch nicht unbedingt mag.
Das ist was die Formel 1 nicht unbedingt mag, aber wofür die Formel 1 hauptverantwortlich ist, glaube ich sogar. Auf vielen Strecken ist es so, dass die Formel 1 oder in den Bremszonen den Asphalt regelrecht zusammenschieben. Also wenn die bremsen, dann wirken gewissermaßen so große Kräfte auf den Asphalt, dass die den zusammendrücken und dass dann solche Bremswellen da entstehen, dass dann diese Bodenwellen da rauskommen. Das ist eigentlich interessant. weil teilweise eben senkt sich halt die Rennstrecke ab, der Boden unter der Rennstrecke arbeitet, aber die Motorsportfahrzeuge arbeiten da auch mit. Dementsprechend bedeutet das nichts anderes, als da muss bald ein neuer Asphalt her, ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, die Formel 1 kommt damit ein bisschen eher noch klar, weil es halt vier Räder sind und damit so eine Bodenwelle leichter zu schlucken ist als zwei Räder. Insofern halte ich es für gefährlicher bei der MotoGP. Die Formel 1-Verantwortlichen haben da auch gesagt, sie haben sich's genau angeschaut. Die MotoGP war ja vor ein paar Wochen schon in Austin und Michael Masi, der FIA-Rennleiter, hat gesagt, er sei täglich mehrfach in Kontakt gewesen zu den Leuten bei der FIM, also beim Motorrad-Weltverband, um dann von vor Ort zu erfahren, ja, wie schlimm ist es eigentlich, was kann man machen, wie geht ihr damit um und dergleichen. Und er hat dann schon angedeutet, also man wird sich auf diesen Dialog dann gewissermaßen berufen und dann entsprechend dabei umgehen. Aber klar wird sein, Austin muss dann nachfassen. Weil die Gefahr, dass da irgendwas passiert, dass da irgendjemand ausgehebelt wird, die ist natürlich da, aber aus meiner Sicht größer bei den Motorrädern.
Aber jetzt noch meine Verständnisfrage, The Voice. Ich dachte, dass vor einem Grand Prix grundsätzlich neuer Asphalt aufgelegt wird. Ist das nicht auf allen Strecken so?
Nein, das ist auf keinen Fall bei allen Strecken. Das wäre
zu teuer. Ja,
und wenn du es machst, dann sollte es wirklich so sein, das waren eigentlich die Regeln vor vielen, vielen Jahren noch, wenn du neuen Asphalt aufbringst, muss im Grunde ein nationales Rennen vorher auch noch stattfinden können, damit der sich entsprechend festigt und senkt und auch wirklich auch austrocknet. Was in der Tat richtig ist, ist, dass Passagen, da hat man sich jetzt schon geeinigt von Seiten der Streckenbetreiber in Austin, dass man tatsächlich Passagen, vor allem die schlimmsten für MotoGP, in jedem Fall bis nächstes Jahr asphaltieren wird. Aber eigentlich müsste man da ganz ran und die komplette Rennstrecke sich vornehmen. 5,5 Kilometer, das geht natürlich ein bisschen ins Geld, ist klar. Aber ich glaube, wenn man Weltereignisse haben will, Motorsport-Top-Rennen, Grand Prix, dann muss man auch mal in die Schatulle greifen. Die Frage wird natürlich jetzt so ein bisschen sein, abseits von den Abstimmungsproblemen, Setup-Problemen. Wie sieht's denn aus im Ping-Pong um die Tabellenführung? Kommt jetzt im Wilden Westen ein Hamilton Konter? Denn Hamilton ist ja so ein bisschen das in der Formel 1, was Marc Marquez bei MotoGP. Er ist einfach lange Zeit der Herrscher in Austin gewesen.
Ja, The Voice meint ja, vergangene Woche hat uns das gesagt, dafür in der Höhenluft von Mexiko, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Stefan, hattest du dann eher Red Bull vorne. Stefan Ehlen, wie siehst du die Gemengelage jetzt noch für dieses Wochenende?
Ja, ich glaube tatsächlich spitze auf Knopf. Schwierig zu sagen, wer da jetzt die Nase vorn haben wird. In der Theorie auf dem Papier ist es wahrscheinlich wirklich eher Mercedes als Red Bull. Aber das war jetzt in der Vergangenheit eigentlich auch so, dass es diese klassische Zuordnung, wer hat jetzt auf welcher Strecke welchen Vorteil, nicht mehr so ganz galt. Deswegen glaube ich, dürfen wir tatsächlich einfach gespannt sein und glaube ich, können empfehlen, am Sonntag zur Primetime das Rennen zu schauen, weil das ist wirklich eigentlich offen, wie es ausgeht.
Es ist so absurd irgendwie. Man denkt sich, diese Häufung von Rennern und die Triple-Header, das ist alles ganz schlecht, aber als Konsument sage ich, wieso war am vergangenen Wochenende kein Grand Prix? Von mir aus kann jedes Wochenende, solange die Saison so spannend ist. Wenn Hamilton jetzt schon Weltmeister wäre, dann wäre das Ganze natürlich weniger interessant, aber gerne nächstes Jahr dann 23 Rennen. Es ist schon sehr viel, 23 Rennen, fast das halbe Jahr. Ich bedanke mich herzlich bei The Voice, bei Stefan Ehlen. Nächste Woche besprechen wir dann eben diesen Grand Prix von Austin. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 531. Und dann geht's zum zweiten oder dritten oder vierten Steckenpferd von Stefan der Voice-Heinrich, nämlich zum alpinen Skisport.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Ja, ist das schön, wenn die Skisaison wieder losgeht. Sagen manche. Felix Neureuther meint was anderes, aber dazu kommen wir gleich. Am Wochenende in Sölden ist es wieder soweit. Der traditionelle Auftakt zum Skiweltcup und fast schon traditionell natürlich mit am Start ist wieder Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, ich grüße dich.
Servus, grüßt euch.
Und wir schauen auch nach Österreich, nämlich nach Innsbruck. Der hat es nicht weit nach Sölden. Dort ist bei der Tiroler Tageszeitung Roman Stetzl. Servus, Roman.
Servus, hallo.
Bevor wir wirklich auf Sölden zu sprechen kommen, zwei übergeordnete Themen. Roman, ich muss mit dir anfangen. Jetzt denkt man sich, den Österreichern freut nichts Besseres ein, als dass sie einen Skifahrer zum Sportler des Jahres wählen, nämlich den Vincent Griechmeier. Aber ganz ehrlich, wenn ich schaue, wer da sonst noch zur Disposition gestanden ist, war ein Kletterer, dessen Namen ich schon verdrängt habe, und ein Diskuswerfer mit Lukas Weiß-Heidinger, wo ich sage, das machen 10 Leute professionell auf der ganzen Welt. Ich kann damit leben, dass der Kriechmeier Sportler des Jahres geworden ist. Wie ist dir gegangen?
Naja, ich meine, den Leichtathleten und Mensch, Lukas Weiß-Heidinger, man hat jetzt als erster Österreicher überhaupt bei einer Olympischen Spiele, also einer Kerndisziplin, Medaille geholt.
Nein, also, Diskuswurf ist keine Kerndisziplin. Diskuswurf ist keine Kerndisziplin.
Leichtathletik ist eine Kerndisziplin, okay, aber ja, auf jeden Fall auch mein Diskus ist ja umkämpft. Also, dass wir überhaupt in Leichtathletik mal was gerissen haben in den Olympischen Spielen, die es jetzt auch schon eine Zeit lang gibt, ist eine coole Sache. Und man ist es, emotionale Geschichte. Meine Jakob Schuber, ich meine, ist natürlich, habe ich sehr viel Kontakt, er ist ein Innsbrucker, bricht natürlich auch eine Lanze dafür, dass der seit Jahren gut ist, gell. Aber es jetzt bei einer mit Olympia Bronze und WM-Gold im Klettern nach oben schafft, schwierig wahrscheinlich. Ansonsten war die Konkurrenz Fußball sowieso überschaubar. Und ja, man muss in Österreich, muss er Vincent Kriechmeier gewinnen mit einer Super-G-Kugel und zwar WM-Goldene mit einem Speed-Double, gell, mit dieser Dramaturgie in Cortina, da glaube ich mit einer Hundertstel, was er damals gewonnen hat. Also ich muss er fast gewinnen. Also dann hat er einen Kids-Super-G, hat er ja auch noch gewonnen. Also alles andere wäre überraschend gewesen, aber bis zuletzt ist das Rennen offen geblieben und es ist ja auch kein wirklich überlegener Sieg gewesen. Also, aber alles andere wäre eine Überraschung gewesen.
Nein, ich sage, ich kann ja absolut damit leben. So, und jetzt kommt ein ganz harter Cut.
Du musst damit leben jetzt.
Ja, das kommt noch dazu, das ist ja fast noch schlimmer. Aber wenn jetzt der Roman schon Cortina erwähnt, da hat es Thomas Dresen versucht, Johannes, und du hast in der Süddeutschen Zeitung in den letzten Tagen auch einen ausführlichen Artikel geschrieben über Thomas Dresen. Es schaut mir leider, und bitte korrigier mich, aber es schaut mir ein bisschen nach dem Florian Eckert-Schicksal aus. Oder ist das jetzt in diesem Stadium zu früh, zu pessimistisch gedacht?
Ja, nee, es ein glasklares Jein. Also die Anlagen sind wahrscheinlich da, weil es ist, ich meine, wir reden hier von einem Knorpelschaden, eine Knorpel-OP oder eine Operation am Knorpel im Knie. Das wäre vor gar nicht allzu langer Zeit, hätte der jeder gesagt, na gut, die Karriere ist vorbei. Im Fußball war das ja Standard und auch sonst in jedem anderen Sport gibt es einfach nicht viele, die das versucht, geschweige denn geschafft haben, nach so einer Operation nochmal so richtig zurückzukommen. Und wir reden ja jetzt hier nicht einfach nur mal von zurückkommen und dann nochmal um Platz 27 mitfahren, sondern Thomas Dresen hat natürlich dann auch den Anspruch, dort weiterzumachen, wo er irgendwann mal aufgehört hat, nämlich mit Gewinnen. Und also das ist sicherlich nicht die glanzvollste Ausgangslage jetzt mit so einer Knorpel-OP und diesem Totalschaden vor 3 Jahren in Beaver Creek, den er zwar in erster Linie gut auskuriert hat, aber er dann doch alles in allem doch vielleicht ein bisschen zu früh und zu überhastet, wie er mittlerweile selbst zugibt. Und dann bezahlt man natürlich hinten raus dann auch nochmal dafür. Und also von meinem Gefühl, es gibt auch Mitstreiter, Kollegen, /innen, die sagen, den sehen wir vielleicht gar nicht mehr auf Skiern. Oder also zumindest nicht im Weltcup. Ja, ja. Ich glaube schon, dass es nochmal schafft und dass es nochmal auf jeden Fall probiert und ich glaube schon, dass er nochmal zurückkommt. Ich habe aber leichte Zweifel, milde gesagt, ob das mit den 8 bis 10 Jahren, die er noch sich geben will, im besten Fall, ob das so hinhaut. Da würde ich mal so 1 bis 3 zarte Fragezeichen dahinter pflanzen. Vielleicht überrascht er uns auch und er schafft es noch bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Die übernächsten, glaube ich, auch da wäre ich ein bisschen skeptisch, aber das ist mir wirklich auch von außen sehr betrachtet. Aber ja, also wenn man, also ich kann mich auch nur an den Wortmeldungen entlanghangeln und an dem, was uns die Menschen sagen. Und da klingt schon eine gewisse Skepsis auch raus, trotz aller Zuversicht auch eine gewisse Vorsicht. Und das ist ja schon ein Indikator dafür, dass zumindest ist auch für diesen Winter nicht gerade so aussieht, als ob er jetzt da alles niederreißen wird.
Ja, also lasst uns kommen zum kommenden Wochenende, das traditionelle Ski-Opening in Sölden. Roman und Felix Neureuther, der ja in eine ganz neue Rolle hineingewachsen ist. Ein bisschen hat er es ja schon gehabt, das aktiv, aber jetzt ist er boykottiert Peking und das ist viel zu früh in Sölden. Ein Monat später wäre auch noch gut. Ja, hat er natürlich wahrscheinlich recht mit beiden. Ist denn dieses Event wirklich so wichtig für die Skiindustrie, vor allen Dingen in Österreich und die Fremdenverkehrsindustrie? Was spreche denn dagegen, das Ganze? Na gut, da sind wir schon in Lake Louise am 24. November hoffentlich. Aber 3 Wochen später wäre das ein ganz schlimmer Beinbruch.
Naja, diese Diskussion führen wir ja oft. Man, Felix Neureuther, ich habe jetzt dann, also man, so wie der Johannes öfters die Möglichkeit gehabt, da seine unter Anführungszeichen Wutreden zu hören. Bedingt, ich weiß eh, dass er eine sehr strikte Einstellung hat wegen Gletschern, dass die vor allem die Kinder nicht auf dem Gletscher sollen und das ist einfach
keine Vorbildfunktion hat, das Ganze. Ja, prinzipiell, also aus Tiroler Sicht gesprochen, ist natürlich das Ötztal, ich meine, natürlich eine riesen Tourismusregion, ist eh klar, weiß eh, dass das ein guter Einwand ist, aber da machen die ihr ganzes Sportbudget für das ganze Jahr, also das man unabhängig vom Tourismus, also da kommt schon sehr viel Kohle ein und das ist die Werbeveranstaltung, also Werbeveranstaltung schlechthin für die Region, natürlich auch für Tirol, gell? Also das ist ja, da geht's um Werbegelder oder um Interesse, das da lukriert wird, oder? Und dass man Leute holt. Also für die Region ist es wichtig, weil es einfach das seit es 1993 gibt, ist es ein Zugpferd und ein Aushängeschild, das ist halt so, gell? Aber wenn es ins Wasser fällt, ich glaube vor 2 Jahren ist komplett Ausfall gewesen. Ja, man ist sind auch dann einfach auch werbetechnische oder image-technische nichts gut. Was ich mir jetzt zum Thema Gletscherauftrag erinnere, wir haben ja schon mal gehabt, dass in Südamerika gefahren worden ist. Ja. Ich glaube in
Las Leñas kann ich mir
erinnern. August oder sogar gefahren. Ja, also ich schätze mal, man probiert ja diesen ganzen Kalender ja noch mehr zu füllen, gell? Also man probiert ja dieses Loch, das Loch ist ja schon kleiner geworden. Also ja, gut, jetzt ist es wieder größer in Wahrheit, weil es Leben nicht gibt, aber also gleichbleibend, weil es halt leicht Zürs noch vorgeschoben haben. Aber es gibt ja diese Überlegung, es ist ja schon fix, dass jetzt das Matterhorn ja Teil des Weltcups wird. Das wird ja dann gestopft das Wochenende zwischen Sölden und leicht Zürs. Mhm. Also eins von diesen Wochenenden noch. Also das ist ja dann eh schon, also der Kalender wird ja eh schon wieder vollgestopft werden. Also da gibt es ja genauso gleich viel Kritik, fast 4000 Meter Höhe zu starten. Gibt es ja aus dem Speedlager von Dominik Baris und Beat Freutz, was ich jetzt gehört habe. Auf jeden Fall recht viel Kritik an dem Ganzen, aber da wird noch mehr eingeschäffelt. Also das wird dann auch Gletscher sein, weil wo willst du sonst fahren? Oder du weißt das ja auch, Jens, oder der Johannes, wenn er gern Skifahren geht, da ist halt nichts, gell, da geht halt sonst nichts. Also ob es notwendig ist, es hat sich halt eingebürgert. Und ich glaube, dass die Frage mit der Notwendigkeit, die bringt jetzt einen Felix Neureuther auf, aber die Firma, glaube ich, die haben wir geführt vor 10 Jahren. Und ich weiß nicht, ob die Diskussion jetzt überhaupt noch, ich glaube, inzwischen ist die Diskussion schon eher, ob man auf 4000 Meter Höhe starten sollte, gar nicht mehr, ob der Kalender zu früh ist. Also ich glaube, das Thema hat sich schon meiner Meinung nach schon überholt und ist eigentlich schon dadurch beantwortet, dass der Kalender zwischen Oktober und damals war es, glaube ich, mal Ausnahme Levi war es, dann Ende November mal 1,5 Monate, also eben mit den Levi-Slaloms, die eh schwierig zum Verpacken waren und da oft ausgefallen ist, weil da nicht oft zu wenig oder zu viel Schnee war, je nachdem. Also die Frage hat sich für mich meiner Meinung nach erübrigt.
Ist es, Johannes, so ein kleines bisschen, wir nehmen einfach noch mit, was wir kriegen können, bevor die Gletscher weg sind und es vielleicht eh nicht mehr schneit.
Ja, das kann man so sehen. Also ich bin zumindest der Meinung, dass es über kurz oder lang wird sich diese Frage insofern erledigen, als dass die Natur die Sache löst, ne? Wie bei allen Dingen. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Alpinsport da jetzt oder auch der Weltverband da jetzt nicht gerade wahnsinnig proaktiv war, um es mal vorsichtig zu formulieren, zumindest mit der alten Führung, die ja nun einen Namen trug seit sehr, sehr langer Zeit bei allen Verdiensten, aber das war nun wirklich nicht das, was man Gianfranco Casper jetzt noch ans Revers heften kann, ja, dass er da irgendwie übermäßig visionär war. Und da bin ich mal sehr gespannt, was Johann Elias da aufstellt. Er ist ja für seine Regenwald-Klima Aktivitäten bekannt. Stand ja auch da schon in der Kritik, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr so, ja, auch so ein bisschen Mittel zum Zweck war, um gut dazustehen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Ferne, aber das wird auf jeden Fall eine Riesenaufgabe für nicht nur ihn werden, weil es ist einfach schwierig. Es wird die Gletscher gehen immer mehr zurück. Wir sehen es ja in Sölden jedes Jahr. Diese Gletscherzunge wird immer steiler, sprich sie schmilzt immer mehr weg. Das Gelände, gut, dieses Jahr, glaube ich, hat sie jetzt Glück mit dem Schneefall. Oder sieht es wieder ganz schön aus? In den Jahren davor war das ja teilweise gruselig, dieses weiße Band in der Mondlandschaft oder auch in Kitzbühel, diese weißen Bänder. Und das ist einfach, es ist natürlich jetzt auch ein Zeitgeist, beziehungsweise die Menschen erkennen vielleicht auch, dass es, oder wir fangen jetzt auch an zu sehen, wirklich handfest endlich zu sehen, was dieser Klimawandel auslöst. Und da sind eben halt auch die Berge, dort schlägt sich das auch nochmal stärker nieder. Also ich habe da in dieser Dokumentation mit Felix Neureuther über National Geographic, die auch so ein bisschen der Anlass war für die vielen Interviews, die er jetzt gegeben hat zuletzt. Ich kann das schon empfehlen, weil er hat da so ein, zwei Experten auch aus Österreich, übrigens Geologen, die sagen, eben wenn wir über 2 Grad oder 1,5 Grad bis 2030 diskutieren, das ist in den Alpen schon längst, es ist völlig obsolet, da sind wir schon dreimal drüber, weil einfach durch diese extremen Wetterphänomene, diese extremeren Wetterlagen, sich der Klimawandel, mal sehr grob zusammengefasst, noch viel stärker zeigt. Das heißt, wir haben in den vergangenen 100 Jahren schon gewaltige Temperaturanstiege gehabt, die weit über diese 3 oder 2 Grad rausgehen. Und von daher glaube ich schon, dass es einfach in Zukunft gerade Gletscher, Skifahren wird es sowieso wahnsinnig schwer haben. Abfahrten, die Speed, diese kilometerlangen Wettbewerbe, die auch noch gutes Wetter brauchen, das wird sowieso wahnsinnig schwer. Und in niedrigen Lagen, gerade Kitzbühel, das wird auch eine Herausforderung. Wobei in Kitzbühel werden sie es immer hinkriegen. Roman, da wirst du mir zustimmen. Da werden wir wahrscheinlich noch 2100. Bitte?
Da fangen sie normalerweise Ende Oktober an, am Bastun und am Hanekamp. Wir haben inzwischen Schneedepots. Also das
ja, und ich glaube, selbst wenn wir 2100 schon mit die Palmen und Beduinen da irgendwie in Europa durchlaufen, werden es die Kitzbühel immer noch schaffen, irgendein Skirennen wahrscheinlich darunter zu drücken. Also das ist einfach natürlich vieles, ist da auch einfach, steht da massiv auf der Kippe, solange man nicht jetzt weiter massiv in die Umwelt eingreifen will mit künstlicher Beschneiung oder halt es irgendeine industrielle Veränderung gibt, die da irgendeine halbwegs nachhaltige Nutzung möglich macht, sehe ich nicht, wie der Alpinsport da zumindest in der derzeitigen Form überleben kann. Und da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob das es wird dann wahrscheinlich über Technikformate gehen, es wird sicherlich über irgendeine künstliche Variante gehen, aber diese ganz langen Sachen schwierig. Und ich glaube, bei den Gletschern, da ist es sowieso schon viel zu spät, weil auch da ist es ja bekannt, dass der Klimawandel das, was wir jetzt sehen, das ist ja das Produkt von Dingen, die wir vor 20, 30 Jahren getan haben. Und bis wir jetzt gegensteuern, glaube ich, ist es sowieso schon einfach zu spät. Ich glaube,
es wird nicht mehr kälter werden. Ich glaube, das kann man
nicht sagen,
dass es mal kälter wird, ja.
Und zumindest nicht in absehbarer Zeit und für den Alpinsport schon gar nicht, zumindest für die nächsten Generationen. Und das ist wahnsinnig schade, aber das muss man jetzt irgendwie damit klarkommen.
Ja, zum Glück haben wir Olympische Winterspiele in Peking. Bekanntes Wintersportparadies, das funktioniert ganz
0,0% Niederschlag.
Ja, das funktioniert ganz ausgezeichnet. Roman, um zum Sportlichen natürlich auch noch zu kommen, was ist für dich die interessanteste Story oder worauf bist du am meisten gespannt? Du kannst Männer und Frauen gern durcheinander mischen. Meine Antwort muss klar sein, ja, worauf ich am gespanntesten bin.
Ich weiß, was
ja, genau. Bitte, ja. Nein. Ich stelle mich hinten an. Wenn es nicht aufkommt, dann werde ich die Frage noch stellen. Aber ich bin natürlich, Aber was, ohne jetzt ein Präjudiz zu schaffen, was weißt du noch nicht, was möchtest du erfahren an diesem Wochenende?
Sportlich gesehen, lasse ich mich gerne überraschen, was Lukas Broughton abliefert. Also eben der Vorjahressieg und vor allem die Österreicher mit Riesentorlauf, Krise, Damen sowie Herren. Also Krise insofern, dass das einfach Sölden die letzten Jahre gewurstelt war, oftmals. Ansonsten natürlich bin ich gespannt auf Alexander Motilde und auf Michaela Schifrin und ob sie zusammen auftreten. Was jetzt ganz witzig ist,
du bist
weil jetzt
so ein Boulevardjournalist. Das ist Wahnsinn.
Ich hab vor 3 Wochen ein Interview gehabt, weil er ist ein Innsbrucker, ein Wahl-Innsbrucker, der wohnt in Arzt. Und ich schau noch einmal Kille und ich habe mich beim Fitness-Training getroffen.
Übrigens so wie Thomas Dresen, wenn ich das kurz einwerfen darf, Thomas Dresen ist ein Wahl.
Entschuldige, Johannes, ja?
Ich wollte nur einwerfen, so wie Thomas Dresen übrigens ein Wahl-Scharnsteiner ist. Das muss man
auch so sagen. Ich hab schon öfters mit ihm über Scharnstein gesprochen, also er hat 2, 3 Interviews einfach, oder hat auch die Frage gestellt über Scharnstein und er mag das ja wirklich sehr gerne dort. Und er mag das ja lieber als die Deutschen. Ja, das darf man ja vieles gar nicht treiben, damit er perfekt überbrüstet in der Heimat hat. Ich glaube, ganz interessant. Ich glaube, dass die, also abgesehen vom Sportlichen, was eben über die klassischen Herausforderer führt, Federica Brignone, die jetzt ihr eigenes Team hat, mit Marta Passino und sonstigen. Also ich glaube schon, dass ich das klassische tue. Aber ansonsten also Boulevardesk gesprochen, wie du sagst, Jens, glaube ich schon, dass das interessant sein wird. Vielleicht, dass die zwei, aber der Jens wird jetzt sicher eine Liste aufzählen, aber fast aktuelle Gesamtweltcup-Sieger, ein Paar bilden, ist mir gar nicht so bekannt. Ich kann jetzt nur an Malis Reich und Benny Reich denken, aber hat sie in den niedrigen Gesamtweltcup gewonnen, wenn ich richtig bin, oder? Ich weiß nicht, ob da
Also das ist einfach, glaube ich, auch interessant, also dass solche Top-Sportler zusammenkommen und die sich auch so einen Sommer zusammen durchgemacht haben. Meine Bilder werdet ihr eh kennen auf Instagram, wo es da auf oder wo, auf welchem Medium auch immer, wo sie auf dem Strand liegen und trainieren. Ich habe es auch mit dem Kilde gesprochen und die pushen sich ja wirklich gegenseitig, oder? Und wenn man die Michaela Schifrin jetzt in Sölden gesprochen hat, wirklich so wirklich einen Biss wieder hat, gell? Das merkst du voll, dass die so richtig einen Biss hat. Und wenn er, sie reden ja sehr offen beide über die Beziehung, und er so einfach über sie spricht und wie sie ihn bereichert, auch in einem persönlichen und in einem sportlichen, ist es einfach eine schöne Geschichte, und weil sie auch so offen über alles sprechen. Und so. In Vergangenheit, wo es halt immer schwierig war, über solche Themen zu sprechen, gell? Marcel Hirscher, das ist ja das Paradebeispiel gewesen, ist es einfach schön, gell? Man hätte mich auch gewundert, wenn der Michaela Schifrin jetzt sagt, darüber spreche ich nicht. Weil ich glaube, so einen Satz gibt es bei ihr nicht. Also gibt es bei keinem Thema, kommt mir vor. Und insofern finde ich, dass das eigentlich so ein bisschen abseits des Sportlichen, wenn sie beide antreten, bei Kilde ist ja noch nicht sicher, es entscheidet sich am Freitag wahrscheinlich, ist es ja schön, abseits des Sportlichen sowas zu sehen. Schön wäre auch zum sehen, wenn es wirklich 16.000 Fans werden, wenn es das Covid-Konzept bis zum Schluss haltet, was es wahrscheinlich wird, mal wieder 16.000 Fans zum Sehen im Stadion. Also das wird nach dem, was wir jetzt erlebt haben, weil Johannes war es eh, war ja aber viel dabei. Das Kitzbühel war ja Geisterstimmung. Also wird schön sein, so wieder was zum Sehen. Auf das freut man sich wahrscheinlich am meisten.
Also Stichwort, bis auf die Heimreise aus dem verstopften Tal, ja, muss ich dazu sagen. Aber gut, das andere Problem.
Stichwort bereichert.
Das war sehr fein, ja.
Entschuldigung. Nein, lass nur. Stichwort bereichert. Schifrin ist, glaube ich, mindestens 10-mal so reich wie Kilde. Da kann sie ihn in vielerlei Hinsicht bereichern, weil die ganzen Werbeverträge, die sie hat. Und ich freue mich, also natürlich ist es genau das. Also ich schaue dir so gern beim Skifahren zu. Ich freue mich im Grunde genommen auf jedes einzelne Rennen. Und ich hoffe, dass sie nicht nur in Lake Louise Speed fährt, sondern dass sie wieder mehr Speed fährt. Weil letztes Jahr sie muss ja den Super-G auch gewinnen bei der WM, wenn sie nicht diesen saublöden Fehler hat. Gut, das kann man natürlich bei jedem sagen, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre. Ich freue mich einfach auf Schifrin. Johannes, worauf sportlich gesehen freust du dich denn?
Ja, also bei den Frauen sehe ich das absolut ähnlich. Also ich denke auch, dass sich da die Konkurrenz warm anziehen kann, wenn Michaela Schifrin halbwegs gesund bleibt und die Motivation jetzt wieder hat, dann wird das wahnsinnig schwer, sie zu schlagen einfach. Und auch selbst mit der Petra Vlhová, das wird natürlich auch spannend.
Ja, weil genau, da wollte ich dich fragen.
So einen ersten Winter, ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, wer da genau die, ist es jetzt Mauro Pini? Roman, hilf mir kurz, wer jetzt nachgerückt ist.
Noch Livio? Nein, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Ich glaube, sie hat, also das wird natürlich jetzt auch spannend, weil der Livio Mangoni bei aller Kauzigkeit oder auch Gerissenheit, die den natürlich auszeichnet, er ist natürlich ein absoluter Schleifer und hat Erfolg mit dem, was er gemacht hat. Also das ist schon ist spannend, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sie jetzt ihr Privatteam organisiert oder wie dieses Team weiter existiert. Andererseits muss man auch sagen, wenn das noch so weitergegangen wäre, hätte sie wahrscheinlich bei ihrem Arbeitseifer, wäre sie wahrscheinlich in ein, zwei Wintern ausgebrannt gewesen. Mhm. Also ich glaube aber schon, dass Schifrin da einfach noch, weil sie einfach das schon, dieses Spiel schon länger mitmacht, und wenn die wirklich voll in ihrer Komfortzone ist, dann wird das sehr, sehr schwer, sie auch über so einen ganzen Winter zu schlagen, weil sie einfach so dann doch so konstant ist. Und letztes Jahr ist ja auch vieles, wenn ich das so von ihrem Umfeld richtig gehört habe, ja auch mit wirklich vergleichsweise sehr, sehr geringem Trainingsaufwand mit und dann noch mit ein paar Verletzungssorgen passiert. Und wenn man dann immer noch solche Resultate abwirft, also das spricht schon nochmals, ist der 12.000. Beweis für ihre unfassbare Stärke. Und also da glaube ich schon, dass bei aller Konkurrenz schon eigentlich nur über sie führt. Und bei den Männern bin ich auch sehr gespannt, wie das mit Perntereau und Odermatt weitergeht. Und natürlich auch, wie dann die Speedfahrer, wenn die jetzt wirklich der Kalender ein bisschen ausgeglichener ist, ob die da ein bisschen mehr mitmischen können. Und ich glaube aber auch, dass jetzt in Alexis Perntereau, Roman, du hast ja zu ihm auch, glaube ich, immer mal wieder einen Kontakt gehabt bei Red Bull. Ich glaube schon, mein Gefühl ist immer so, dass er auch, man hat es ja im letzten Jahr gesehen, wie diese mentale Bürde, je näher das Ziel kam, umso mehr ist er ja wirklich geflattert. Und dann auch das war der Slalom, war das in Kranjska-Gora, wo er am dritten Tor irgendwie oder gleich am zweiten Tor ausgeschieden ist und alle dachten, okay, jetzt setzt das wieder in die Binsen. Dass er das jetzt endlich mal diese verdammte große Kugel gewonnen hat, ich glaube schon, dass dem... dass er jetzt mal so richtig befreit auffahren kann. Ist so ein bisschen mein Gefühl.
Ich glaube, der eher an den Marco Odermatt, der war so gut, vor allem gegen Ende der Saison. Und dann hat er auch einiges blockt. Den hätte ich erst über das Thema Gesamtweltcup heuer ganz oben auf der Rechnung, aber kann sich
natürlich. Also ich würde tatsächlich auf Fernando auch so ein bisschen setzen, weil er jetzt einfach, der hat jetzt alles abgearbeitet und ja auch diese Turmhohn-Erwartung, die er vor allen Dingen sich selbst aufgeschnallt hat, jetzt auch endlich mal erfüllt und der kann eigentlich jetzt endlich mal richtig loslegen, so in Anführungszeichen. Und aber das, klar, der Odermatt ist natürlich da absolut auch weiter mit dem Mix. Also diese Duelle sind toll. Also von der sportlichen Qualität her wird das, glaube ich, großartig. Wenn denn alle gesund bleiben, halbwegs, ist ja auch die Frage. Naja. Bei Kilde geht es jetzt schon wieder los. Wir haben jetzt auch schon die ersten, Michel Gesine hat sich auch schon, Wendy Hollner auch verletzt. Also das ist ja auch immer so ein bisschen, da sind wir jetzt wieder bei der Ausgangsthematik, ne? Die Sölden kommt relativ früh, die Athleten müssen dann doch fit werden. Alle sagen eigentlich, ja, es kommt eigentlich immer doch zu früh. Manche investieren dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, um dann, weil sie dann doch die Punkte mitnehmen wollen im Riesenslalom und dann, ja, es ist, ich weiß nicht, ob vielleicht es dann doch, wenn man das Ganze so ein paar Wochen nach hinten schiebt, ob es nicht genauso denselben Werbeeffekt hätte und vielleicht für die Athleten ein bisschen entspannter wäre. Aber gut, es wird trotzdem eine tolle Show.
Und wir werden es uns anschauen. Also ich ganz sicher werde am Wochenende in Wien sein, aber am Vormittag zwischen 10 und 15 Uhr werde ich mir eher weniger vornehmen. Den ersten Durchgang bin ich mir nicht ganz sicher bei den Frauen, ob ich mir den gebe. Aber wir schauen mal. Johannes, ihr fahrt hin, du und der Roman. Ich freue mich sehr. Vielleicht haben wir nächste Woche wieder die Chance, dann alles aufzuklären. Und Johannes, du weißt es, aber ich sag's dir trotzdem, nicht vergessen, die Red Sox führen in der Serie zum Zeitpunkt unserer Aufnahme völlig zu Recht mit 2-1. Das erste Spiel haben sie ein bisschen vergoogelt. Am Donnerstag wissen wir dann mehr. Vielleicht sind sie dann schon in den World Series, ich möchte es nicht verschreien, aber ich tue es jetzt hiermit trotzdem. Wir werden es dann gleich wissen.
Das war auch ein sehr schöner Nebenprodukt immer von Sölden, wenn man dann oben gerade am Wochenende am Gletscher war, dann irgendwie, wenn dann noch zwischen Dodgers und Red Sox so das 13. Inning in der World Series 2018 lief, wenn man dann noch so ein bisschen zum ersten Durchgang parallel noch so ein bisschen Baseball gucken könnte. Ja, finde ich tolle Geschichte. Wen interessiert Defensive in der Postseason? Einfach nur Grand Slams hauen, dann haut drauf, dann läuft's auch. Warum nicht?
Damals von der Legende kommentiert Günther Zapf diese 18 Innings. Großartig. Danke. Kurze Pause in der Big Show 531.
Hallo zusammen. Hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball. Und ihr hört Sport Radio 360.
Ja, es geht weiter in der Big Show 531 mit Baseball. Bisschen eine, wie wir Engländer sagen, eine somber Stimmung. Gerade habe ich zu Johannes Knut noch gesagt, zu dem Zeitpunkt haben die Red Sox ja 2-1 geführt. Hoffentlich bleibt das so. Jetzt steht es plötzlich 3-2 für die Houston Astros. Und wie schon in den letzten beiden Wochen plaudern wir darüber mit Tom Heberlein vom SED. Grüß dich, Tom.
Guten Morgen.
Und mit Axel Goldmann, Just Baseball 390. Axel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Axel, mein Hauptschuldiger ist der Homeplate-Umpire in Spiel 4, der diesen, also wir würden sagen im Tennis, mitten auf dem Platz war dieser Wurf von Nathan Eovaldi, der das 2-2 besiegelt hätte im 9. Inning. Danach ging es nur noch bergab. Siehst du das auch so streng wie ich?
Selbstverständlich.
Ja, ich ahnte es schon, ja.
Ein mittlerweile geflügeltes Schimpfwort in Yawkey Way. In Boston. Das war ein Missed Call vom Homeplate Umpire Las Diaz, der dann das Scoring ermöglicht hat für die Houston Astros im 9. Inning. Hätte da einen Strike gegeben, was er halt war, dann wäre Nathan Eovaldi aus dem Inning rausgekommen. Und wir wären mit Unentschieden in Bottom 9 gegangen und die Red Sox hätten eine Möglichkeit gehabt, wieder einen Walk-Off-Win zu erreichen. Das ist nicht passiert. Und dann ging alles vor die Hunde im 9. Inning. Das muss man dann schon so sagen. Also was Eovaldi und wer war danach? Tom, hilf mir. Wer hat auch noch...
Ich weiß es auch nicht mehr. Ja.
Was die beiden, die dann im 9. Inning auf jeden Fall waren, auf die Mütze bekommen haben, das war dann nicht mehr schön. Und dadurch haben die Houston Astros die Serie ausgeglichen. Aber du hast natürlich recht, schuld ist der Schiedsrichter.
Ja, das ist natürlich.
Das ist ja ganz klar.
Man muss übrigens dazu sagen, es gibt ja eine Statistik, der hat 23 Würfe falsch bewertet. Also entweder ein Ball gegeben, wo es ein Strike war, oder ein Strike gegeben, wo es ein Ball war. Er hat allerdings gerecht verteilt, glaube ich. 12 Fehlentscheidungen bei Boston und 11 bei Houston. Aber wie gesagt, eine zu viel bei Boston.
Ja, dieses es gleicht sich alles aus, ist im Fußball auch immer mühsam. Ja, also das kann schon sein, aber wenn es dann 4-1 für irgendjemanden steht und du bekommst den ungerechtfertigten Elfer zum 4-2, das braucht dann keiner mehr. Wir haben gestern, also am Mittwochabend, ich habe zuerst ein bisschen Fußball geschaut und bin dann eingestiegen, Tom, Beginn des zweiten Innings von Boston gegen Houston und da wird eingeblendet, Chris Sale, erstes Inning, 9 Würfe. Und ich glaube, es war der 10. Wurf, den er gemacht hat, der dann
Rums,
genau, den dann der Sportskamerad einfach rausgenagelt hat. Also mir hat Chris Sale gestern nicht schlecht gefallen, aber nachdem ich gesehen habe, wie hilflos die Red Sox Hitter waren, war mir natürlich klar, dass 5 1/3 Innings mit 3 Runs, 2 davon earned, nicht reichen werden. Also das war einfach, es war okay, aber es war nicht gut genug, Tom, von Chris Sale.
Ja. Das ist richtig. Also wie gesagt, ich fand, er hat 5 Innings wirklich super, super gepitcht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ihn ja bislang immer gelobt, aber ich glaube, Alex Cora hätte ihn dann eigentlich rausnehmen müssen, weil die Red Sox sind ja doch ein bisschen Statistik fixiert und dann hätten sie wissen müssen, jetzt kommt dann irgendwann der Sportkamerad Alvarez wieder ums Eck und gegen den schaut Chris Sale ja immer ein bisschen schlecht aus. Also ich glaube, ich hätte ihn dann nach dem 5. Inning einfach rausgenommen. Wenn ich schon, so wie es Boston ja häufig macht, so ein bisschen das Numbers Game spiele. Bis dahin hat mir Chris Sale auch gut gefallen. Also, aber du, was willst du machen, wenn deine Hitter auf einmal eiskalt werden? Also cold im Sinne von, sie treffen nichts mehr. Ja, im Gegensatz zu Chris Sale war ja Framber Valdez, der war ja gestern ziemlich on fire. Also musste man auch nicht unbedingt erwarten, nachdem der ja in seinem ersten Auftritt da nur, also im dritten Inning ja rausgenommen worden ist, nach, glaube ich, 6 Hits und 2 Earned Runs, hat ihn ja Dusty Baker weggenommen. Also es musste man nicht unbedingt erwarten, dass da einer 8 Innings geht. Kommt auch relativ selten vor in der Postseason, dass jemand so lange draußen bleibt. Gell? Aber mein Gott, 8 Innings,
ja, bitte.
Nur ein Earned Run.
3 Hits.
Also, ja. 5 Strikeouts. Also sein Sinker war gestern echt unhittable. Also war eine großartige Vorstellung.
Ja, es ist leider so, wenn man das so ein bisschen anschaut, wie Kyle Schwarber an der Platte steht, Axel, JD Martinez gestern auch so ein bisschen und der Einzige, der die Kugel wirklich gesehen hat, war Devers. Ich weiß nicht, wo jetzt mit einem Ruhetag, wo es herkommen soll, die Offensive. Hast du noch Hoffnung?
Naja, klar. Also letztlich es sind Playoffs und wir spielen jetzt 2 Winner-Go-Home-Spiele auswärts in Houston. Natürlich kann das passieren, dass die Houston Astros das Momentum auf ihre Seite gezogen haben. Das ist so. Aber Baseball ist halt ein Millimeterspiel. Ne? Mhm. Wenn du halt jetzt vielleicht im nächsten Spiel trifft Kike wieder oder trifft Kyle Schwarber wieder den Ball und dann verselbstständigt sich das. Es kann passieren. Es muss natürlich nicht passieren. Nach dieser grandiosen 2-1 Führung in der Serie sind die Bats ein bisschen kalt gelaufen. Tom hat es ja dann schon eben gesagt, ob das jetzt für den Rest der Serie, also für das letzte oder vielleicht vorletzte Spiel so bleibt. Ich glaube, das ist schwer vorherzusagen. Es kann tatsächlich sehr, sehr viel passieren. Es kommt natürlich auch drauf an, wie die Pitching Leistung in den nächsten Spielen ist. Vielleicht bricht wieder einer ein und es kommen Middle-Fastballs, die einfach jeder sehen kann und dann wird getroffen. Aber warum soll ich denn keine Hoffnung mehr haben? Wir spielen oder die Red Sox spielen ALCS in einer Saison, wo niemand damit gerechnet hat, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Es steht 3-2 für Houston. Wir sind 2 Spiele davon entfernt, in die World Series einzuziehen. Es ist eh schon eine überragende Saison. Und nichts, was passiert, wird mich jetzt irgendwie grämen in dieser Saison, dass ich sage, oh mein Gott, jetzt gehe ich mich erstmal 6 Monate schämen, bis wieder April ist. Das wird nicht passieren. Nee, das wird nicht passieren.
Und ich habe mir das gestern auch gedacht, das ist einfach so entspannt, auch Oktoberbaseball in Boston, und die Yankees sind auch nicht mehr dabei. Die große Angst, dass die Yankees vielleicht, oder was heißt Angst, aber ja, es ist dann doch immer ein kleines bisschen unschön, wenn die Yankees die World Series gewinnen, was ja zum Glück seit 2009 nicht der Fall war. Zum Glück aus Sicht der Boston-Sympathisanten, und die sind nicht dabei, und die Hütte ist voll und die Leute verstehen Baseball, was natürlich in New York auch der Fall ist. Aber das hat mich am Mittwochabend dann doch noch einigermaßen wohlwollend gestimmt. auf der anderen Seite, Tom, haben wahrscheinlich die Verantwortlichen bei Fox, ich glaube Fox überträgt die World Series, wahrscheinlich schweißnasse Hände, dass die Braves jetzt mit 3-1 führen, also nichts gegen die Bravados, aber das waren halt noch andere Zeiten, als Greg Maddux, Tom Glavine und John Smoltz geworfen haben. Da kommt man mit Freddie McGriff, da kommt man Chipper Jones, da kommt man noch was damit anfangen. Dieses Team ist gut, aber dieses Team führt jetzt mit 3-1, und wenn wir über kalte Schlagmänner gesprochen haben, Mookie Betts 2-14 ist noch einer der besseren bei den Los Angeles Dodgers. Und eigentlich, Tom, eigentlich ja, dürfen die Dodgers Spiel 3 auch nicht gewinnen. Ich weiß, das gilt nicht, weil es gibt ja immer Drehungen und Wendungen. Aber wie siehst du die zweite Serie, die National League Serie?
Also, wenn wir über Cold Bats reden, müssen wir natürlich auch über ein Hot Bat reden. Also, was Eddie Rosario von den Braves da in dieser Serie gerade veranstaltet, das ist schon echt atemberaubend. Also, ich glaube, der hat ein Hitting Average von knapp 600 gegen die Dodgers gerade.
588,
Entschuldigung.
OBP war 6,32.
Ja, genau. Ja, genau. Und wir hatten es ja letzte Woche mal, dass bei den Braves halt immer einer ums Eck kommt, der ihnen dann den Sieg beschert. Also, und jetzt ist es eben Eddie Rosario. Also, den musst du dir auch erstmal angucken. Ich meine, der wurde non-tendered bei den Twins, hat dann im Februar gerade noch bei Cleveland unterschreiben können. Die geben ihn ab an der Trade-Deadline, weil sie ihn nicht mehr brauchen können. Und jetzt reißt er da gerade die Dodgers auseinander. Also ich finde das schon relativ bemerkenswert. Man darf natürlich nicht vergessen, ich glaube, letztes Jahr war eine Mannschaft aus Atlanta gegen eine Mannschaft aus Los Angeles auch schon mal 3-1 vorne, gell? Also, mal gucken. Wobei ich muss dazu sagen, schwierig wird es für die Dodgers jetzt natürlich, weil Atlanta hat jetzt, glaube ich, im nächsten Spiel ist Max Fried der Starter, und der ist ja relativ gut drauf, wenn man das auch mal so sagen darf, gell? Ist zwar als Dodgers-Fan aufgewachsen, aber
was du alles weißt, dass Max Fried als Dodgers-Fan aufgewachsen ist, macht mir ein kleines bisschen Angst, Tom.
Der kommt aus Südkalifornien und ist aufgewachsen als Dodgers-Fan. Du, wenn ich es nicht zufällig gelesen hätte, wüsste ich jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich alle Menschen kenne, die mit so einem Schläger da drüben rumlaufen. Aber das habe ich halt neulich mal gelesen. Ja.
Für mich, ja, Axel, bitte. Axel, setz an, bitte.
Naja, passt. Max Fried ist der nächste Pitcher in Spiel 5. Und wenn man sieht, wie viele Probleme die Dodgers Pitcher mit den Atlanta Braves hatten, jetzt das letzte Beispiel mit Urias, der jetzt im Spiel gestern ja wirklich rumgeschubst worden ist.
Nett formuliert.
Der 8 Hits abgegeben hat, der 5 Runs kassiert hat, alle earned. Da muss man schon sagen, es liegt nicht nur an der fehlenden oder vermeintlich fehlenden Schlagkraft der Dodgers, sondern auch das Pitching hat bisher die Serie nicht tragen können. Und ja, Hut ab vor den Braves, ganz ehrlich, hätte auch niemand mit gerechnet, dass Atlanta irgendwie, wie sagen die Amerikaner, on the brink of getting to the World Series steht.
an der Schwelle, würde man bei uns sagen, oder? Ich überlege gerade, das könnte man sogar ins Deutsche bringen. Für mich, also ich hoffe von euch beiden, Tom und Axel, spürt ihr auch so viel Liebe, Tom, für Ron Washington wie ich? Weil damals, er muss die World Series gewinnen mit den Rangers. Also was da passiert ist gegen die Cardinals, das schmerzt mich jetzt noch im Nachhinein und ich habe überhaupt keine Sympathien eigentlich für die Rangers, aber Ron Washington mit dieser ganzen Geschichte rundherum, jetzt ist er Third Base Coach und ich finde es geil, wie aggressiv er das Ganze auch anlegt, Tom, an der dritten Base. Also für mich, ich ganz viel Liebe für Ron Washington von meiner Seite.
Gebe ich dir recht, wie der seine Jungs nach Hause winkt, ja. Sehr bemerkenswert. Und bislang hat es ja auch immer ganz gut geklappt.
Normalerweise winkt er so nur von der Polizei zu.
einfach weiterfahren, es gibt ja nichts zu sehen. Ja.
Nein, aber es ist schon klasse,
wie er das macht. Ich hab nichts mehr, Officer. Alles gut. Lauf.
Ja. Nee, aber das macht er schon gut, muss man sagen. Also das ist ja auch immer ein gewisses Risiko. Du musst ja abschätzen können, wie schnell ist mein Mann, wie lang kann er diese Geschwindigkeit noch halten, wie schnell kommt der Wurf vom Gegner. Also allerhöchsten Respekt, muss ich sagen. Er hat... Wie heißt es so schön? He's got balls.
Unter anderem, ja.
Das hat Oliver Kahn würde sagen, Eier, wir haben Eier.
Ne? Ja, ausgezeichnet. Wenn wir jetzt über die Coaches sprechen, Axel, wir wissen, dass Dave Roberts can do no wrong. Egal, was er noch macht, es kann nichts falsch sein aufgrund seiner Red Sox-Vergangenheit. Aber wenn Max Scherzer sagt, dass er einen toten Arm gehabt hat, muss man sich da... Oder dürfen die Dodgers-Fans dann ihrem Manager einen kleinen Vorwurf machen, dass Scherzer auch mal reingekommen ist als Relief-Pitcher? Oder ist einfach die Saison massiv lang gewesen und Scherzer ist ja jemand, der jetzt nicht nach 3 Innings rausgeht freiwillig?
Da, ja, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Jedes Mal, wenn du Max Scherzer vom Mount holst, kannst du dir erstmal 5 Minuten was anhören.
Wenn's reicht.
Genau. Also ich müsste jetzt tatsächlich gerade mal gucken, wie viele Innings er gepitcht hat. Ich kann es dir nicht sagen. Aber wir sind im Oktober. Ron Washington wird zu Max Scherzer gesagt haben, es ist all hands on deck. Und du musst jetzt diese 4-5 Spiele, die es gibt, die musst du jetzt halt einfach noch durchhalten. Und ich glaube, Scherzer ist auch Profi genug, um das zu verstehen und um das auch durchzuziehen. Also diese Aussage, ja, ich hatte einen toten Arm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehr auf die Goldwaage legen muss. Ich muss mal gucken. 207 Innings, ja. Ja, okay. Sind 10 zu viel, vielleicht 20 zu viel. Aber ja, es ist vielleicht auch ein bisschen selbst schuld.
Ja, also wie Axel sagt, man möchte nicht derjenige sein, der sagt, Max, das war's für dich.
Nee.
Tom, also. Schaffen die Dodgers das Comeback und schaffen die Red Sox das kleinere Comeback? Was sagt eine Glaskugel? Heute in der Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, Spiel Nummer 5 in Los Angeles. Die Braves können da schon den Einzug in die World Series festmachen. Die Red Sox haben einen Tag Pause. Nathan Eovaldi ist hineingepinselt als Starter für Spiel 6. Tom, deine Glaskugel. Milchig oder glasklar?
Ich glaube, die Braves machen es diesmal. Boston.
Jetzt sag's halt.
Sag's halt, komm, lass es rein.
Was? Dass Boston es noch schafft?
Nein.
Komm, dann sage ich jetzt, Boston schafft's. Die haben nichts. Nein, pass auf, komm, die haben nichts mehr zu verlieren. Die wissen, wie man aus sehr tragischen Rückständen noch das Größtmögliche erreicht, wie wir alle wissen. Ja, wahrscheinlich ist es nicht, aber ich sage jetzt mal auch, um euch einen schöneren Tag zu bereiten, Boston dreht's noch.
Ich hätte, Axel, wenn es nicht Houston wäre, weißt du, wenn das die Oakland A's wären oder die Twins oder wie auch immer. Aber Houston ist halt ein Team, das vor kurzem erst den Titel geholt hat und wenn es nicht Houston wäre, da hätte ich wirklich noch massiven Glauben daran. So ist mein Glaube eine kleine Pflanze, die ganz, ganz viel Wasser braucht. Axel, wie schaut's bei dir aus, Axel?
Ja, geh ich mit. Geh ich mit. Ich habe im Moment auch eher die Houston Astros auf dem Zettel. Ah, wie gesagt, völlig ohne Gram.
Ja. Du hast, man muss natürlich auch dazu sagen, für Houston wäre es, glaube ich, das dritte Mal jetzt in 5 Jahren, dass sie in die World Series kommen. Also es ist jetzt ja nicht unbedingt Laufkundschaft, gell? Auch wenn wir natürlich alle wissen, dass sie natürlich nur durch massiven Betrug so weit gekommen sind.
Ja. I had a beautiful sign, but the Astros stole it.
Ja, sehr schön.
Hervorragendes Plakat gestern. In
ganz großartig.
Ja. Das ist wirklich fein, ja. Axel, Sonntag, 15.30 Uhr, was soll ich dir sagen? Wirst du im Stadion sein?
Nein, meine Freundin hatte diese Woche gestern eine Zahn-OP und der geht's gar nicht so gut. Das heißt, wir werden das Wochenende hier zu Hause bleiben und ich muss dann ein bisschen Pflege betreiben hier. Aber wir werden das Spiel gucken.
A, gute Besserung. B, antizipierst du das große Comeback der Kölner, gerade gegen Leverkusen, die auch ein großes Comeback brauchen?
Ich weiß gar nicht, ob man uns ein Comeback wünschen muss. Unsere Saison war bisher halt super und dass wir jetzt 5-0 in Hoffenheim verloren haben, ja, das passiert dann halt. Weiß nicht, wird halt schon schwierig, aber ich freue mich drauf. Mal gucken, ist jetzt halt dann auch eine Situation, wie geht Baumgart mit der ersten Riesenniederlage um, also richtig aufs Maul gekriegt in Hoffenheim und wie reagiert er jetzt? Jonas Hector kommt zurück, Elis Giri leider noch nicht. Da hat sich jetzt rausgestellt, dass er irgendeinen Knochen im Knie gebrochen hat, von dem noch nie jemand irgendwas gehört hat. Und tatsächlich so irgendein Köpfchen im Knie ist gebrochen.
Das Tibia-Köpfchen wahrscheinlich, weiß ich, oder?
Ist das im Knie? Nee, ich weiß nicht, ob das im Knie ist.
Das Tibia-Knöpfchen ist im Knie, ja.
Okay, ja dann, ja, vielleicht.
Das weiß ich aus jahrelanger Skikorrespondenz. Das geht bei Skifahrern schon mal kaputt.
Ja, jetzt fährt er halt leider kein Ski, sondern FC Köln und fehlt uns jetzt bis in den November rein. Also das ist schon sehr schade. Aber ja, alles andere ist jetzt unseriös, nach vorne zu gucken. Ich weiß nicht, ob Baumgart mit Doppelspitze spielt, ob Andersen, Modest nebeneinander spielen oder ob wir dann vielleicht doch ein bisschen defensiver agieren, ob Ljubicic vielleicht wieder reinkommt, weiß ich nicht. Aber auch hier gilt das Gleiche in einer etwas weniger finalen Version wie für die Red Sox. Ich bin im Moment halt nicht irgendwie Gram, wenn da mal was in die Hose geht, weil dafür haben wir jetzt schon in den ersten 8 Spieltagen so viele Punkte geholt, als dass ich unzufrieden sein kann. Von daher, ich lasse das jetzt auf mich zukommen, hoffe, dass Florian Wirtz kein Tor schießt und dann ist gut.
Axel Goldmann und Tom Heberlein. Hoffentlich am Sonntag, dann sollten wir uns wieder hören in dieser Konstellation, dann hoffentlich noch mit den Red Sox, ansonsten auch ohne. Komm, Pause, Big Show, ja. 531 und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Ja, und hinten raus in der Big Show 531 geht es natürlich um den Tennissport, es geht um Indian Wells, aber auch noch um einiges mehr und ich freue mich, dass so früh am Donnerstag wieder am Start sind Paul Häuser von Sky. Guten Morgen, lieber Paul.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Grüß dich, Sebastian.
Hallihallo.
Wir kommen gleich nochmal zurück nach Indian Wells, aber Paul, am Mittwoch ungefähr so, also die Vorzeichen verdichten sich, aber am Mittwoch, glaube ich, ist es relativ deutlich ausgesprochen worden, dass die australische Regierung keine Visa an Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den Australian Open verteilen möchte, die nicht doppelt geimpft sind. Jetzt hören wir ja die Impfquoten irgendwo bei 65-70% auf beiden Touren, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ist das, ich glaube, Stuart Fraser hat gestern geschrieben auf Twitter, dass die australische Regierung die Arbeit der ATP übernimmt, nämlich damit, dass sie eigentlich einen Impfzwang einführt. Ist das der richtige Weg, Paul?
Das ist der richtige Weg. Ich meine, letztendlich ist es ja der einzige Weg aus der Pandemie da, also, und für so einen Reisezirkus wie den Telesport, ja, also da brauchst du schon hohe Impfquoten. Eigentlich jetzt Indian Wells, wenn man sich das anschaut, da waren im Publikum, war doch die Vorgabe, alle, die auf der Anlage sind, müssen geimpft sein. Nur bei den Spielerinnen und Spielern galt das nicht. Und das finde ich dann schon auch ein schwieriges Signal. Und es ist, wie du sagst, wie Stuart Fraser sagt, also die Australier übernehmen da eigentlich jetzt hier die entscheidende Rolle. Und damit sollte dieses Problem dann auch gelöst sein. Weil ja, Novak Djokovic, bin ich gespannt, ob er dann sagt, gut, dann fahre ich da nicht hin und verzichte hier auf eigentlich meinen Lieblings-Grand Slam, wo ich die besten Chancen habe, einen Grand Slam zu gewinnen. Aber ich glaube, die meisten Spielerinnen und Spieler, die werden dann sagen, okay, Spritze rein, jetzt wird geimpft.
Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, Sebastian. Also man weiß ja nicht, wer geimpft ist und wer nicht. Also bei Tsitsipas weiß man, dass er noch nicht geimpft ist. Der Team ist auch nicht geimpft. Bei Djokovic gehen wir davon aus. Am Ende des Tages ist es natürlich der australischen Regierung, sei es ihr vorbehalten, dass sie einreisen lässt, wenn sie möchte. Siehst du da Probleme? Weil es ja doch eine sehr persönliche Entscheidung ist, Sebastian. Oder wenn man nach Afrika fliegt oder nach Sri Lanka, muss man ja auch irgendeine Impfung vorweisen.
Da ich für die Impfpflicht generell bin, ist das für mich ein Thema, was eigentlich, wo es mich wundert, dass das so diskutiert wird. Also ich würde sowieso eine Impfpflicht einführen. Also wenn die Regierung sagt, dass die Pandemie so schlimm ist, dann muss mit allen Mitteln, die der Regierung zur Verfügung stehen, die Pandemie bekämpft werden und sie muss ihre Bevölkerung schützen. Wenn sie das durch eine Impfpflicht kann, dann muss sie das tun. Und wenn sie sagt, nö, aus irgendwelchen Gründen machen wir das nicht, dann kann die Pandemie so schlimm nicht sein. So, also die beiden Sachen gibt's für mich nur. Und demzufolge bin ich für eine Impfpflicht und verstehe es überhaupt nicht, wenn sich da jemand nicht impfen lässt. Warum er sich impfen lässt, ist ja letztendlich Brust. Ob er das tut aus Überzeugung oder ob er es tut, um arbeiten zu können und einfach nur Spaß zu haben und das Leben zu genießen, das ist egal. Der Effekt ist derselbe, man ist geimpft. So. Und deswegen finde ich es vollkommen nachvollziehbar, dass nur geimpfte Spieler dort spielen dürfen, dort einreisen dürfen. Ich fand das schon so ein bisschen schizophren, dass bei den US Open da zwei Tage vor Beginn gesagt wurde, nur Geimpfte auf die Anlage, aber die Spieler, die durften ungeimpft spielen. Das war natürlich schon ein bisschen crazy, wenngleich eben das generelle Ansinnen, nur Geimpfte auf die Anlage, also nur geimpfte Zuschauer, natürlich vollkommen richtig war und so weiter. Aber eben hätte man eben konsequent sein müssen und sagen müssen, okay, dann eben auch die Spieler geimpft. Und jetzt sagst du 65% und 70%, das wäre ja schon ein Fortschritt gegenüber den US Open, wo wir von 50% gesprochen haben. Und das würde ja, wenn die Zahlen so sind, zeigen, dass da bei einigen auch ein Prozess eingesetzt hat im Kopf und dass da nicht nur Tennisbälle vorhanden sind, sondern auch ein paar Zellen. Und da hoffen wir, dass das so weitergeht. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, Alexander Zverev ist geimpft, insofern kann der spielen. Und
ist er geimpft? Weißt du das? Also hat er das gesagt?
Das weiß ich, ja.
Ah, okay, gut, okay.
Ja.
Weiß ich auch. Ja.
Insofern ist es so, dass die Spieler, die nicht da sind, die können halt nicht gewinnen. Und ja, dann hoffen wir dann, dass Alexander Zverev, wenn die ungeimpft nicht spielen, das silberne Tablett, auf dem der Sieg dann eventuell liegt, anders als in Indian Wells, und damit haben wir eine galante Überleitung.
Herrlich, herrlich.
Anders als in Indian Wells tatsächlich annimmt, weil da lag der Sieg ja nun mehr als nur auf dem Silbertablett bereit, zu vergleichen mit den Olympischen Spielen, die München nur hätte nehmen müssen. Nur hat sie Peking bekommen, aber so eine vertane Chance wie Olympia wird es nicht wieder geben. So leicht wird man nie wieder an Spiele kommen, und genauso glaube ich, dass so einfach Alexander Zverev nie wieder zu einem Masters-Titel hätte kommen können, wie jetzt in Indian Wells, wo ja dann schon die Hauptkonkurrenten alle draußen waren, und ich weiß gar nicht, wie das Halbfinale aussah. Der Beste war, glaube ich, auf 29 gesetzt oder so. Also ganz, ganz, ganz verrückt.
Ja, und man muss natürlich eins sagen, Paul, Taylor Fritz hat das ganze Turnier über grandios gespielt, aber dieses Match darf Zverev nicht verlieren, dass er den Matchball bei Aufschlag Fritz nicht verwertet, okay, aber dann der Doppelfehler, dieses ganze Spiel, wo er seinen Aufschlag abgegeben hat, dann zum Rebreak, war komplett out of order. Und dennoch denke ich, also wenn man sich die Saison anschaut von Zverev, ist es natürlich eine unfassbar brillante Saison. Natürlich Indian Wells, das fünfte Grand Slam, wie es ja gerne heißt, Paul, hätte er gerne mitgenommen, aber ansonsten kann man dem Jungen ja keinen Vorwurf machen.
So ist es. Also ja, eine echt verpasste Chance und vor allem natürlich, es ist so bitter, wenn du mit Matchball verlierst. Er hat das Break 4 serviert aufs Match, hat er bei 5-2 schon den einen Matchball, glaube ich, bei Aufschlag Fritz. Ja, er lässt liegen. Es war kein gutes Spiel von ihm. Er war wirklich auch danach so ein bisschen konsterniert. Er kam nicht richtig gut rein, aber trotzdem hat er eigentlich alle Möglichkeiten mit einer, ja, sag jetzt mal, 3-3-Minus-Leistung trotzdem so einen guten Gegner wie Fritz zu schlagen. Und er hätte das Turnier, bin ich mir ziemlich sicher, danach auch gewonnen. Also Cameron Norrie war zwar bockstark und ja, für den Briten natürlich eine geniale Geschichte. Aber ja, Zverev fehlt ja noch Indian Wells. Und das wäre schon in seiner Sammlung, wäre das natürlich wieder so ein weiterer Meilenstein gewesen und hätte eigentlich wunderbar reingepasst in diesen genialen Sommer, den er da abgeliefert hat. Mit nur der einen Niederlage bei den US Open im Halbfinale von New York gegen Djokovic in 5 Sätzen. Und sonst hat er ja alles eigentlich gewonnen. Und das hätte eigentlich in diesen US-Swing dann auch so genial gepasst. Aber so ist Tennis. Und am Ende kriegt das nicht zu Ende. Es war ja irgendwie da eine Diskussion auch noch, dass da ein Pokerspieler, der da vorne in der ersten Reihe saß, die ganze Zeit reingerufen hat und versucht hat, Zverev zu irritieren. Und Zverev konnte das nicht ganz ausblenden. Zverev, ja, war nicht zufrieden mit seiner eigenen Leistung und hatte dann halt wieder auch dieses Aufschlagthema am Schluss. Am Ende war es dann auch ein Doppelfehler zu viel in dieser entscheidenden Phase, wo er das Match ausservieren muss. Aber ich bin mir sicher, er wird das gut abschütteln können. Jetzt hat er noch ein paar schöne europäische Turniere vor sich.
Ich sehe nächste Woche.
Wien, Paris. Ja, herrlich in der Stadthalle. Und ich glaube, da wird er jetzt mit extra Schwung reingehen.
Also mein Eindruck war, Sebastian, im Gegensatz zu manch anderem Konkurrenten, wie Tsitsipas vor allen Dingen, der mir komplett überspielt wirkt, Rublev sowieso, Medvedev hat jetzt diese Woche aus Moskau rausgezogen, aber wenn ich Zverev, und du warst ja auch bei den Pressekonferenzen dabei, du hast da mit ihm geredet, sicherlich auch mit Mischa, aber was mir bei Zverev ausfällt, der Junge ist topfit im Moment, ist top motiviert, also der scheint mir, obwohl er in diesem Jahr 60 Spiele schon bestritten hat, nur im Einzel, Zverev scheint mir in überragender Verfassung zu sein. Jetzt immer noch, Sebastian. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, glaube ich schon. Wie gesagt, hier hat er sich selbst rausgebracht, indem er dann auch noch angefangen hat, mit dem Idioten, der ihn da belöffelte, zu diskutieren. Und das war natürlich dann alles andere als produktiv und gut für sein eigenes Match. Also das hatte mit Sicherheit jetzt auch eine mentale Komponente, dass er dieses Spiel so unsinnig verloren hat. Das hätte er nicht machen müssen. Das hätte nicht sein dürfen. Aber generell stimmt. Ja, ich sehe auch, dass der natürlich super drauf ist und das wissen wir ja alle, dass er eine Art Trainingsweltmeister auch ist und das jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, dass er nur im Training gut ist und in den Spielen nichts gewinnt, sondern er ist in den Spielen gut, gewinnt viel und ist im Training auch top und trainiert tatsächlich viel. Das wissen gerade Jens und ich ja nun auch, dass wir schon das ein oder andere Mal nicht nur 10 Minuten, sondern auch mal eine Stunde oder 2 Stunden auf Zverev nach einer nach einem Spiel warten. Pressekonferenz und der uns dann erzählt, er musste noch mal schnell auf dem Platz ein paar Returns üben, weil er eben nur, keine Ahnung, 80 oder 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Das sind natürlich Sachen, die macht nicht jeder Spieler, aber die können natürlich dann den Unterschied machen, wenn es darum geht, mal die Nummer 1 zu werden oder mal dieses oder jenes Turnier zu gewinnen. Also ich glaube, dass das schon eine Geschichte ist, die ihn auch irgendwo auszeichnet und sein Trainingsfleiß ist tatsächlich enorm und ja, er geht ja auch dann extra nach Amerika, trainiert in Miami, obwohl er es eben auch in Monaco tun könnte und so weiter. Also er macht das schon alles ziemlich gut in diesem Jahr.
Hm. Paul, wer es nicht gesehen hat, und ich habe es gesehen, aber für mich ist ja Cameron Norrie kein Unbekannter, aber erklär mal bitte den vielen Millionen Hörern, die uns jetzt gerade noch lauschen da draußen, wer ist Cameron Norrie, aber vor allen Dingen, warum hat Cameron Norrie dieses vorletzte Masters der Saison 2021 gewonnen?
Ja, richtiges Timing, würde ich sagen. Er ist ein Vielspieler, er ist sicherlich auch einer der fittesten auf der Tour, einer, der in den langen Matches sich besonders wohlfühlt und schon ein Grinder, der also eine unglaublich gute Beinarbeit hat, tolle Konterschläge. Die Schläge von ihm sind sehr, sehr flach und ich glaube, die Bedingungen in Indian Wells, das war ja der langsamste Hardcourt, den es auf der Tour gibt und anscheinend war, was ich so gehört habe, war er dieses Jahr nochmal extra langsam. Mhm. Das kam ihm anscheinend sehr, sehr gut entgegen. Und ja, ein Schotte, der wirklich interessante Laufbahn hingelegt hat, so ein bisschen mit dem zweiten Bildungsweg dann auf die ATP-Tour gekommen ist, auch lange College erfolgreich gespielt hat, war nämlich bei den Junioren gar nicht so schlecht, aber hat es dann einfach nicht auf die Tour geschafft. Und in den USA, in Texas war er dann... sehr erfolgreich und hat sich da dann so diese Matchhärte erarbeitet, die du dann auch brauchst für die ATP-Tour. Arbeitet immer noch, ich glaube, Facundo Lugones mit so einem argentinischen Coach zusammen, den er vom College kennt. Und diese langfristige Zusammenarbeit, die zahlt sich aus. Und ich erinnere mich noch, dass seine Eltern sind beide Meeresbiologen und der ist in jungen Jahren auch schon mit den Eltern da viel rumgereist und war in Neuseeland und war in Südafrika, also
ich glaube, er ist in Südafrika geboren, oder?
Südafrika, ich glaube Johannesburg genau ist er geboren, ja. Und war dann aber lange, also hat in Neuseeland ist er dann zur Schule gegangen und er hat auch überlegt für Neuseeland zu spielen. Für die Kiwis und ist dann aber für Großbritannien, genau, ist ja Schotte und ist auch stolzer Schotte, hat er gesagt, dass er wirklich beim Fußball hält er klar zu den Schotten.
Jetzt passt mal auf, Frage an euch beide, wer sie zuerst beantworten kann, bekommt von mir einen Almdudler bei nächster Gelegenheit. Welcher Neuseeländer stand im Wimbledon-Finale, ich glaube es war 1983? Chancenlos gegen John McEnroe damals.
Ich google mal schnell. Ich war noch nicht auf der Welt. Aber der war nicht eine Eintagsfliege oder?
Chris Lewis. Ja.
Nie. Muss der Eintagsfliege gewesen sein.
Nie mehr davor, nie mehr danach. Gut, in anderen News.
Du machst Bildungspodcast, Jensen. Wirklich, das ist stark. Bildungspodcast.
Ja. So, und wenn sich Alexander Zverev jetzt schon in den Hintern beißen muss, gewissermaßen gilt das dann auch, Sebastian, ein kleines bisschen für Angie Kerber, die ja gegen die spätere Siegerin Paula Badosa rausgegangen ist. Aber für mich hatte dieses Turnier, die ersten beiden Spiele von Angie, vor allem das erste gegen Siniakova war es, glaube ich, war zwar knapp, aber irgendwie war sie dann doch dran. Ich dachte, okay, zu Beginn ein schwieriges Spiel, aber sie kommt immer besser rein. Ich war dann doch überrascht, dass sie gegen Badosa raus ist. Hat Angie da auch was liegen lassen aus deiner Sicht?
Ja, das sagen wir ja dieses Jahr ziemlich oft, wo man dann denkt, Mensch, sie spielt so überragend, hat dann Pech mit der Auslösung, dass sie zweimal gegen Ash Barty rausfliegt im Halbfinale. Und bei den anderen Turnieren hat man schon das öfter dann dieses Jahr gesagt, Mensch, gerade weil sie eben so super drauf ist, da hat sie was liegen lassen. Ja, mit Sicherheit. Also es gibt Spielerinnen, gegen die ist die Chance weiterzukommen geringer als gegen Badosa. Wenngleich natürlich Badosa eine ist, die man in diesem Jahr auch
neu gut gespielt. Keine Frage. Super Saison.
Ist eine von denjenigen, die da auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern stark nach, wo der Pfeil nach oben zeigt. Also, aber wie gesagt, klar wäre es möglich gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man Angie Kerber nochmal einen Masters-Titel zutrauen kann, da bin ich mir nicht sicher. Und solche Niederlagen zeigen das ja auch, dass eben dann, es kommt eben immer wieder dann irgendwas, wo eben dann mal Schluss ist. Und das ist, das zieht sich natürlich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Und deswegen, es überrascht mich nicht, dass sie dieses Masters nicht gewonnen hat, aber sie hätte in der Tat ein bisschen weiterkommen können. Das sehe ich auch so. Also das, es ist schade, dass sie jetzt rausgezogen hat und so ein bisschen erkältet, glaube ich, ist und dieses Turnier jetzt da auch nicht spielt. Da wäre es auch nochmal auf Sinjakova getroffen in der ersten Runde. Und ja, aber ist halt so. Kann man nichts machen, hoffen wir auf den Fed Cup.
Ja, war in Moskau dieses Turnier, das Sebastian ja anspricht, jetzt in dieser Woche, wo ja auch, ja, wo sich Sabalenka wieder zurückgemeldet hat, den Indian Wells nicht spielen durfte. Auch ein mühsamer erster Sieg. Ja, Fed Cup oder Billie Jean King Cup, wie er jetzt heißt, da wird Angie dann für Deutschland am Start sein. Auch da gibt's gute Chancen, finde ich, fürs deutsche Team, weil er doch sehr, sehr viele Leute abgesagt haben. Ein Wort noch zu diesem Endspiel. Uwe hat's vorhin kurz angesprochen. Paul, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von den Frauen, aber Viktoria Azarenka, die ja das Turnier in Indian Wells zweimal gewonnen hat schon, 2012 und 2016. Aber Azarenka verliert in letzter Zeit, außer Naomi Osaka, tritt nicht an, so wie Cincinnati, New York 2020. Aber zum ganz großen Titel, irgendwie kommt dann doch immer was dazwischen bei Azarenka. Ist mein Eindruck. Teilst du diesen, Paul?
Ja, teile ich. Ich glaube, es wird auch nicht leichter für Vika Azarenka, aber ja, ihre Leistung ist trotzdem natürlich beeindruckend. Jetzt war das ein echter Klopper, dieses Endspiel war ja 3 Stunden, 6 Minuten und am Ende verliert Azarenka den ersten Satz im Tiebreak und den dritten im Tiebreak. Hm. Ja, bitter gelaufen, aber ich finde auch Paula Badosa, tolle Geschichte, die war doch Anfang des Jahres, war die in dieser Hardcore-Quarantäne in Melbourne, also genau, und war, glaube ich, sogar positiv getestet, also für die war es ganz bitter. Die ja hatte diesen miesen Start und jetzt wirklich so eine tolle Saison hingelegt. Ich fand schon auf Sand ihre Ergebnisse so beeindruckend und die hat eigentlich das tolle Package und bin mir sicher, die ist gekommen, um zu bleiben da in der Weltspitze. Die wird noch kräftig aufmischen und deshalb wird es auch für Azarenka nicht leicht, die ganz großen Kirschen abzuräumen, aber sie wird sicherlich mitspielen können. Und bleibt eine ganz zähe, eine ganz unangenehme Gegnerin. Und das macht's ja so interessant, dass du da, also ja, wirklich.
Bei den Frauen, das ist Wahnsinn.
Ja, bei den Frauen, wenn du da Raducanu gegen Azarenka hast, Badosa gegen Fernandes und hoffentlich haben wir auch bald wieder Naomi Osaka, was ist mit Corey Goff, genau. Also, es ist super spannend und ich bin auch echt auf diesen Billie Jean King Cup, bin ich sehr gespannt. Da sehe ich übrigens die Spanierinnen, auch. Ganz heiß, ja, ganz weit vorne.
Ja, wir sind extrem gespannt und übrigens für ein Match von 3 Stunden und 6 Minuten stehen Francis Tiafoe und Andy Murray gar nicht auf. 3 Stunden 45 in Antwerpen und also Murray spielt heute gegen Schwarzmann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er extrem frisch sein wird. Danke Sebastian, danke Paul. Das war's, die Big Show 531 am Wochenende, die Dailies mit der Musik von Renner. Und ja, NFL Sofa Quarterbacks am Montag und College Quarterbacks nächste Woche. Das war's. Wir hören uns wieder kommende Woche dann. Da bin ich in Wien, aber der Nikola wird das sicherlich ordentlich schaukeln.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!